Hallo und herzlich willkommen zum Kulturspezial 23, einem Crossover-Talk von den KulturpessimistInnen mit dem Podcast Videomitschnitt. Wir wollen heute, wie wir das schon öfter mal im Hauptpodcast haben anklingen lassen, über eine Serie sprechen, die diesen Podcast eigentlich schon seit seiner Gründung begleitet und die mittlerweile zu einem Ende gefunden hat. Es soll gehen um die Serie, in der man seine Donuts bei Big Donut kauft, in der man die Pizza bei einer Familie bestellt, die Pizza mit Nachnamen heißt und in der man zum Nachtisch Cookie Cat Ice Cream Sandwiches isst. Es ist natürlich Steven Universe, eine der Lieblingsserien aller Mitglieder dieses Podcasts. Die Serie von Rebecca Sugar, die für Cartoon Network geschaffen wurde. Wir hatten jetzt mittlerweile seit 2013, seit die Serie gestartet ist, beziehungsweise 2014 in Deutschland, 5 Staffeln, einen Film und noch eine Spin-off Sequel Future Serie von 20 Folgen und kommen so auf insgesamt irgendwie sowas plus minus 180, 182, je nachdem wie man rechnet, Folgen. Und weil das so ein Riesenthema ist und wir es schon immer mal wieder so von der Seite angeschnitten haben, haben wir uns fest vorgenommen, heute widmen wir uns dieser Serie mal in ihrer Gänze. Sprich, ihr merkt schon, das könnte etwas länger werden. Wenn ich jetzt sage wir, dann meine ich damit einmal uns von den KulturpessimistInnen, aber ich habe ja schon gesagt, wir haben die PodcasterInnen vom Videomitschnitt zu Gast und die dürfen sich jetzt als erstes vorstellen und ich würde euch bitten, eure Vorstellung mit einer Frage zu verknüpfen oder beziehungsweise mit der Antwort auf diese Frage, nämlich welche ist deine Lieblingsfigur aus der Serie Steven Universe und welche ist dir vielleicht am ähnlichsten? Kathi.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht. Ich finde das sehr schwierig. Also Lieblingsfigur ist ein bisschen einfacher, wobei auch nicht einfach, weil sehr viele Figuren sehr viel Liebenswertes an sich haben. Aber ich glaube, die Figur, die ich am allerliebsten so im Täglichen um mich rum hätte, wäre Conny. Weil die witzig ist und klug und freundlich und auch sagen kann, wann es mal so gut ist und auch okay damit ist, wenn sie nicht immer an allem beteiligt ist, also die nicht so dieses Klammernde hat und so. Die mag ich sehr, sehr gerne. Wer mir am ähnlichsten ist, ist schwierig. Was das Chaos-Level angeht, hätte ich gesagt Amethyst. Das wird Steffen vielleicht bestätigen können. Mir fehlt so jemand, der so richtig voll gerne viel leckeres Essen macht in der Serie. Also Steven macht es immer mal, so als wir essen gemeinsam Ding, aber das fehlt mir so ein bisschen. Das wäre, wenn, dann wahrscheinlich am ehesten meine Figur.
Aber was ist dann mit Lars? Das ist ja schon ein begnadeter Bäcker.
BB, begnadeter Bäcker. Aber der ist Kathi sonst nicht so ähnlich.
Ich wollte sagen, ich bin einfach viel dicker als Lars. Ich kann mich damit nicht identifizieren.
Und Kathi, nee, jetzt hast du deine Vorstellung nur mit der Antwort auf die Frage.
Genau.
Erzähl doch nochmal dazu, wer du bist und woher man dich sonst kennen könnte.
Also ich bin die Kathi, ich bin die Freundin vom Nerd, mit dem ich den Videomitschnitt-Podcast zusammen mache. Ich habe auch einen eigenen Podcast, der schon mal wieder sehr lange ruhend ist, den Schläfst du schon Podcast. Da waren schon 2 von euch dreien zu Gast auch, ne? Christopher, wir haben noch keine Folge gemacht.
Also wir beide, ich glaube noch nicht direkt. Nicht, dass ich mich daran erinnern würde, aber ich vergesse auch hin und wieder Podcasts einfach.
Das geht mir aus.
Also ja, wir bitten um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.
Warst du bei der Filmklassiker-Folge zu Grüne Tomaten
dabei?
Nee,
eben nicht.
Nee, auch nicht. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich mit Christopher podcaste.
Wir haben Christopher noch nie mal vorgestellt, dass er hier überhaupt dabei ist.
Ja, meine Güte.
Überraschung.
Spoiler, Christopher ist dabei. genau, ansonsten bin ich ursprünglich aus Erfurt, habe mal einen Abstecher nach Stuttgart gemacht, was witzig ist, weil das in der Nähe von Tübingen ist, wo der Christopher herkommt.
Ist ja nicht so, als hätten wir uns persönlich nicht schon öfters getroffen.
Das stimmt. Das stimmt. Genau, und mittlerweile wohnen der Steffen und ich in Leipzig und podcasten von da aus. Ich habe früher sehr viel gelesen, das ruht gerade ein bisschen. Wir gucken wahnsinnig viele Filme und Serien zusammen. Und ansonsten backe ich total gerne Kuchen und Torten.
Mindestens letzteres qualifiziert dich hervorragend für einen Podcast in Kombination mit unserem Podcast. Wunderbar. Steffen, wer bist du so und wer sind so deine Gems?
Guten Tag, ich bin Steffen, ich komme aus Leipzig. Meine Hobbys sind Schwimmen, Reiten, Lesen und Fahrradfahren. Und ich bin Steffen, ich bin der Freund von der Freundin vom Nerd.
Hat es gesagt. Bingo.
Wir haben hier gewisse Standards zu erfüllen, ja?
Ja, hallo? Genau, Podcaste seit 2013, seit 2016 mit Kati zusammen in verschiedensten Formaten, seit anderthalb Jahren im Format Videomitschnitt. Wir machen seit neuestem auch einen Heimwerker-Podcast namens Safer Work, wo Kati ihre Heimwerkerkünste präsentiert und ich nicht. Und genau, das machen wir noch. Ja, dann mache ich noch einen Podcast zum Thema Monsterfilme namens König der Podcasts. Da war jetzt, auch wie ich dann festgestellt habe, zum ersten Mal der Christopher auch dabei. Also den habe ich tatsächlich jetzt endlich auch mal abgehakt, nachdem ich Erik und Becky auch schon zu Gast hatte bei uns. Und genau, das machen wir. Da kann man sich auch alles im Internet angucken. Ich finde es immer so ein bisschen redundant, das vorzustellen, wenn man es durchlesen kann.
Wir packen das auf jeden Fall alles in die Shownotes.
Ja, und also ich habe halt ganz unabhängig davon, ich glaube, seitdem ich die Serie sehe, schon meine Lieblingsfigur und auch die Figur, mit der ich mich am allermeisten identifiziere, ist eben tatsächlich Amethyst. Also die ist ruppig, die ist vorlaut, die denkt nicht, bevor sie spricht. Also schüttet alles an Essen in sich rein, was irgendwie da ist. auf die kann man sich aber verlassen. Also das sind schon so Dinge, die, die ich bei mir dann auch so sehe. Und mit der kannst du durch dick und dück, din und dück gehen. Genau.
Sehr schön.
Und also mit Amethyst kann ich mich da tatsächlich am meisten identifizieren. Aber genau wie Kati gibt's einfach, genau wie Kati gesagt hat, gibt's einfach viel zu viele Figuren, um so richtig sagen zu können, wer so die am meisten Geliebte ist. Also alle haben so ihre Quirks, selbst die Schurken. Und das ist bei Steven Universe, glaube ich, mit am besten gelöst. Keine Ahnung.
Ich glaube, das wird auch heute noch öfter mal Thema sein, diese Figurenzeichnung, die da so ganz gut funktioniert, glaube ich, in dieser Serie. Ja, und dann die anderen Teilnehmenden dieser Sendung haben sich ja schon mit Kommentaren aus dem Off eingeschaltet. Erik, du musst dich jetzt nicht nochmal vorstellen. Ich glaube, unsere Hörenden kennen dich. Aber wer ist denn dein Lieblingsgem / Lieblingsfigur und mit wem identifizierst du dich am meisten?
Ich sage trotzdem erstmal Hallo.
Ja, natürlich darfst du Hallo sagen.
Gut zum Einstieg. Okay, also ich muss meine Lieblingsfigur muss ich so ein bisschen aufteilen, nachdem Kathi jetzt angekommen ist mit wem würde man denn am liebsten zusammen sein? Also mit wem würde man am liebsten quasi um sich rum haben? Das sind, glaube ich, zwei unterschiedliche. Also ich glaube, im alltäglichen Umgang würde ich am liebsten Pidi haben. Weil der ist einfach ein netter Kerl so, der so in seiner Pommesbude halt arbeitet. Und da würde ich auch tatsächlich wahrscheinlich jeden Tag hingehen und Pommes von Pidi kaufen. Und ansonsten in der Serie, so die Lieblingsfigur von mir ist eigentlich Lapis Lazuli. Oder meine Traumlieblingsfigur, zu der es, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, nie gekommen ist, ist die Lapidot Fusion, die wir ja leider nie gesehen haben irgendwie. Was ich bis heute ein bisschen schade finde. Aber so ist es halt nun mal. Hm. Und von dem, wer ich bin, also mit welchem Gem ich mich am ähnlichsten sehe, ich mache jetzt mal Real Talk und sag Lars. Ich glaube, Lars ist so mit dieser Lars ohne dieses Laute und Überdrehte zum Teil. Also über der Social Awkward Port von Lars und so dieses so eigentlich Leuten zeigen wollen, wie toll man, also was man so kann und Leute an sich ranziehen zu wollen eigentlich, aber es nicht hinzukriegen. Das ist so ein bisschen mein Part, ja.
Ja, und dann sitzt hier noch der Christopher. Du darfst auch Hallo sagen.
Oft kopiert, nie erreicht, hier bin ich.
Ihr merkt schon, der ist heute in Podcast-Stimmung.
Der beliebteste Podcast-Cast 2020.
Wie ist bei dir mit den Gems?
Also, ich hatte jetzt ein bisschen Zeit zu überlegen, wen ich am liebsten um mich herum mag, also wem ich wahrscheinlich am liebsten befreundet wäre. Und ich finde einerseits wahrscheinlich Sadie sehr cool als Person in meinem Freundeskreis. Sadie und Lars wahrscheinlich beide, so in Kombination. Also ich wäre wahrscheinlich jemand so wie Steven, der halt ständig beim Big Donut abhängt und vielleicht auch einfach gar nicht so viel kauft, aber einfach da rumchillt und vielleicht mal ein Käffchen trinkt und einen Donut isst. Also das finde ich schon sehr cool. Und ich glaube, als Person sehe ich mich eher in Bezug zu Greg Universe, beziehungsweise ich aspire natürlich dazu, Greg Universe zu sein. Vielleicht nicht auf musikalischer Ebene, unerreicht wahrscheinlich, aber es ist halt jemand, der einerseits sehr relaxed ist und in seinem Alter dann vielleicht auch seinen Lebensmittelpunkt irgendwie gefunden hat und sich mit der Situation jetzt nicht abgefunden hat, das klingt so negativ, aber einfach in sich ruhend ist und auch dann quasi trotzdem immer noch sich auf einer Reise befindet, aber auch jemand, der teilweise sehr introvertiert ist, aber dann in den richtigen Stellen auch gerne mal auf die Bühne geht, also so eine gesunde Mischung. Also vielleicht bin ich nicht so wie Greg Universe, aber ich aspire und ich das ist meine Idealvorstellung auch von mir selbst. Genau, also das ist meine Aussage zu dem Thema.
Sehr schön. Ja, ich bin Becky, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt.
Grüße.
Und also ich würde sagen, ich bin vielleicht so eine Mischung aus Garnet und Conny. Also so wie Garnet ihre Mutter / Teamarbeitsrolle interpretiert, da würde ich mich sehr stark drin wiederfinden, so dieses andere dazu empowern wollen, das sein zu können, was sie sind und so irgendwie überall immer den Blick drauf haben und so, ne, ich sag nur drei Augen und so weiter, so da sehe ich mich irgendwie, aber auch, also Conny irgendwie auch, wobei ich finde, die haben auch viel gemeinsam tatsächlich. Und ich glaube, mein Lieblingsgem, seit ich sie das erste Mal gesehen habe, ist es Bismuth einfach, weil ich es so eine spannende Figur finde, die so wenig Screentime hat, zumindest bis zur finalen Future-Serie, wo wir ein bisschen mehr von ihr sehen, aber die ich einfach extrem spannend finde, weil die auch so eine von diesen Charakteren ist, die es, also so Identitäten, die gibt es sonst nicht in Serien oder sehr selten und schon gar nicht in Zeichentrick-Kinderserien. Und deshalb, finde ich die einfach richtig toll. Ich mag auch sehr, wie die, also die, ich finde, sie hat auch was von Scorpia aus, aus She-Ra, so dieses auch immer so drauf los plappern und die Gefühle mit auf der Zunge tragen und nicht so ganz mitkriegen, was bei den anderen gerade emotionstechnisch los ist. Ich finde die extrem cool. Ja, ich habe mir gedacht, das wäre eine ganz nette Einstiegsfrage, weil es doch, und das hat sich auch bewahrheitet, schon ganz viele Themen, glaube ich, angeschnitten hat, die diese Serie so besonders machen und über die wir jetzt im Laufe der nächsten Stunden sprechen wollen. Und wenn ich sage, wir wollen über Themen sprechen, dann bedeutet das, das wird nur mit Spoilern möglich sein. Also unsere Spoiler-Policy ist heute, wir spoilern gnadenlos. Es gibt jetzt keinen Nicht-Spoiler-Teil und dann einen Spoiler-Teil, weil der Nicht-Spoiler-Teil ist quasi das, was wir euch schon immer bei den KulturpessimistInnen erzählt haben, darüber, was wir an der Serie so toll finden. Und wir hoffen, dass euch das schon mal Lust auf die Serie gemacht hat. Und jetzt werden wir auch in der Analyse der Themen und so weiter keine Wendungen der Serie auslassen. Das einmal vorweggeschickt. Ich habe auch schon erwähnt, dass das irgendwie für uns alle, glaube ich, eine besondere Serie ist, eine, die uns eine Weile begleitet hat. Kathi, Steffen, erzählt doch noch mal, wie seid ihr eigentlich auf Steven Universe aufmerksam geworden damals?
Fang du mal an, Steffen, weil du hast es vor mir gekannt.
Also die lief damals, als ich angefangen habe zu gucken, schon eine ganze Zeit. Also ich glaube, die erste Staffel war komplett durchgelaufen. Die ersten 50 Folgen oder sowas. Also gut möglich, dass sie schon so 2 Jahre lief. Und ich war damals noch nicht so wieder auf diesem Serientrip. Also hatte das lineare Fernsehen gerade verabschiedet, hatte noch nicht online angefangen zu gucken und bin dann irgendwann mal auf YouTube oder sowas drauf gestoßen, weil da jemand die erste Staffel komplett hochgeladen hatte. Also wir können nachher auch nochmal über die Veröffentlichungsweise der Serie reden.
Unbedingt.
Das ist noch ein ganz eigenes Thema für sich. Aber es war damals halt nicht so selbstverständlich, an diese Serie ranzukommen und vor allem, wenn man das lineare Fernsehen nicht betrachtet und so weiter und so fort. Dann habe ich relativ ausschnittshaft Folgen geguckt und gar nicht alle 50 Folgen, die es damals irgendwie gab aus der ersten Staffel, sondern eben nur ausschnittsweise und bin aber dann doch relativ zügig am Ende der ersten Staffel gelandet mit diesem wunderbaren, genialen Endkampf, über den wir nachher wahrscheinlich garantiert noch reden müssen. Und war dann also absolut gehuckt. Also ich wusste noch gar nicht so richtig, was die Serie ausgemacht hatte. Hatte darüber mal so hier und da in Podcasts gehört, dass Leute davon geschwärmt haben. Aber so richtig greifen konnte ich das zu dem Zeitpunkt halt noch nicht. Hab das dann eine ganze Zeit auch ruhen lassen, bis ich mit Kathi zusammengekommen bin und gesagt habe, komm, wir gucken das jetzt wirklich mal von Anfang an. Und man kann das heutzutage immer noch auf Twitter sehen. Also mein Spitzname auf Twitter ist seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren Steffen Universum. Also natürlich als Eindeutschung des Steven Universe, aber eben dann eben auch mit meinem eigenen Vornamen, weil ich mich halt so, also schon auch mit der Serie ein Stück weit identifizieren kann. Mhm. Ich gucke seit meiner Kindheit durchgängig Cartoons. Also ich möchte mal ganz anmaßend sagen, ich kenne mich da auch ein bisschen aus. Steven Universe hat aber Dinge gemacht, die ich so eben auch vorher in einer Serie, Cartoon-Serie für Kinder nicht gesehen hatte. Und das hat mich damals schon beeindruckt. Und je länger ich mich mit der Serie beschäftigt habe und jetzt auch im Nachhinein, beeindruckt mich das halt immer noch mehr. Und also sie wird halt auch mit jedem Rewatch und mit jeder kleinen Folge, die man irgendwie doppelt und dreifach guckt, wird sie halt noch größer und besser und vollständiger und wirkt halt auch sehr nach. Und ich kann einfach irgendwie, also es gibt wenig dran zu meckern. Ich glaube, das ist das, was für mich am Ende da übrig geblieben ist, weswegen das für mich eben auch eine Lieblingsserie geworden ist. Wo ich definitiv sagen kann, da ist für mich danach auch wenig rangekommen. Und also das ist was ganz Besonderes für mich. Und habe dann eben zusammen mit Kathi auch überhaupt erst alles, also die Lücken der ersten Staffel dann geschlossen und dann eben auch alles Weitere dann gesehen. Und wir waren dann relativ zügig auf dem aktuellen Stand. Das hat nicht lange gedauert, eine Woche oder anderthalb, ne?
Ja, genau. Also meine Begegnungsgeschichte steckte da jetzt schon so ein bisschen mit drin. Das war, glaube ich, das allererste Mal, dass ich bei Steffen zu Besuch war damals. Wir sind so eine klassische Twitter-Beziehung gewesen am Anfang, 500 Kilometer voneinander entfernt, weshalb wir uns eben nicht so häufig gesehen haben und wenn, dann immer sehr umfassend, weil wir direkt übernachten mussten immer beim anderen, konnten, durften, wie auch immer man das sehen möchte. und ich war eine Woche da und wir haben zwischendurch eh schon Filme geguckt und auch drüber gepodcastet. Eine legendäre verlorene Aufnahme über Green Lantern-Filme ist dabei entstanden. Das ist immer noch traurig, dass sie weg ist. Und irgendwann meinte Steffen so, hast du eigentlich mal Lust, so eine Steven Universe zu gucken? Ich so, keine Ahnung, was denn das? Er so, ja, das ist so eine Cartoon-Serie, gucken wir mal rein. Die sind auch ganz kurze Folgen. Ich war schon eigentlich total müde, es war spät abends und so. Und dann kuschelten wir uns auf sein Bett und er machte den Computer an und diese erste Folge lief und ich dachte, mehr? Mehr? Und dann hat er gesagt, da gibt's ganz viel von. Und das war sehr gut. Und so habe ich angefangen, das zu gucken. Und ich kann mich da Steffen nur anschließen. Und was ich vorhin halt auch schon gesagt habe, man findet sich selbst in ganz vielen Figuren wieder. Und viel von den Figuren auch umgekehrt findet man dann in sich selbst wieder, was man so vielleicht auch gar nicht hätte benennen können oder wo man erst durch das Schauen der Serie merkt, ja, das geht mir auch so. Und jetzt verstehe ich, warum mir das so geht in bestimmten Situationen, warum ich Dinge so erlebe oder so darauf reagiere, auf Dinge, die ich erlebe und so. Und das fand ich total faszinierend und schön. Und ich tue mich schwer damit zu sagen, es ist eine Kinderserie, weil die einfach so umfassend für alle eigentlich ist. Mhm. So, und nicht nur für Kinder und nicht nur für Erwachsene. Und ich bin, glaube ich, mit Steven Universe wieder dahin gekommen. Ich habe als Kind total gerne Cartoons und Trickserien und Anime-Serien, von denen ich nicht wusste, dass es Anime-Serien sind, geguckt. Und weiß noch, dass ich mit 11 oder so mal gefragt wurde von meinen Eltern, so, was guckst du da eigentlich lieber, Trickserien oder reale Serien? Also mit echten Schauspielern. Und das hat für mich im Kopf tatsächlich auch diese Frage nach der Trennung, auch so eine Trennung aufgemacht. Und da ist mir aufgefallen, dass meine Eltern eigentlich gar nichts in Richtung Trickserie, Cartoon, Zeichentrick oder sonst irgendwas geguckt mhm. haben, außer mal mit uns einen Disney-Film zusammen. Oder halt ein Pixar, die kamen dann ein bisschen später dazu. Aber halt alles, was so die großen Kinoproduktionen waren und als Familienfilme durchgehen. So. Und das war für mich ganz klar meine Trennung. Serien mit realen Darstellenden gibt es für Erwachsene und für Kinder. Trickfilmsachen, Animes etc., das ist für Kinder. Mhm. So. Und ich war dann irgendwann rausgewachsen gefühlt. Ich war ja auch schon ein bisschen über 30, als ich den Steffen kennengelernt habe und wir die Serie angefangen haben. Und das war dann so für mich, was diese Trennung, diesen Bruch im Kopf wieder zusammengefügt hat, von wegen, das ist gar nicht so, dass Trickserien immer nur für Kinder sind, sondern das ist einfach eine Form von Geschichten erzählen. So, mhm. und ja.
Sehr schön. Ich glaube, wenn wir bei uns auch versuchen, das chronologisch zu machen, müsste Christopher starten, oder?
Ja. Also ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war. Ich glaube, das war schon, nachdem wir mit den KulturpessimistInnen begonnen hatten. Da mag mich Erik aber korrigieren. Und ich weiß, ich hab auch, glaube ich, mal geschaut, wann wir das erste Mal über Steven Universe geredet haben im Podcast. Das war schon ziemlich früh, also wahrscheinlich irgendwie 2014, 15 dann. Und ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, Erik, hast du mir das irgendwie empfohlen oder hab ich dir das empfohlen? Ich krieg's wirklich nicht mehr auf die Reihe, weißt du das noch?
Wir können das ja jetzt auch ein bisschen kurz fassen. Also ja. Wir haben es ja erst in der Geburtstagsfolge durchgekaut, müssen wir ja jetzt nicht nochmal.
Achso, das hast du schon vergessen.
Du hast das mitgebracht und ich kann mich auch erinnern, dass ich erst so ein bisschen von den Thumbnails so gedacht habe, komischer Artstil, da mal reingucken und dann aber so in 4 Tagen durch die 50 Folgen erste Staffel durchgebinged bin.
Mhm. Genau, und ja, von da ab ist es dann einfach ziemlich straightforward. Ich habe halt das angefangen zu schauen, hab's dann irgendwann, oder Erik und ich haben es dann irgendwann Becky auch aufgenötigt.
Also ich habe es vorher schon mal geguckt gehabt, aber halt nicht so intensiv mit dem Verständnis dafür, was da tatsächlich vor mir liegt, genau. Sondern mehr so nebenbei.
Und dann wollten wir irgendwann mal eine neue Staffel besprechen und dann hast du es ja dafür dann komplett nochmal bis dahin durchgeschaut.
Ja. Aber was ich vielleicht noch erzählen könnte, das haben wir, glaube ich, im Podcast noch nicht erzählt, ist, dass Steven Universe ja damit verantwortlich ist, dass ich Steffen kennengelernt habe auf Twitter, nämlich eben durch den Twitter-Händler. Oh, da gibt es ja jemanden, der heißt Steffen Universum. Ja, den kannst du ja mal folgen. Das klingt doch interessant.
Das ist umso besser, dass wir heute hier zusammenkommen, um diesen Podcast zu machen. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein in die Themen. Und ich habe mir gedacht, wir sortieren uns jetzt so ein bisschen, dass wir erstmal anfangen mit den Sachen, bei denen wir das Gefühl haben, die machen Steven Universe besonders gut, die machen Steven Universe besonders, die zeichnen es irgendwie aus. Und wir können ja einfach mal Kathi, du als unsere Gästin darfst dir eins der Themen aussuchen, mit denen wir jetzt anfangen, von denen du sagen würdest, das macht Steven Universe so gut, so besonders.
Das ist das, was mir am meisten immer entgegenschreit aus der Serie, ist dieser Umgang mit Männlichkeit und Ideen von Männlichkeit und Entwürfen von Männlichkeit, die in der Serie eine Rolle spielen. Wer das gar nicht kennt, die Serie, sei erwähnt, Steven ist 13, glaube ich, bis zu seinem 14. Geburtstag, logischerweise. ich glaube, der Geburtstag, den er da feiert, ist sein 14. Und er lebt mit drei Gems zusammen, nämlich Garnet, Amethyst und Pearl. Und in der gleichen Stadt wie auch sein Vater, Greg Universe, lebt, der aber eben nicht direkt in die Erziehung involviert ist, wobei man da bei den Gems auch so ein bisschen drüber diskutieren kann, wie viel Erziehung da passiert im Alltäglichen. Genau, das ist also diese Grundrollenverteilung. Es kommen noch ganz viele Nebencharaktere dazu, die mal mehr, mal weniger Einfluss haben auf Stevens Entwicklung. Man erfährt, dass Steven irgendwann zu den Gems gekommen ist. Also Greg hat sich am Anfang um ihn gekümmert, als er ein Baby war. Und dass keine einzelne direkte biologische Mutter da ist, liegt daran, dass diese Mutter auch ein Gem war und in Steven aufgegangen ist, sozusagen. Und deshalb hat er jetzt also drei Mütter und einen Vater und ein paar andere Leute, zu denen er aufblickt oder auch nicht, mit denen er sich umgibt. Und daraus entwickelt sich eben seine Persönlichkeit und auch seine Idee davon, was für ein Mensch und auch Mann er sein möchte irgendwann. Genau.
Ich kann das nur unterstreichen. Also ich finde tatsächlich auch diese Männlichkeitskonzepte, würde ich fast sagen, die Steven Universe vorführt, sind ein sehr erfrischender Take auf Männlichkeit, den man sonst nicht so oft sieht. Also es ist nicht nur, dass wir fast keine toxische Männlichkeit haben und wenn es sie gibt, dann wird sie eindeutig angesprochen, kritisiert und darüber nachgedacht, was man anders machen kann. Es ist nicht nur, dass wir das nicht haben, sondern wir haben wirklich einen Gegenentwurf. Also wir haben irgendwie Steven, der keine Angst davor hat, Gefühle zu zeigen für seine FreundInnen und seine Familie, der irgendwie, also dessen größte Eigenschaft es ist, Bedürfnisse bei anderen sehen zu können und dass es ihm so wichtig ist, auf diese Bedürfnisse eingehen zu können. Und ja, ich würde sagen, dass das durchaus in unserer Gesellschaft eigentlich eher weiblich konnotierte Eigenschaften sind, die selten in einem positiven Kontext Männern zugeschrieben werden. Und da finde ich es wirklich toll, wie Steven Universe diese Eigenschaften zugeschrieben kriegt und das eben so positiv ist. Also er nutzt die, um die großen Probleme der Welt zu lösen. Ja, und er schafft das, weil er diese ganzen Eigenschaften so gut nutzt. Also das finde ich wirklich, das ist mehr als Umkehr von Klischees. Das ist nicht nur eine Umkehr. Das ist ihm nie unangenehm. Es ist nie ein Thema sozusagen, dass er zu weiblich sei oder sowas, was man in anderen Serien dann vielleicht hätte, wenn jemand so ist wie Steven Universe.
Es wird ja auch gar nicht so sehr in Männlichkeit und Weiblichkeit unterschieden. Also das ist ja, soweit ich das sehe, überhaupt nie ein Thema in dieser Serie, weil es ja primär um die einzelnen Personen geht. Und was für mich die Serie besonders macht, quasi, dass der Fokus auf Beziehungen an sich gelegt wird. Also die Frage danach, wie stehen diese einzelnen Figuren untereinander in einer Beziehung? Welche Probleme entstehen daraus? Und wie können wir sie möglichst empathisch lösen? Und natürlich gibt es auch sehr viele Konflikte in dieser Sendung, aber die werden meistens so aufgelöst, dass es keinen Gewinner und keinen Verlierer gibt, sondern im Grunde nach einer Lösung gesucht wird, wo alle Beteiligten das Beiste daraus haben. Also das ist ja, was dann dazu führt, dass die meisten AntagonistInnen in dieser Serie irgendwann, also dann vielleicht nicht mehr AntagonistInnen sind oder vielleicht sogar dann tatsächlich auch Freunde von und Freundinnen von Steven werden, was ja bei anderen Serien oder gerade auch bei anderen eher so klassischen Zeichentrickserien dann weniger der Fall ist, wo sie entweder, sag ich mal, entfernt werden, um das mal möglichst neutral zu sagen, oder es halt diesen ewigen Status quo gibt, dass es halt immer den Bösewicht gibt, gegen den halt die ProtagonistInnen kämpfen müssen.
Ja, also das mit dem Männlichkeitsbild, das sehe ich immer und es gibt ja auch gute Essays darüber, wie zum Beispiel eben The Subversive Boyhood auf Steven Universe hieß das, glaube ich, oder?
Mhm, das gibt's.
Aber für mich ist das mehr eher irgendwie ein Side-Aspekt. Also für mich ist es eher in erster Front, dass da Weiblichkeitsbilder definiert werden. Schon alleine quasi dadurch, dass die Serie so angelegt ist, dass die Gems in ihrer ungefusten Form alle als weiblich gelesen werden sollen und können. Und es gibt ja, glaube ich, auch, ja genau, Rainbow Quartz ist die einzige Fusion, die quasi männlich gelesen wird. Alle anderen wo Gems quasi beteiligt sind, sind ja auch, ist ja auch von Rebecca Schucker so, so quasi fest, also ja, definiert worden, dass die eben als weiblich zu lesen sind. Und
na, also ich möchte ergänzen, sie hat nicht gesagt, sie sind als weiblich zu lesen, sondern sie sagt, es sind eigentlich alles nicht-binäre Charaktere, die halt auf der Erde irgendwie als weiblich gelesen werden. Aber das heißt nicht, dass sie als das zu lesen sind.
Ah, okay.
Genau. Also es gibt halt auch kein Gender-Gegenstück dazu.
Ja, wir lesen sie halt als weiblich und ich sehe da auch immer so ein Stück weit von der Serie so als Meta-Kommentar, okay, wir setzen uns jetzt mal hin und definieren, wie weibliche Rollen in so einer Zeichentrickserie quasi definiert sein können, wie divers und wie der Cluster da vielleicht noch andere Zeichentrickserien auch aus aktueller Zeit sind. Und da, dass man da so versucht, so ein Gegenargument zu setzen.
Ich finde, ich glaube auch, dass zum Beispiel alle Gems als weiblich konnotiert sind, jetzt auf den ersten Blick, ist vielleicht auch so die Idee, dass wir sonst in Zeichentrickserien oder generell im Kinderfernsehen sehr viele verschiedene männlich konnotierte Charaktere haben. Und wenn man jetzt mal vielleicht das, also ich würde das auch mal so gerne vergleichen in Richtung Adventure Time, weil ja auch Adventure Time eine Serie ist, aus der quasi Rebecca Sugar hervorgegangen ist als Kreativschaffende. Dort hat sie quasi ihre Karriere mehr oder weniger begonnen oder dadurch wurde sie bekannt. Adventure Time ist ganz klar eine noch eher klassische Serie bei diesen Konzepten. Wir haben halt viele männlich konnotierte Charaktere, die an sich sehr unterschiedlich sind, aber dann im Vergleich sehr wenige weiblich, also eine sehr geringe Varianz an weiblichen Rollen in Adventure Time. Und ich glaube, das war vielleicht auch so der Anlass für Rebecca Sugar, eine Serie zu machen, wo sie mal die ganze Varianz von, sag ich mal, weiblich konnotierten oder eher feminineren Charakteren und das ganze Spektrum davon ausbreiten kann und quasi im Gegensatz sagt, okay, ich reduziere mal die männlich konnotierten Rollen auf ein ganz kleines Spektrum, weil das überall anders schon sehr stark ausdefiniert wurde und ich möchte das einfach jetzt mal auf die andere Seite heben.
Wobei ich halt nicht finde, dass das irgendwie komplett rausfällt. Also es klingt bei euch gerade so, als würden männliche Beziehungen da nicht stattfinden und das stimmt halt nicht. Also es gibt ganz viele Freundschaften, die Steven hat, die er zu männlichen Figuren führt. Väter sind sehr, sehr zentrale Figuren in dieser Serie, weil viele Figuren halt Eltern haben. Natürlich eben auch Väter, die gegebenenfalls zwar versagen, aber das eben auch dürfen und dann auch daran wachsen dürfen. Und Greg Universe als Vater, als leiblicher, biologischer Vater von Steven, der tatsächlich gar nicht so sehr in die Erziehung von Steven eingreift, weil ihm dieses ganze magische Ding so ein bisschen über den Kopf wächst und sein Fassungsvermögen auch übersteigt, hat ja dennoch noch genügend Screentime und genügend Charakterentwicklung auch in den ganzen Jahren erfahren, sodass man nicht sagen kann, das findet da nicht statt. Also ich finde auch nicht, dass es so wenig stattfindet, wie es in anderen Serien weibliche Figuren sind. Also es ist kein Gleichgewicht, klar, weil der zentrale Cast natürlich weitestgehend weiblich gelesen werden kann. Wahrscheinlich von den allermeisten auch gelesen wird, wenn das auch nicht gemeint gewesen ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es Väter in dieser Serie oder eben männliche Bezugspersonen. Und zwar jede Nebenfigur hat ja dann auch nochmal eigene Beziehungen und einen eigenen Supporting Cast nochmal. Und da gibt es überall Väter und überall Männer. Und also die sind stärker vorhanden als Frauen in anderen Trickserien. Und deswegen ist das schon auch ein Aspekt, der in Steven Universe drin ist. Vor allem, und ich glaube, das habt ihr doch gar nicht angesprochen, ist Steven Universe ja selber auch gar nicht rein männlich. Also dadurch, dass er ja Aspekte von Rose, von seiner Mutter in sich trägt, ist das ja keine rein männliche Figur, sondern es ist irgendwas dazwischen, also eine Figur, die sich selber schon als männlich wahrnimmt, aber den Ursprung woanders her hat. Und später in der Fusion mit Conny wird das, glaube ich, noch mal viel, viel deutlicher, dass es da also wo dann ja noch mal Grenzen ausgelotet werden, was Zeichentrick eigentlich darf und bis dahin gemacht hat, wird das dann nochmal klar, dass da also auch diese Gender-Thematik nochmal ganz anders behandelt wird als Mann gegen Frau oder wir arbeiten beide zusammen.
Ja klar, ich wollte auch nicht sagen, dass das gar nicht vorkommt. Wie du sagst, kommt auch vor. Also ich wollte eher sagen, dass es mir öfter auffällt bei Steven Universe, wenn das halt so medial oder von Kritikern eben besprochen wird, dass eben dieses Männlichkeitsthema so an die Vorfront gepackt wird, obwohl ich sehe, da sind doch andere Baustellen in der, die da eigentlich besprochen werden. Das Männlichkeitsthema ist da auch da, aber ich sehe da andere Dinge besprochen, die da das Hauptthema sind in der Serie.
Ja, wenn man jetzt natürlich dieses Essay nimmt, was du gerade angesprochen hast vom Pop Culture Detective, der hat natürlich den Fokus auf der problematischen Darstellung von Männern. Ja. Das ist einfach so sein Stick. Und leider findet man zu dem Thema kaum was anderes. Also wie wird Männlichkeit in der Serie behandelt und so weiter und so fort. Es gibt wenig wirklich gute Essays auf dem Level von anderen Quellen als von diesem Kanal. Das ist ein bisschen schade, weil das halt wirklich... Also das ist, glaube ich, das, was Steven Universe am besten aufgebrochen hat, so dieser schonen Anime-Held, so ein Son Goku oder so ein Naruto. Die müssen immer tough sein, die müssen immer cool sein, die müssen über allem stehen und wenn sie mal heulen, dann weil sie den Kampf gerade nicht gewinnen und so. Und das ist ja das, was Steven Universe aufbricht und darüber wird halt sonst wenig geredet. Und ich glaube, so wie Christopher das gerade eben sagte, man hat dann doch stärker den Fokus auf den weiblichen Figuren, weil das halt auch nicht so alltäglich ist.
Was, glaube ich, die Serie generell gut macht, ist einfach die diverse Möglichkeit, sich zu positionieren, je nachdem, welchem Geschlecht man angehört. Also, dass man nicht festgelegt ist auf bestimmte Rollen, sondern dass diverse Rollen, wie man sie ausleben kann, gezeigt werden. Also, wir haben Steven in seiner Entwicklung immer wieder konfrontiert mit den Idealen, die andere männlich gelesene Personen in dieser Serie vor sich hertragen. Also besonders bei Lars häufig, wenn der versucht, irgendwo Anschluss zu finden und meint, es geht über Coolness und Toughness, die angeblich männlich konnotiert sein muss. Und dann scheitert er daran, dass er sagt, er Sicherheitsgurte sind doch unnötig. Und dann sagt einer von den Typen, mit denen er sich anfreunden will, nee, so ist das nicht. Also Sicherheitsgurte können Leben retten. So, und dieses... Das sind alles Dinge, die um Steven herum passieren und die ihm als Vorbild dienen und deshalb auch diese Entwicklung möglich machen, die Steven durchmacht, weil er sowas sehen kann. Wir haben auf der anderen Seite einen Vater von zwei Jungs, wo wir nie erfahren, ob die Mutter noch da ist oder nicht, bei der Frittenfamilie, nenne ich sie jetzt mal. also Petey und Renato, die sieht man mit ihrem Vater, aber man sieht die nicht mit ihrer Mutter in der Serie. So nirgends. Und wir haben auf der anderen Seite genauso gut eine fast alleinerziehende Mutter von Sour Cream und Onion, wo der Vater eigentlich permanent mit dem Schiff unterwegs ist.
Ja, und der andere Vater total absentee ist.
Genau, und wir haben ganz viele. Wir haben auch diesen widerlichen Typen, mit dem Stevonnie sich rumschlagen muss bei dem Autorennen. Ich habe alles verdrängt.
Kevin.
Ja, ich hatte den Namen verdrängt. Kevin ist, also, ne? Das ist eine Vorführung von, wie Männlichkeit auch sein kann, aber ob die dann so gut ist, muss man dann auch für sich entscheiden. Also die Serie macht einfach Angebote dafür und zwar für alle Geschlechter, das ist richtig, aber eben diese Diversität in Richtung weg vom Rollenbild hin zu einem anderen, das eigentlich schon belegt ist, ist hier besonders herausstechend bei den männlich gelesenen Rollen, insofern, als ich das sonst nicht habe. Also klar, wenn ich mir Shonen-Animes angucke, da sind alle Typen so, dass die drauf losprügeln und gegebenenfalls ihre Tochter beschützen wollen, weil die Töchter das ja nicht alleine können. Und das ist hier einfach anders. Und ich habe in anderen Serien oft auch immer noch stereotype Frauenrollen und Frauenfiguren, aber ich habe da eher mal eine Frau, die dann auch irgendwie in einer Latzhose rumläuft und einen Schraubenschlüssel schwingt. So. Das ist dann die einzige Frau, die da ist. Also Trixie bei den Ritter des Rechts.
ne? Chip und Chap.
Als Mechanikerin, genau, Chip und Chap als Mechanikerin. Die einzige Frau, die in diesem Team dauerhaft dabei ist, darf die Mechanikerin sein, ist cool. Aber das ist halt eine Frauenfigur. Da kriege ich aber trotzdem gezeigt, Frauen können auch was anderes sein als die Mütter, die am Herd stehen und kochen und sich um die Kinder kümmern. So.
Ja.
Bei Männern habe ich das ganz selten. Das sind entweder die also in irgendeiner Form immer das, was als, ich sage es mal in Anführungszeichen, stark bezeichnet wird, schweigsam und im Hintergrund lauernd mehr oder weniger, oder stark in physischer Hinsicht und draufhauend, oder stark im Sinne von, ich bin für alles verantwortlich und beschütze alle und muss die Welt alleine retten und kann keine Hilfe annehmen. Das habe ich so weit verbreitet und deswegen finde ich, sticht das bei Steven Universe schon raus, dass ich da ganz viele Modelle habe, wie Männer eben auch sein können, ohne dass ich darüber urteilen und vor allem nicht negativ urteilen muss.
Mir kommt da jetzt gerade noch so ein Gedanke, dass Steven Universe das auch so ein bisschen aufbricht. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel an Kim Possible denke. Also das ist so ein Schlag von Serien, wo es zwar starke Mädchen- oder Frauenfiguren gibt, die sind dann eben aber auch die Hauptfiguren der Serie. Also Serien mit starken Mädchen- und Frauenfiguren haben bis zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch diese Figuren eben als Hauptfigur in der Serie. Und Steven Universe bricht das in dem Sinne, finde ich, für mich auch so ein bisschen auf, dass Steven eben die Hauptfigur in der Serie ist und dann um ihn rum dieser sehr diverse Cast passiert.
Ja, und selbst bei Kim Possible haben wir halt immer noch sehr, sehr klischeebehaftete Figuren. Ich meine, Kim Possible läuft in einem Crop-Top herum und ist immer noch quasi die Chille darin. Und Ron ist halt der Schluffi-Typ, der trotzdem halt noch sehr klassisch konnotiert ist. Und wie du auch schon gesagt hast, es gibt halt bei Kim Possible sehr wenige andere starke oder und gleichzeitig positiv besetzte Frauenfiguren.
Ja.
Und das haben wir halt bei Steven, wo ich sagen würde, das ist eine Serie, die sich überhaupt mal mit dieser Frage auseinandersetzt, was ist denn männlich und was ist weiblich und ist es nicht alles mehr ein großer Haufen, aus dem sich jeder was rauspicken kann. Und deswegen ist dann auch die Frage wahrscheinlich, ob sie jetzt tatsächlich weiblich oder männlich sind, gar nicht so relevant, weil die Figuren dann so stark in ihrer Persönlichkeitsentfaltung sind, dass sie gar nicht mehr in diese Rollenbilder gesteckt werden müssen, weil man sie schon sehr gut dadurch definiert, wie sie sich halt als Individualperson verhalten.
Genau, vielleicht noch kurz den Einsatz zur Stärke, weil ich finde, also noch kurz zu diesen Kim Possible und Legacy-Serien-Vergleich, also dass da noch so die Tendenz da war zu sagen, ja Stärke, das ist ja körperliche Stärke und du musst Action machen und du musst dies machen und du musst das machen und das fällt jetzt zum Glück auch weg bei beiden Richtungen, sowohl bei starker Maskulinität als auch bei starker Femininität, finde ich, fällt das zum Glück so langsam in den Serien weg, dass man eben nicht nur stark ist, indem man körperlich stark ist, sondern es gibt auch andere Definitionen von Stärke.
Ich finde schon, dass es relevant ist, dass Frauen oder Frauenfiguren da so, also vielleicht auch ein bisschen stärker präsent sind. Und allein aus dem Aspekt heraus, dass das sonst in Kinderserien eben nicht passiert. Und man kann sich jetzt lange darüber streiten, ob Steven Universe eine Jungs- oder eine Mädchenserie ist. Ich glaube, Cartoon Network hat das immer selber eher als Mädchenserie gesehen, was ich sehr schade fand. Also ich erinnere mich noch an irgendeinen Talk auf irgendeiner Bühne, wo Rebecca Sugar, ich glaube, mit Alex Hirsch und Lauren Voss zusammen auf einer Bühne saß und die sich unterhalten haben so über ihren Werdegang. Und Lauren Voss sagte, sie hätte ihre Superhero Girls damals bei Cartoon Network an den Start bringen wollen und Cartoon Network hat denen halt gesagt, oder hat ihr halt gesagt, nee, können wir nicht machen, wir haben schon eine Sendung für Mädchen. Wir haben schon Steven Universe und also, wo so Rebecca Sugar und Lauren Voss beide in dem Moment ein bisschen das Gesicht verzogen haben, weil beide das so nicht sehen.
Es ist halt auch ein miserables Argument zu sagen, wir haben doch schon eine Serie für Mädchen.
Ja, aber so funktioniert.
Nicht für Jungs, aber eine für Mädchen haben wir schon, wir brauchen keine zweite.
Aber so funktioniert das Fernsehen halt, ne? Also wir haben vielleicht noch eine zweite oder sowas, aber dann reicht es eigentlich auch. Und weil Steven Universe aber, glaube ich, auch schon so ein Wagnis war, haben die sich einfach nicht getraut, noch was Zweites an den Start zu bringen. Und also dieses Gender-Marketing dann in dieser Serie dann, ich glaube, dass sie das inzwischen verstanden haben, wenn auch nicht vollumfänglich. Ich glaube, Disney kriegt das inzwischen ein bisschen besser hin. Aber ich glaube, dass Steven Universe, ähnlich wie es bei My Little Pony der Fall gewesen ist, eine Serie ist, die wirklich sehr universell funktioniert.
Ja, ich finde My Little Pony Ganz spannend, nochmal, da möchte ich nochmal gerne auf meinen eigenen Cartoon-Werdegang referenzieren. Steven Universe hat wirklich eine Lücke gefüllt, die My Little Pony gerissen hatte, nachdem, also ich weiß nicht, wie es euch da ging, My Little Pony fand ich in den ersten Staffeln sehr, sehr gut und Lauren Frost hat ja auch so ein bisschen undercover-mäßig so ihre progressive Themen reingebracht, aber nach ein paar Staffeln, ich glaube, wo sie dann auch wieder ausgestiegen ist, da hat die Serie wirklich nachgelassen und war dann wirklich sehr, sag ich mal, platt und klischeehaft geworden und da hat halt Steven Universe gut reingeschlagen, aber wo ich finde, dass My Little Pony so ein bisschen der Prototyp, also die aktuellste Version von My Little Pony, so ein bisschen der Prototyp von dem war, was Steven Universe dann wurde. Und vielleicht sich auch da inspirieren lassen hat. Also ich vermute mal, Rebecca Sugar wird schon ihr Umfeld gut gekannt haben.
Ich finde es ja sehr bezeichnend eigentlich, dass wir jetzt schon so lange überhaupt darüber reden können, über diese ganze, ich nenne es jetzt mal Gender-Thematik, was ja in meinen Augen ganz viel daran liegt, dass diese Serie ja einfach Diversität atmet, würde ich fast sagen. Also es ist halt, dieses ganze Gender-Thema, über das wir jetzt so lange geredet haben, ist nur eine Komponente von Diversität, die Serie irgendwie abbildet. Also wir haben ja auch Queerness als ein großes Thema, also unabhängig von der sexuellen Identität, auch die sexuelle Ausrichtung oder romantische Ausrichtung, erleben wir einfach sehr diversitätsbezogen dargestellt in dieser Serie und zum Beispiel auch Körperformen sind einfach sehr unterschiedlich in dieser Serie, von Person zu Person, von Gem zu Gem und auch was da jetzt irgendwie als schön, also es gibt wenige Charaktere, glaube ich, die ich nicht schön finde in dieser Serie, weil die alle durch ihre Personenzeichnung auch ansonsten sehr, sehr, ja, also man liebt die einfach. Und ich finde, also mein Punkt, worauf ich hinaus will, ist der, ich glaube, das, was Steven Universe an der Stelle wirklich richtig macht und was andere Serien nach Steven Universe und vielleicht auch ausgelöst von Steven Universe angefangen haben, auch zu machen, ist, dass man ihm einfach anmerkt, hier werden Geschichten von Leuten erzählt, die ihre Geschichten erzählen. Also das ist nicht das 30. Mal weißer Hetero-Cis-Mann erzählt jetzt irgendwie eine queere Geschichte und muss dafür ganz viele Bücher lesen und mit Leuten reden, um überhaupt ein Gefühl dafür zu kriegen, wie man diese so besonderen Figuren dann darstellen muss oder so. Sondern wir haben hier einfach mit Rebecca Sugar selber eine genderqueere Person als Schöpferin hinter dieser Serie. Wir haben, ich finde, das hört man auch immer im Steven Universe Podcast sehr gut, wo ja auch viele der SprecherInnen immer mal wieder dabei sind. Da haben wir auch irgendwie eine große Diversität, auch was Race angeht in den Leuten. Und man hat das Gefühl, die bringen sich ein in die Gestaltung, Ausgestaltung ihrer Figuren und in die, ja, wie diese Figuren weitergedacht werden. Und das ist für mich also tatsächlich vielleicht das Steven Universe-Ding, dass ich wirklich das Gefühl habe, hier erzählen Leute ihre Geschichten und das ist auch genauso gedacht. Also Rebecca Sugar hat da ja auch diverse Aussagen zu gemacht, wie wichtig ihr genau das ist an der Stelle.
Und ich finde, man sieht das jetzt also zum Beispiel bei She-Ra ganz gut zum Vergleich, dass es auch nicht so einfach ist, quasi das komplette Spektrum von zum Beispiel LGBTQI Lebensrealitäten abzubilden, selbst wenn man Teil dieser Community ist. Also mir fällt da zum Beispiel die Figur von Double Trouble ein, die ja von vielen nicht-binären Personen dann kritisiert wurde, dass Double Trouble eben diese Klischees aufgreift oder in sich vereint. Und ich finde, da sticht auch Steven Universe raus, dass ich glaube, Rebecca Sugar ein sehr großes Feingefühl dafür hat, einerseits, wie sie selber diese Geschichten erzählt oder wie sie andere Leute diese Geschichten erzählen lässt. Das bedeutet nicht, dass Noelle Stevenson diese Feinfühligkeit nicht hat. Ich vermute mal, das hat sie auch nicht mit Absicht gemacht. Aber es zeigt halt, dass es einen nicht allein dadurch qualifiziert, dass man selber Teil dieser Community ist, dass man alles perfekt macht. Und das ist quasi nur, weil Rebecca Sugar selber Teil dieser Community ist, nicht automatisch bedeutet hat, oder dass sie das perfekt macht, sondern sie auch auszeichnet als kreative Person, dass sie es dann auf jeden Fall so hinbekommen hat und mit einer sehr großen Empathie an alle Teile dieser Lebensrealität herangegangen ist. Weil ich habe jetzt so das Gefühl, dass es so oft so klingen kann, einfach dadurch, dass jetzt eine Person, keine Ahnung, schwul ist oder lesbisch ist oder trans ist, dass viele Leute denken, ja, dadurch macht diese Person kann diese Person perfekt diese Welt erzählen oder abbilden. Und dass man immer wieder merkt, dass auch diese Personen nicht perfekt sind oder nie wirklich eine komplette Autorität darüber haben können, wie man das komplette Spektrum abbildet. Ich glaube, das ist immer so, wo man sagt, ja, die Person ist ja schwul und die kann ja gar nichts Falsches zum Beispiel über nicht-binäre oder Transpersonen sagen. Oder noch einfacher sagt, alle Feministinnen, es ist quasi eine Strömung und es gibt keine innerfeministischen Streitigkeiten, was ja aktuell wieder sehr klar wird, dass nur weil eine Person eine sehr bekannte Feministin ist, dass sie ausschließlich gute Ideen in ihrem Leben gehabt hatte. Also vielleicht das auch nochmal dazu, dass es nicht nur darum geht, dass diese Person Teil dieser Community ist, sondern dass sie auch noch äußerst talentiert sein muss, um das wirklich auf dem Level zu machen, wie es bei Steven Universe passiert ist.
Das liegt vielleicht auch einfach daran, wie so eine Serie erzählt ist. Also du hast gerade She-Ra angesprochen, eine Serie, die bei Netflix gelaufen ist. Und bei Netflix weißt du, wenn so eine Staffel erscheint, nicht, ob es dann danach die zweite geben wird oder so. Ne? Und das ist immer so ein bisschen Lotto, also sowohl für die Leute, die an der Serie arbeiten, als eben auch für die Fans. Mhm. Und also in der Sekunde, wo du halt im linearen Fernsehen unterwegs bist und klar hast, okay, du hast die und die Zusage auf die und die Staffeln und so weiter und so fort, dann weiß man ungefähr, wie man auch erzählen kann. Und Becky sagte gerade, die Macher haben ihre Figuren erzählt. Ich finde vor allem, dass die Figuren ihre Geschichten erzählt haben, indem man einfach sie hat passieren lassen. Ja. Also dieses Double Trouble Beispiel finde ich ganz herrlich, weil man hat da einen riesen PR-Stunt draus gemacht nach dem Motto, guck mal, hier ist Double Trouble und sogar von einer Non-Binary Person gesprochen und dies und das. Und dann gab es Pressefotos mit Noelle Stevenson und der Sprecherperson und so weiter und so fort. Und also das hatte natürlich wieder einen ganz anderen Ansatz. Also ich würde da, ich weiß, Becky und ich haben zusammen mit Lara beim Polycast über She-Ra auch gesprochen. Und so im Nachhinein wirkt das schon so ein bisschen wie Queerbaiting. Also dass das halt eben so wirklich front and center nach dem Motto, boah, in dieser Staffel haben wir hier eine Non-Binary-Person bei uns im Cast und in dem Dingensens. Und das ist bei Steven Universe nicht der Fall. Diese Figuren sind da und mit denen passiert irgendwas. Man erfährt so Dinge im Vorbeigehen. Also es passiert halt was und dann wird einem das so langsam klar. Mhm. Weil die Figuren aus sich selbst heraus Dinge dann tun. Also auch sich selbst heraus motiviert auch Dinge tun. Also wir haben sind mit dem Rewatch bis vor der Sendungsaufnahme leider nicht besonders weit gekommen. Aber eine der elementaren Serienfolgen für mich gerade in der ersten Staffel ist ja die auf der Insel, wo Steven, Lars und Sadie auf dieser magischen Insel stranden und irgendwann dieser Kuss zwischen Lars und Sadie passiert, was eindeutig eine Übersprungshandlung von Lars gewesen ist. Und das wird einem in dem Moment klar. Und trotzdem ist das aber wichtig für die Beziehung der beiden, die noch Jahre weiter erzählt wird. Und das ist aber ein Moment. In vielen anderen Serien wäre das der Schlussmoment gewesen. Da wäre das die Belohnung für beide gewesen. Mhm. Das ist hier nicht. Und das ist, alle Figuren haben das. Alle Figuren haben eine Hintergrundgeschichte, die ausgearbeitet ist, vielleicht schon seit Anfang an, die aber nach und nach sehr behutsam, sehr langsam erzählt wird, wo sich einfach Zeit gelassen wird und nicht klar ist, okay, wir haben in dieser Staffel nur 12 Folgen, 20 Minuten, wir müssen das jetzt durchpushen ohne Ende und müssen jetzt noch ohne Ende queer und cool sein, damit auch alle Leute das kapieren. Und so schön wie es war, aber She-Ra war auch wahnsinnig plakativ, also dieser Regenbogen am Ende einer Staffel, das war also das suppte, also so dieses, ja, wir drücken es euch richtig rein, damit es auch der hinterletzte Mensch versteht, der damit noch nie irgendwas zu tun hatte, dass das hier alles irgendwie queer ist, so, und das macht Steven Universe nicht, sondern da werden diese Themen behutsam erklärt, man kann sich langsam damit anfreunden und Figuren verändern sich auch, entwickeln sich, sind erschrocken über sich selber, können damit erstmal nichts anfangen und entwickeln sich dann an Punkte und sind also auch am Anfang der Serie an einem Punkt und am Ende ganz woanders und es ist ganz, ganz toll und herrlich und das hat danach auch, also für mich keine weitere Serie so geschafft wie Steven Universe.
Ja, gerade an die Sadie und Lars Beziehung finde ich es auch so stark, Also das ist eins der Sachen, die ihr stark findet in Future dann, dass sie dann tatsächlich den Weg gehen zu sagen, es hat halt nicht funktioniert. So ist halt das Leben. Man entwickelt sich halt, es kann auch passieren, dass man sich auseinanderentwickelt und dass eben Außenstehende, die dann denken, ihr passt doch so super zusammen und ihr wart doch jetzt ewig zusammen und habt ewig zusammen dies und das gemacht und warum funktioniert es denn jetzt nicht? Wo sie ja quasi die Steven auch so ein bisschen als Avatar, finde ich, für den Lars und Sadie Shipper quasi einsetzen, der ja da total irgendwie dran verzweifelt, dass die beiden nicht mehr zusammen sind. Also, ja, ich finde das mutig und konsequent, dass sie das so durcherzählt haben und sagen, okay, es ist eben manchmal so, dass es eben nicht zusammengeht.
Ich würde gerne ganz kurz nochmal einhaken zu dem Thema Netflix versus Cartoon Network. Ich persönlich hatte ja mal einen sehr großen Hass auf Cartoon Network, weil die wirklich diese Veröffentlichungsrhythmen von Steven Universe, da kann man ja gar nicht mehr von einem Rhythmus sprechen. Also die
Erzähl
haben,
doch mal für die Hörenden,
genau,
was dahinter steht.
Also Steven Universe kam halt nicht, wie man es von Serien kennt, dass man das, okay, jetzt lief mal eine Staffel und dann kam halt jede Woche eine Folge. Das war bei Zeiten auch schon so. Aber es gab dann wirklich Phasen, wo es mal ein Jahr lang keine einzige Steven Universe-Folge gab. Und dann gab es Phasen, wo in vereinzelten Monaten mal jeden Tag für 5 Tage in Folge eine Folge gab, die sogenannten Steven-Bombs, die natürlich, wenn sie liefen, sehr cool waren, weil es war dann meistens auch eine durchgehende Geschichte, die dann über 5 Folgen erzählt werden konnte. Und dann hatte man eine Woche lang so die Steven-Bomb. Und dann war es aber monatelang nicht mehr so. Und ich glaube, selbst die Schöpfer der Serie oder Rebecca Sugar wusste oft nicht, wann die nächste Folge rauskommt. Und im Gegensatz dazu muss ich aber Steven, oder muss man vielleicht Cartoon Network zugute halten, es stand ja, glaube ich, nie im Raum, dass Steven Universe gecancelt wird, bevor Rebecca Sugar quasi das nicht von sich selbst aus beschlossen hat. Und das ist wahrscheinlich der große Vorteil gegenüber Netflix, wo man ja mittlerweile jetzt schon noch nicht mehr drauf hoffen kann, wenn eine zweite Staffel angekündigt wurde, dass sie dann tatsächlich auch kommt. Und das hat Netflix sehr hart kalkuliert bei ihren Serien. Und ich war bei Cartoon Network war das so, ja, mach mal deine Folgen, produziere die mal, irgendwann werden die schon ausgestrahlt und auf jeden Fall kriegst du halt so lange Geld dafür, bis du damit durch bist. Wir können halt nur nicht garantieren, dass es jedes Jahr eine neue Staffel gibt. Und ich finde, da hat Cartoon Network wahrscheinlich einfach, weil sie ein klassischer Fernsehsender sind, den längeren Atem gehabt und auch wahrscheinlich das Vertrauen in Rebecca Sugar, dass sie halt wirklich einen Plan hat. Und das war ja das, was ich auch, wo wir gerade bei der Einzigartigkeit der Serie sind, dass es wirklich eine Kinder-Cartoon-Serie ist, die von Anfang an eine große Geschichte im Kopf hatte, die von quasi über 5 Staffeln hinweg erzählt wurde, nicht in jeder Folge ging es um die Main-Story, aber man wusste ganz genau, okay, das ist eine Serie, die mit einem Laserfokus in eine Richtung geht und jede Folge entwickelt quasi diese Geschichte auf die eine oder andere Weise mal direkt, mal indirekt weiter. Und man hat das Gefühl hier, man steht hier am Schluss vor einem Gesamtkunstwerk, was auch so geplant war und wo ich auf Rebecca Sugar von Anfang an glaube, dass sie ab Tag 1 diese große Geschichte mit den Diamonds und White Diamond und Pink Diamond im Kopf hatte und sie so auch auserzählen konnte.
Wir sind ja jetzt noch bei den Beziehungen, oder? Also ich würde noch ein bisschen zu den Beziehungen reden wollen, weil das finde ich wirklich toll, dass da auch so verschiedene Level an Beziehungen dargestellt werden. Also auf dem einen Extrem hat man eben eine Garnet, die komplett in der Beziehung aufgeht, aber man hat eben auch diese kleineren, leiseren Beziehungen. Oder wenn ich jetzt mal, ich bin mir immer noch unsicher, ob man das tatsächlich als Beziehung interpretieren sollte oder nicht, wenn man über Perry und Lapis redet. Wenn man das mal als Beziehung interpretieren würde, ist das ja so quasi das andere Ende. So sehr casual und vorsichtig und bedacht auf, ja, Grenzen und wie weit kann ich jetzt gehen und immer gucken, ist das okay mit dem anderen und konsensual und so. Und diese alle anderen Beziehungen, die in der Serie stattfinden, ordnen sich ja so ein bisschen dazwischen ein und das finde ich auch sehr stark dargestellt, dass es eben nicht jede Beziehung eine Garnet ist, sondern dass es auch verschiedene Abstufungen davon geben kann.
Du sprichst jetzt von romantischen Beziehungen, richtig?
Genau.
Ja.
Von Paarbeziehungen.
Ich glaube, was für mich am prägendsten ist, was das Zeigen von Beziehungen in der Serie ist, generell ist einfach dieses Zeigen, dass mit der richtigen Herangehensweise kann eigentlich jede Person, die in dieser Serie auftaucht, bei einer anderen Person irgendwie andocken. Also Stephen hat ja zu den ganzen Figuren jeweils eine sehr individuelle Bindung und Beziehung auch. Also die Beziehung zwischen Stephen und Amethyst ist eine ganz andere als die zwischen Stephen und Garnet natürlich. Und nochmal eine ganz andere als die zwischen Stephen und Connie. Aber auch das wiederum, also Garnet und Amethyst haben eine andere Beziehung untereinander als Garnet und Pearl zum Beispiel. Und was die Serie halt gut macht in der Hinsicht ist, dass man kann mit seiner eigenen Persönlichkeit wie so ein Bulldozer über alle anderen drüber rennen und gucken, wer ist noch ein Bulldozer und kann mir standhalten. Oder man schraubt halt, ich sag mal nicht die Persönlichkeit zurück, aber die Wucht, mit der man die auf andere loslässt und guckt, okay, und was bringen die anderen mit und wo haben wir vielleicht eine Gemeinsamkeit und dass man die in der Regel halt findet. Und sei es über die Empathie, die Stephen ja ganz stark hat, dass man sagt, ich bin da an der Stelle zwar nicht wie du, aber ich verstehe, warum du so bist und warum dir Dinge wichtig sind und unterstütze dich in der Hinsicht. Und das finde ich, glaube ich, das macht die Stärke aus. Also die romantischen Beziehungen sind das eine, aber ich glaube, diese casual alltäglichen Beziehungen sind das Stärkere nochmal in der Serie, dass du dieses Gefühl bekommst von, wenn ich nur genau hingucke, finde ich einen Andockpunkt zu den Menschen um mich rum oder zu den Personen um mich rum und kann mit denen irgendwie interagieren, ohne dass es in Kampf oder permanenten Widerspruch oder so ausartet. So, das ist manchmal zäher und manchmal mit mehr Verhandlungen verbunden und manchmal leichter, weil man sich einfach natürlicher zusammenfindet. Aber es ist eigentlich immer eine Option, da anzudocken. Das ist ja das, was bis zu dem ersten Steven Universe-Film, glaube ich, permanent passiert, dass Steven auf Figuren trifft oder mit ihnen interagiert und einen Weg findet, mit ihnen zu interagieren und irgendwie anzudocken. Also ohne sich selbst drüber zu stülpen. Also diese Guys-Folge, wo es um diesen Ranger-Guy geht, den Steven gerne hätte und Onion hat einen und Steven will mit ihm tauschen. Und am Ende sieht Steven, okay, Onion langweilt sich den ganzen Tag, weil sein Vater immer unterwegs ist und wartet eigentlich nur drauf, dass der wiederkommt und vertreibt sich in der Zwischenzeit die Zeit mit irgendwas. Und das alles interpretiert in Onion, warum er diese Figur haben will, die eigentlich Steven gehört hat. Und dann noch mehr reininterpretiert und Onion irgendwann den Kopf schüttelt über das, was Steven da erzählt. Und Steven sagt, nee, das nicht, nur den ersten Teil. Und Onion nickt und alles klar, okay. So, und halt dieses, ich glaube aber trotzdem, dass das so ist und ich interpretiere das da rein und meine Küchentischpsychologie ist viel wichtiger als das, was du dazu zu sagen hast. Das ist, glaube ich, das, was in Steven Universe halt so stark ist, dieses Abklopfen einfach, was weiß ich über die anderen, was wissen die über mich und wo finden wir zusammen?
Voll. Ich finde mich total wieder in dem, was du gerade gesagt hast. Das könnte ich genauso auch sagen. Und als zweites zu den Beziehungen würde ich noch sagen, dass es halt so spannend ist, dass die Serie das einmal, so wie du jetzt geschildert hast, halt total nebenbei macht. Also, dass jede Beziehung immer irgendwie Thema ist, aber es gleichzeitig ja auch zum Thema der Serie macht, indem es halt das Konzept der Fusions gibt. Und die Fusions, das sind ja sozusagen Kombinationen aus verschiedenen Gems und teilweise auch Menschen. Und es ist ja schon, also gerade in dem Story-Arc dann um Lapis Lazuli und Jasper und um deren Fusion Malachite, die halt nicht so gut funktioniert, bei der irgendwie Gliedmaßen nicht funktionieren, wie sie funktionieren sollten und bei der einfach man merkt, dass da eine abusive Beziehung hintersteckt, eine Beziehung, bei der einer der PartnerInnen der anderen Person Ketten anlegt, so, das merkt man der Fusion an und die Fusions
toxisch, oder?
Ja, das, total das, toxisch, was toxisch ist. Würde ich auch sagen und die Fusions, die gut funktionieren, das sind immer die aus Leuten, bei denen ich sagen würde, da steckt eine gesunde Beziehung irgendwie dahinter. Und auch die Tatsache, als Steven und Connie das erste Mal zu Stevonnie fusionieren sozusagen, das ist natürlich in einem Moment, wo irgendwie die Beziehung gerade eine sehr gesunde Beziehung ist. So, das finde ich wirklich, manchmal funktioniert es ja auch nicht. Manchmal wollen sie fusionieren und es klappt irgendwie nicht. Und dann ist auch immer gerade irgendwas im Argen. Und das ist natürlich auch, gerade wenn wir nochmal darauf gehen, dass Kinder auch eine Zielgruppe dieser Serie sind, finde ich das einen wirklich tollen Mechanismus, um Kindern vorzuführen, halt, dass es nicht okay ist, wenn Beziehungen so abusiv und toxisch sind.
Ich finde, wo wir gerade beim Thema Fusion sind, ich habe jetzt länger darüber nachgedacht, für was, also was die Fusion für eine Metapher sein soll. Weil als das erste Mal dieses Fusion aufkam, haben alle gesagt, ah, okay, es ist halt irgendwie wie Chemsex und ich glaube aber, und das ist ja offensichtlich nicht, weil da Steven fusioniert mit Amethyst und dann am Schluss mit seinem Vater im Film. Und ich glaube,
spätestens ab Greg wird es mega weird werden.
Ja, aber ich glaube eben, ich fand das eben nicht weird, weil für mich Fusion immer etwas war, dass, also es ist nicht quasi nicht eine reine Metapher für nur eine Beziehung, weil es gibt ja auch Gems, die eine Beziehung zueinander haben, die ja nicht ständig fusioniert sind, sondern mal hin und wieder fusionieren. Also da gibt es ja auch ein Spektrum von ganz selten bis halt so gar nicht eine ständige Fusion. Und ich glaube, die Fusion ist hier eine Metapher für Intimität, die entkoppelt ist vom Thema Erotik und Sexualität. Also dass quasi Rebecca Sugar einen Weg finden wollte, Intimität in einer Kinderserie darzustellen, aber auch gleichzeitig einen Weg finden wollte, Intimität darzustellen, der entkoppelt ist von Erotik, weil es ja gibt ja verschiedene Formen auch von Intimitäten, die nicht unbedingt erotisch sein müssen. Also zum Beispiel ein Vater hat mit seinem Sohn ja auch eine gewisse Intimität, die nicht erotisch ist, die ganz klar nicht erotisch ist, und es gibt auch Intimität zwischen Freunden und Familienmitgliedern und alle möglichen Sachen. Und ich finde, das ist ein wunderbarer Weg, eine wunderbare Form, diese Intimität darzustellen und auch dann im Turn dann darzustellen, wie diese Intimität auch toxisch werden kann und dass auch Leute, die intim miteinander sind, das ist natürlich jetzt ein Codewort, aber ich meine halt wirklich intim miteinander sind im ersten Sinne, dass dort auch Probleme entstehen können. Und nur weil man so eine enge Beziehung hat und eine so intime Beziehung hat, muss das nicht automatisch bedeuten, dass es auch eine gute Beziehung ist. Und ich finde einfach, das Konzept der Fusion ist wahrscheinlich eine der besten Ideen, die Serie hervorgebracht hat.
Ich würde da noch einen Punkt früher ansetzen als du, weil wir sind ja tatsächlich nicht so richtig über die erste Staffel hinausgekommen und da werden Fusionen auch noch ganz anders eingesetzt, nämlich immer dann, wenn die Gems alleine nicht weiterkommen und stärker werden müssen. Also da hat das ja nochmal eine ganz andere Funktion. Und da ist, also vielleicht hat sich das auch dahin entwickelt, nach dem Motto, wie viel dürfen wir überhaupt erzählen? Also da auch immer weiter ausgelotet worden. Mich hat das halt immer total daran erinnert, wie damals bei Dragon Ball die Figuren fusioniert sind. Das hat man ja einzig und allein deswegen gemacht, weil der Gegner, der einem da jetzt irgendwie entgegenstand, wieder zu stark geworden ist und man wieder das Power-Level über 9000 drehen musste. Und dann sind die halt irgendwann fusioniert und sind dann zum Level 3 geworden und weiß der Geier was. Also das ist ja die einzige, also das war so für mich, wenn zwei Figuren fusionieren, werden sie halt noch ein coolerer, stärkerer Kämpfer. Und das ist ja in den ersten 50 Folgen, also bis eben Garnet als Fusion klar wird, ist das ja auch tatsächlich erstmal noch so. Und das ist halt auch wieder so ein Aufbruch mit diesen männlich besetzten Fusionen, weil das hat man bei Dragon Ball halt einzig und alleine gehabt. Da waren einfach Son Goku und Vegeta, die sind dann zu Gogeta geworden oder zu Vegetto, ne, die konnten ja zweimal fusionieren oder weiß der Geier was. Und dann waren die halt noch ein krasserer Dude. Hier geht's ja halt eben auch schief. Also ich versuche gerade die ganze Zeit mich zu erinnern, aber die Fusion aus Amethyst und Garnet, die ist ja irgendwann unkontrolliert. Mhm. Und die greift dann ja eben die Gruppe dann auch wieder an und wird dann wieder zu einer neuen Bedrohung. Und da wird einem auch klar, wie so eine Fusion eben auch schief gehen kann und inwieweit das also wirklich ja nach hinten losgehen kann. Und
die Fusion zwischen Pearl, zwischen die Funktion zwischen Pearl und Amethyst funktioniert halt ganz selten überhaupt.
Genau. Also eben, also entweder weil Figuren nicht im Synchron sind oder in Sync sind, so wie sie es in der Serie sagen. In Dragon Ball trainieren sie einfach so lange, bis es klappt. Das ist bei Dragon Ball halt so. Ne? Du wirst einfach drei Staffeln lang trainiert und dann sind die wieder stärker. Und das ist ja halt eben nicht so. Das kann auch zwischendurch, wie Becky gerade sagte, dann nochmal auseinanderbrechen, weil die Figuren sich gerade nicht grün sind und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist, glaube ich, also mit all dem, was Rebecca Sugar später damit gemacht hat. Und es ist halt anders als bei Dragon Ball, wo dann einfach beides addiert wird und dann eben der krassere Dude dabei rauskommt, ist halt hier eine Fusion mehr als die Summe ihrer Teile. Das ist einfach wirklich so ein, da werden halt nicht nur Wesenszüge kombiniert, sondern es kommen ganz andere dabei heraus. Garnet ist nicht Ruby und Sapphire zusammen, sondern Garnet ist Garnet. Es ist eine ganz andere Person. Und damit ist, ich weiß nicht, wir werden irgendwann drüber sprechen müssen, aber irgendwie ist die Hochzeit später auch so ein fauler Kompromiss, keine Ahnung. Also der passt eigentlich nicht zur Figur, wenn es auch natürlich ein Symbol ist. Aber Garnet ist mehr als nur eine Vereinbarung, die Sapphire und Ruby miteinander haben. Es ist einfach was ganz, ganz Neues und was ganz Eigenes. Und das trifft auf die allermeisten Fusionen zu.
Das ist mir im Rewatch eben aufgefallen. Ich habe ja ziemlich viel nochmal gerewatcht. Also bis zu die Enza bin ich tatsächlich gekommen. Bis dahin wollte ich auch mindestens kommen. Und da ist mir eben aufgefallen, am Anfang von Staffel 2, als Steven halt so das ganz frisch erst weiß und dann immer wieder so gar nicht fragt, wie das denn eigentlich ist und wo Ruby ist und wo Sapphire ist. Ich finde gar nicht, findet da sehr schöne Erklärungen und Worte und sehr eingängliche für mich Erklärungen und Worte, was das eigentlich ist. So von wegen, ja, ich bin die Liebe der beiden und sowas wie, ja, jetzt zu denken, was der Anteil von Ruby von mir wäre oder der Anteil von Sapphire von mir wäre, das wäre wie, als würde ich meinen linken und meinen rechten Arm hier irgendwie Ruby und Sapphire nennen. Das ist, wir sind auf einer höheren Ebene hier.
Ja. Ich finde das ganz schön nochmal umgedreht, wo in Steven Universe Future ja Steven getrennt Sapphire und Ruby fragt, ob er jetzt Connie einen Heiratsantrag machen soll. Und beide sagen ja, wo man dann ausgehen würde, dann würde ja gar nicht, wenn sich beide einig sind, auch ja sagen. Und die dann am Schluss sagt, ach, diesen beiden Turteltaum kannst du ja kein Wort glauben zu dem Thema. Natürlich sagen die beide ja. Und das ist auch ganz schön, dass quasi das bedeuten muss auch, dass es noch nicht mal bedeuten muss, wo beide Teile sich quasi ähneln, dass das dann in der Fusion aufgeht, sondern dass es da nochmal, also dass es quasi wirklich drei individuelle Personen sind, die halt, wo eine durch die beiden anderen entsteht. Das fand ich, also diese eine Szene, wo er sagt, natürlich kannst du den beiden nicht glauben, was hast du denn geglaubt? Das war wirklich nochmal die, wahrscheinlich so der Home Run für das Thema Garnet.
Das ist mir ja beim Schauen der Folge auch aufgefallen, hatte ich ja auch getwittert, so von wegen, ja, das haben sie ja jetzt nur gemacht, weil Garnet das niemals sagen würde, aber
was ich spannend finde, nochmal, wenn wir bei den Fusionen bleiben, es ist so schwer, wenn wir es auf Englisch gucken und ich auf Deutsch drüber rede, das verwirrt mich immer.
Du darfst auch Fusions das, sagen.
Ja, ich muss mich nur entscheiden und nicht erst, während ich das Wort schon ausspreche. ist ja das in Gemworld offenbar, und das kriegen wir schon in der ersten Staffel mit, also zum Ende der ersten Staffel, Fusions nicht gerne gesehen werden, sondern als unrein gelten, geächtet sind.
Ja, vor allem
und das
Fusions
ist so ein
zwischen verschiedenen.
Genau. Also wenn zwei Rubies oder drei oder vier oder fünf, dann wird halt ein stärkeres Ruby-Gem draus. Das ist okay. Vor allem, wenn man sich noch gut zu Diensten machen kann.
Dann die Dragon Ball-Fusion wahrscheinlich.
Genau. Aber sobald Gems verschiedener Herkunft sozusagen fusionieren, dann ist das nicht mehr so schön. Das erfahren wir über Jasper.
Also vor allem Gems verschiedenen Standes. Also das ist ja genau der Punkt.
Ja. Genau, also es gibt ja ein Klassensystem bei den Gems auch. Das kommt dann auch erst so peu à peu raus. Und das wird eben durch Stände auch repräsentiert. Also verschiedene Gems haben eben bestimmte Aufgaben und dadurch auch einen unterschiedlichen Wert in der Gem-Gesellschaft, wie sie existent ist, wenn wir sie kennenlernen. Und ich finde es halt ganz spannend, dass zum einen da so dieses ganz schlimm Rassistische ja drin steckt, von wegen, ihr müsst euch hier, dürft nur untereinander bleiben und so. Und zum anderen aber auch, das ja einen Gegenpunkt setzt zu so einer Art von Ellbogengesellschaft und so einer Ego-Gesellschaft, wie sie ja häufig stattfindet. Also dieses, ich schaffe das alleine, ich bin alleine am stärksten und ich bin alleine sowieso der Stärkste von allen. Ich brauche niemanden und andere halten mich nur auf und ich muss mich irgendwie durchsetzen, um meine Interessen zu vertreten, weil wenn ich mich mit anderen zusammentue, dann muss ich ja auch deren Interessen berücksichtigen und da habe ich keinen Bock drauf. Und das finde ich so ganz spannend, das so aufzumachen irgendwie und zu sagen, also diese Gesellschaft, die ihre festen, starren, diamantenen Strukturen behalten möchte, kann halt gar nicht damit umgehen, dass es eigentlich eine positive und auch eine bereichernde Entwicklung sein kann, dieses System aufzubrechen, weil man nur sieht, dass es schwächt und nicht, dass es an einer anderen Stelle bereichert.
Und trotzdem, und das ist mir auch nochmal wichtig, werden Beziehungen halt nicht als das Nonplus, also jetzt romantische Beziehungen, als das Nonplusultra angesehen, sondern es ist auch total okay, wenn man keine romantischen Beziehungen hat, wenn man irgendwie die Fusions nur mit anderen eingeht, die irgendwie, wo jetzt keine romantische Beziehung dahinter steckt und immer, also auch dieses, es gibt ja das Lied Independent Together, was in dem Soundtrack der Serie auch eine Rolle spielt und ich finde, das trifft's halt. Also die Beziehung, die als gut funktionierend, als gute Fusions und so weiter dargestellt werden. Das sind immer Beziehungen aus Gems und Menschen, die sind independent together. Also die bleiben unabhängig und nur die Tatsache, dass man jetzt in einer Fusion aufgeht, ist halt gleichzeitig keine Metapher dafür, dass man das in einer romantischen Beziehung oder so auch machen muss, in eine Person aufgehen oder so. Das hätte passieren können, wenn man dieses Konzept aufsetzt, aber es ist halt nicht passiert. Das hat diese Serie nie vorgelebt oder so. Das fand ich auch nochmal wichtig.
Ich finde es auch sehr schön, wie selbstverständlich es klar ist, dass es nicht nur Fusionen zwischen zwei Gems geben kann, sondern im Grunde, ich glaube, es gibt kein Limit. Es ist halt nur die Frage, wie gut man dann in Sync ist. Umso mehr Leute es sind, umso schwieriger wird es. Ist da wahrscheinlich dann in realen Polykülen nicht anders. Ich finde auch, bei den Off-Colors gibt es noch eine sehr schöne Multifusion. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt.
Fluoride.
Fluoride, wo ist ja auch so ein bisschen so, ja, bei den Fusionen geht es auch immer ein bisschen darum, dass die dann stärker werden und mehr können. Und Fluoride ist dann so ein schöner Gegenentwurf, ist eine sehr lethargische, langsame, sehr gemütliche Fusion, wo die Gems sich einfach gedacht haben, ja, wir sind jetzt einfach mal fusioniert und die ist ja auch eine kontinuierliche Fusion, aber nicht darum, weil wir jetzt irgendwie schneller, schöner, stärker werden wollen, sondern einfach, weil wir hier abchillen wollen gemeinsam. Und das finde ich auch schön, dass es quasi auch so eine Fusion gibt, wo ich das Gefühl habe, umso fusionierter sie werden, umso aktiver werden sie auch. Also hier Obsidian ist ja dann eine extrem mächtige und starke und schnelle Fusion und dass es da auch diesen Gegenentwurf gibt, dass diese Gems auch mal einfach nur gemeinsam abchillen wollen als Fusion.
Ja, wollen wir noch eine kurze Runde machen von anderen Themen, von denen wir finden, dass sie gut verhandelt werden in der Serie. Jetzt gar nicht so ausschweifend, dass wir über jedes nochmal so lang sprechen, wie wir das bei den anderen gemacht haben, aber dass wir sie zumindest mal genannt haben. Also ich würde da nochmal Familienkonzepte einwerfen. Kathi, du hast das vorhin schon sehr schön ausgeführt, diese Familienkonstellation, in der Steven aufwächst mit drei in Anführungsstrichen Müttern und einer abwesenden Mutter und einem Vater. Und es ist ja auch so, dass in den ersten, ja, vielleicht zwei Staffeln es da durchaus auch noch Überzeugungsarbeit bei manchen Leuten in Beach City braucht, damit die verstehen, dass das genau die richtige Konstellation für diese Familie und für Steven ist. Also es ist nicht ganz unproblematisiert sozusagen, aber die Problematisierung ist wirklich minimal so. Und im Endeffekt zeigt es uns eher, dass es wirklich so Familienentwürfe halt geben kann, in denen es nicht um irgendwelche biologischen Verwandtschaften geht, sondern in dem es irgendwie darum geht, wie man Verantwortung übernimmt, wer vielleicht verschiedene Rollen ausübt in so einer Erziehung oder in so einer Familien, in so einem Familienzusammenhalt. Das ist so ein Thema, was ich noch ganz schön verhandelt finde.
Ich stelle mir gerade vor, weil du sagst, dass das so erstmal bewiesen werden muss, dass das okay ist, diese Familienkonstellation, wie so von Pippi Langstrumpf die Brüsselise, diese Kinderheimtante dann, die bei Pippi Langstrumpf immer auf der Matte stand und sie ins Heim stecken wollte oder zu Pflegeeltern, bei den Gems auftaucht und völlig die Krise kriegt.
Ja.
Mit dem Blümchenhut und so. Und
ich habe auf so eine Figur aber auch immer gewartet, weil es gibt ja in der ersten Staffel eine Folge, wo Conny sagt, sie geht zur Schule und Steven weiß überhaupt nicht, was das ist. Also so eine totale Pippi-Langstrumpf-Nummer tatsächlich. Ja. Und der wird, also der hat gar keine Schulbildung genossen. Also der hat, ich weiß gar nicht, ob der in der ganzen Serie überhaupt mal eine Schule von innen sieht. Und er kommt ja trotzdem durch die Welt.
Nee, nur einen Kindergarten. Auch
well played. Konnte er nicht liegen lassen.
Nee, der lag auch wirklich gut. Aber das ist schon fast faszinierend. Also, diese drei Mütter, die er da hat, mehr oder weniger, der hat ja auch einfach ein ganz anderes Leben als die anderen Kinder da im Ort. Und die anderen Kinder müssen in den Restaurants mitarbeiten, zum Teil, die Eltern irgendwie haben. Es sind tatsächlich sehr viele Restaurants in dem Örtchen.
Essen spielt ohnehin eine große Rolle.
Aber werden dann eben auch so ein bisschen auf Arbeitsleben vorbereitet. Aber Steven hat einfach eine andere Funktion. Und ich finde es halt, das wäre mein Punkt gewesen, obwohl Steven der Held der Serie ist und die Serie auch so heißt wie er, also die Serie könnte auch He-Man heißen. Genauso wie es eben... Weil He-Man eben auch der Held der Serie ist, aber Steven ist nicht der Auserwählte. Und das ist so spannend. Und das wird halt eben im Laufe der Serie auch klar. Er hat natürlich eine Sonderrolle als der Sohn seiner Mutter, mehr oder weniger, oder eben auch als die Fortführung des Konzepts seiner Mutter. Aber er ist eben nicht the Chosen One. Es gibt keine Prophezeiung um ihn herum, sondern er wird auf diese Aufgabe, seine Mutter zu ersetzen, vorbereitet. Das ist so ein bisschen der Punkt. Und das fand ich einen schönen Aufbruch.
Und er muss sich auch jede seiner Fähigkeitensteigerungen erarbeiten. Also er ist nicht so ein Chosen One, dem das alles zufliegt, sondern er muss lernen, wie klappt es mit der Bubble, wie klappt es mit dem Schild, wie klappt es mit dem Fliegen. Das klappt nicht alles von Anfang an, sondern da muss er dran arbeiten oder er muss zumindest rausfinden, irgendwie, wie in was für einer mentalen Zustand muss ich sein, damit das irgendwie funktioniert. Also auch dagegen dieses Chosen One Theorem.
Ja, und auch eben nochmal kurz, also das mit der Fusion ist ja auch so, dass er da sich auch erst langsam reintrainieren muss und erst funktioniert es eben gar nicht und dann funktioniert es eben mit Conny und ich finde das auch sinnvoll irgendwie aufgebaut, wann die Dinge passieren und mit wem die Dinge passieren, also bis zu einem gewissen Punkt zumindest, da kommen wir später nochmal dazu, aber die ersten beiden Fusionen eben mit Conny und danach mit Amethyst, bei beiden habe ich gedacht, okay, ja, das passt so, das ergibt Sinn, das ist so aufgebaut, das muss genau so kommen, das folgt logisch aus den Erzählsträngen und daraus, wie die das aufgebaut haben, dass eben als zweites dein Amethyst nach Conny kommt. Weil die sich da eben zu dem Zeitpunkt in der Story auch am nächsten sind.
Was ich auch schön finde, ist, dass Steven halt auch scheitern darf beim Lernen, also Steffens Lieblingsfolge ist ja die mit den Adorable Cat Monsters.
Nein!
Wo Steven total begeistert davon ist, dass Amethyst eben so shapeshiften kann und das auch gerne möchte. Und sie sagt, naja, du hast einen Gem, also wahrscheinlich kannst du das auch, du musst halt nur üben. Und dann übt er das und kriegt dann diese kleinen Katzenmonster als Finger und dann wird das immer mehr und das geht halt schief, also es eskaliert halt einfach völlig, bis Steven gar nicht mehr zu sehen ist, zwischen lauter Katzenkopfauswüchsen aus ihm raus. Und er löst es dann ohne die Gems mit Hilfe von seinem Vater, aber er kann halt einfach scheitern daran. Also er hat dieses, und das finde ich auch so schön, dass das gezeigt wird, eines der Konzepte, dass er scheitern darf und dass er durch dieses Scheitern gegebenenfalls auch lernt und dadurch eben sich Dinge erarbeiten kann überhaupt erst. Also dieses, mir fliegen Sachen zu, zeigt ja wieder mal das Konzept des Scheiterns ist eigentlich nicht vorgesehen. Es ist, wenn, dann nur so ein minimaler Stopp auf eigentlich einem sehr geradlinigen Pfad. Also ich habe nicht viel Dragon Ball gesehen in meinem Leben, aber irgendwie haben die immer eine neue Kraft entwickelt, wenn sie einen Gegner hatten, den sie mit ihren bisherigen Kräften nicht besiegen konnten.
Hast du nicht mal einen Dragon Ball Podcast gemacht?
Oh Gott. Das ist meine Horrorfolge.
Ich war auch beteiligt, ja.
Ja. Und das finde ich halt so schön, dass das mit eingearbeitet ist in all diese Entwicklungen, auch Beziehungen tatsächlich, dass überall mal so ein Scheitern stattfinden kann und dass auch gezeigt wird, wie man damit umgehen kann und was es bringt, wenn man das Scheitern auch mal zulässt. Und ich möchte an dieser Stelle Greg Universe zitieren, der sagt, if every pork chop was perfect, we wouldn't have hot dogs.
Ach, beste Zitat. Ja, man kann so viel zitieren aus der Serie.
Das Scheitern wird ja auch relativ früh gleich gut gezeigt. Also mit dem, wo sie da versuchen, Disease Buyer, das mit dem, da kommt gerade der Mond und da muss die Moon-Goddess-Statue da zur perfekten Zeit hin. Mhm. Und dann hat Stephen die Moon-Goddess-Statue vergessen in seiner Vorbereitung, weil er an alles andere gedacht hat, aber eben nicht daran irgendwie mehr. Also es hat nicht mehr in seinen Rucksack gepasst. Und da wird aber dann auch nicht irgendwie sonst wie lange gejudged oder so oder cremig oder kriegscremig ewig nachgetragen, quasi ihm immer wieder vorgehalten, ja, du hast ja da die Statue vergessen, es ist halt einfach passiert und geht halt weiter. Und Stephen hat was draus gelernt und die Gems haben was draus gelernt und gut ist.
Und 2 von 4 Ideen waren Erfolg, das ist nicht so schlecht.
Ja.
Finde ich aber ein schönes Beispiel, weil was er statt der Statue dann hinstellt, ist Mr. Queasy, so eine sprechende Figur, die die ganze Zeit vor sich hergibt, I've got a medical condition. Weißt du, das ist einfach eine Spielfigur, die krank ist, also die körperlich krank ist. Und eben nicht He-Man, also vielleicht auch nicht der Ranger-Guy, mhm, sondern das ist eben eine Spielfigur mit Schwächen, mit einem Gebrechen, mit einer Krankheit. Und seine Lieblingsserie sind die Crying Breakfast Friends. Also Figuren, die ganze Zeit weinen und ihre Beziehung untereinander aushandeln. Und das ist auf der ersten Ebene, ist das mega witzig. Und auch so dieser Queasy, der die ganze Zeit so, don't shake me, und sowas von sich gibt. Das ist natürlich erstmal witzig, wenn er solche Sachen von sich gibt. Aber was dahinter steckt, ist halt, der hat halt auch Spielzeug, was nicht perfekt ist. Mhm. Der hat halt auch Vorbilder, mit denen er sich halt befassen konnte, die ihm gesagt haben, es ist okay, wenn du nicht perfekt bist und du bist trotzdem ein cooles Spielzeug, weil er nimmt das ja mit, er hat das ja die ganze Folge dabei, natürlich als Plot-Device, damit er das hinterher da hinlegen kann, ist schon klar, aber das ist ja auch nicht die Lösung, das Ding geht kaputt und der Turm stürzt trotzdem ein. Und die ganze Serie ist so durchzogen von so kleinen, winzigen Elementen, die aus Stevens Vergangenheit kommen oder zu seinem Wesen gehören, die zeigen, dass er immer beigebracht bekommen hat, dass es okay ist, nicht perfekt, nicht immer die passende Person zu sein. Und das macht ihn selber so viel vollständiger. Also unperfekt zu sein, macht ihn vollständiger und viele andere der Figuren auch.
Und trotzdem, obwohl er das sein ganzes Leben beigebracht gekriegt hat, fällt es ihm auch nicht immer super leicht, das zu akzeptieren mit dem Scheitern. Und da kommt dann auch, würde ich sagen, so ein bisschen das Thema psychische Gesundheit mit ins Spiel. Also auch je weiter die Serie voranschreitet und je mehr Aufgaben auch auf Stephen lasten oder zumindest er fühlt, dass die auf ihm lasten, dass irgendwie die Serie auch das Thema psychische Gesundheit und Sachen an sich ranlassen und sich Dinge eingestehen und arbeiten an bestimmten Dingen und so, dass das auch noch so nebenbei mitverhandelt wird in der Serie. Also es gibt so viel, was noch so nebenbei mitverhandelt wird. Ja, so Trauma als irgendwie ein großes Thema, mit dem sich einige Figuren in dieser Serie rumtragen. Umweltschutz kommt ja dann auch noch mal im Steven Universe im Steven Universe Film wird es noch mal so reingebracht und war auch vorher in der Serie irgendwie immer schon mal da. Natürlich Trauer, also Steven und der um seine Mutter trauert, die er nie kennengelernt hat, um Rose Quartz und wie Greg um sie trauert, wie Pearl um sie trauert, überhaupt wie alle um sie trauern und wie es da auch Unterschiede gibt, wie die Diamonds um sie trauern. Also es gibt so viel, was noch nebenbei passiert, was jetzt gar nicht die großen Themen der Serie sind. Das ist wirklich.
Ja, was mir gerade noch als kleines Thema, während wir geredet, kommuniziert haben, aufgegangen ist, was jetzt noch nicht in der Liste steht, ist eben Kommunikation. Und dass eben in den ersten Staffeln das auch immer an der Stelle schief geht, wo die Kommunikation nicht so funktioniert oder wo die Kommunikation an irgendwelcher Stelle von jemandem abgebrochen wird. Da haben wir Szenen zwischen Amethyst und Pearl meistens, wo das passiert. Wir haben eine Szene, wo Garnet wegen sowas quasi unfused mit Keystone Motel und so weiter. Wir haben so eine Szene später dann noch mit Steven und Conny, wo er von Homeworld zurückkommt. Und es wird eigentlich immer wieder gezeigt, ja, Kommunikation ist das Wichtige und mit Kommunikation kann man die Probleme auch lösen.
Mhm. Ja, das finde ich, das hat mich am Anfang in den frühen Staffeln ganz stark mitgenommen. Dieser schwelende Streit zwischen Pearl und Amethyst, der sich ja wirklich über fast eine Staffel erstreckt, wo sie dann wirklich gemeinsam eingesperrt werden müssen, damit sie mal miteinander drüber reden. Und das ist halt diese fehlende Kommunikation, das ist auch generell, wenn irgendwo das ein Plot-Device ist, dass die Leute nicht miteinander reden, das kriegt mich immer irgendwo ganz tief in den Nieren. Und das war bei Steven Universe nochmal doppelt schlimm. Also das war, fand ich stark, fand ich eine gute Story, aber das hat mich wirklich sehr mitgenommen.
Normalerweise hasse ich das auch. Also ich kann das wenig sehen in Serien, wenn sowas passiert und so Probleme einfach nur da sind, dadurch, dass die Leute nicht kommunizieren. Aber Steven Universe kriegt immer gerade noch rechtzeitig, finde ich, oder früh genug die Kurve, dass es eben gelöst wird.
Lass uns das doch nutzen, um jetzt uns vielleicht ein bisschen von den allgemeineren Fragen zu lösen, auf die wir sicher im Laufe der Besprechung immer noch weiter eingehen werden, und mal so ein bisschen zu bestimmten Entwicklungen der Serie kommen. Also seien es irgendwie Plotlines, die ihr besonders wichtig fandet, oder Plottwists, die sehr viel verändert haben. Steffen, vielleicht magst du mal anfangen mit einer Sache, über die du gerne mit uns reden würdest, von diesen bestimmten Entwicklungen der Serie.
So wahnsinnig viel. Ich glaube, was für mich die Serie ausgemacht hat, war, dass es halt immer so regelmäßig Reveals gegeben hat und dann wurde die Welt immer größer. Und ich hatte immer Angst vor der Staffel, in der es tatsächlich ins Weltall geht. Weil ich dachte, damit macht die Serie sich selber so ein bisschen kaputt, weil so dieser Erdenbezug für mich doch immer sehr, sehr wichtig war. Ich wusste, das würde irgendwann kommen, und Rebecca Sugar hat das jahrelang auch immer angekündigt, ja, in der nächsten Staffel gehen wir mal nach Homeworld, dann sehen wir das mal endlich, und dann hat es doch noch wieder ein bisschen gedauert und ich habe gedacht, ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt brauche, und irgendwann passierte das dann und dieser Fokus wurde plötzlich noch größer und noch größer, und also nicht nur mit jeder weiteren Figur, die in die Serie reinkam, sondern eben auch so geografisch ist das falsche Wort, aber so logistisch wurde die Welt einfach immer größer. Also dass man einfach dann gesehen hat, okay, da gibt es noch einen kleinen Planeten und noch irgendwie diesen Menschenzoo, diesen Satelliten, der da im All herumschwebt und so weiter und so fort. Man hat einfach so dieses ganze Worldbuilding nicht so vor die Füße gekotzt bekommen, sondern so nach und nach erzählt bekommen. Und das war, glaube ich, für mich eine Sache, die ich sehr, sehr toll erzählt fand in der Serie. Ich glaube, so dieser Rose Quartz-Plot, der wurde sehr behutsam erzählt. Der ist lange, glaube ich, angekündigt und auch so theoretisiert worden von Fans, so dass Rose Quartz eigentlich eine Diamond ist, und es hat sich dann auch als wahr rausgestellt. Das haben sie sehr schön erzählt. Ich weiß nicht, ob alle damit zufrieden gewesen sind, aber ich kann mir halt vorstellen, also dadurch, dass sie ja dann eben auch einen niederen Stand gewählt hat, um mit den Menschen dann zu interagieren, um die dann eben auch kennenzulernen. Das hat für mich die Figur dann hinten raus ein bisschen vollständiger gemacht. Das war für mich so ein Faktor. Und dann damit eben aber auch Steven und Stevens Rolle dann eben auch nochmal ganz anders dargestellt zum Ende der Serie, in der damit dieser Rolle auch überfordert gewesen ist. Also ihre Rolle als Diamond dann auch zu übernehmen.
Mich hat, glaube ich, der Reveal nicht mehr so sehr überrascht, einfach weil ich da auch schon so weit im Fansein drin war, dass ich das mitbekommen habe, die verschiedenen Theorien, gedacht habe, ja, es ist schon auch naheliegend irgendwie und so, es passt schon. Ich glaube, womit mich die Serie am meisten überrascht hat, war dann die Zeichnung von Pink Diamond, wie sie erzählt wird, wo Rose ja, Rose Quartz immer dargestellt wird als die Gute, die alle beschützt hat und die Menschen retten wollte und sich auf was Neues einlassen wollte. Und das automatisch erstmal übertragen wird auf Pink Diamond und man dann aber sieht, dass Pink Diamond halt manchmal auch einfach ein Diamond war wie die anderen Diamonds. Mhm. Mit wenig Empathie für ihre sie umgebenden Gems mit sehr viel Nachlässigkeit gegenüber anderen Gems. Und wie vielschichtig Pink Diamond war. Und dass Pink Diamond eben nicht von Anfang an eine Gute war und eine Retterin und jemand, der sich gegen das System gestellt hat, sondern auch sehr egoistisch einfach und wie so ein kleines Kind fast irgendwann sagt, ich will aber auch eine Welt haben, die ich aushöhlen und ausnutzen kann und kontrollieren kann und rumkommandieren kann und so. Also es hatte schon so dieses, ne, Kindergartenkind, das jetzt aber auch mal mitspielen möchte mit den Großen. Und damit hat mich die Serie, glaube ich, am meisten überrascht in der Hinsicht.
Also für mich, also ich, du sagst jetzt, du warst schon so im Fansein drin, dass du nicht mehr überrascht warst. Mir stand der Mund offen in der Folge, wirklich. Also natürlich, als es dann vor allem lag, es war alles total logisch und klar, aber es war wirklich einer der most shocking Moments der Serie überhaupt für mich beim Gucken. Und ich glaube, es liegt auch daran, das ist wirklich auch im Nachhinein, es ist einfach so eine gute Folge mit diesem There's a Pearl in a Pearl in a Pearl. Und dass so gut erklärt wird, warum Pearl halt nicht darüber sprechen konnte, die ganzen Jahre, Jahrzehnte, keine Ahnung. Also, dass sie wirklich eine Erklärung dafür gefunden haben, die sich nicht nur wie ein, jetzt brauchen wir noch eine Erklärung, warum Pearl eigentlich nicht drüber geredet hat. So hat sich das nicht angefühlt, sondern mehr so wie, das war von Anfang an so durchdacht für diesen Reveal, dass das der Grund ist, dass Pearl nicht drüber reden kann, weil sie eben diese Geheimnisträgerin ist. Und meine Güte, was das nochmal für die Beziehung von Rose und Pearl sozusagen bedeutet, weil es ist ja vorher sehr lange aufgebaut worden, dass Pearl halt verliebt war in Rose, dass Rose sich aber für Greg Universe entschieden hat, wo ich mich auch frage, hätte man da nicht noch so eine Polykül-Geschichte draus machen können? Aber meine Güte, geben wir es ihnen. Und dass halt diese Tatsache, dass ja die Pearls die Bediensteten der Diamonds sind und als dann rauskam, Rose ist eigentlich ein Diamond und damit war Pearl quasi, also was das fürs Machtgefälle der beiden auch bedeutet und für die Tatsache, dass es da eine Beziehung hätte gehen können. Oh, also ihr merkt schon, für mich war das echt extrem aufwühlend, diese Folge.
Ja.
Ja.
Für mich war es auch ein Schocker. Und ich bringe jetzt mal einen Begriff, der jetzt popkulturell, glaube ich, sehr überbenutzt ist, aber für mich funktioniert er hier in dem Zusammenhang eben, wie die Serie bis dahin aufgebaut ist. Das ist das mit dem Subversion of Expectations und Subversion of Narrative, was ja auch viel im Zusammenhang mit Rian Johnson irgendwie immer besprochen wird. Ich habe ganz kurzer Sidestep. Ich habe erst vor kurzem das erste Mal Knives Out gesehen und danach quasi Video-Essays, die erklären, ja, warum dieser Version darin so gut funktioniert und warum man quasi von dem Reveal, der da in dem Film passiert ist, so total überrascht wird. Und ich fand, im Rewatch sind viele von diesen Techniken auch in der Serie drin. Eben in welcher Reihenfolge die Hinweise präsentiert werden, welche Hinweise präsentiert werden und wie man im ersten Schauen total auf die falsche Fährte gelockt werden kann und aber beim zweiten Mal, wenn man weiß, wohin es läuft, total offensichtlich und klar ist und eigentlich hätte man drauf kommen müssen.
Das war auch der Moment, wo ich gedacht habe, jetzt müsste man eigentlich einen Rewatch machen, um nochmal alle Sachen zu sammeln, die einen irgendwie darauf hingewiesen haben.
Also Ich hab den Yellow Diamond Red Herring total gefressen. Ich habe wirklich gedacht, okay, so wie Yellow Diamond sich da verhält, auch gerade bei dieser Gerichtsverhandlung, das ist schon mega suspicious und fishy.
Ja. Wo wir das gerade besprochen haben zwischen Greg und Pearl, möchte ich auch nochmal auf diese wunderbare Empire City Folge eingehen, weil das, glaube ich, war die erste Folge, die so richtig eine Musical-Folge war, wo ja auch sehr viele Lieder drin waren. Und für mich war das ein sehr frühes Highlight dieser Serie, der Isn't It Over Song oder It's Over, Isn't It, wo Pearl und Greg auch endlich mal miteinander drüber reden. Und man merkt schon, es gibt hier ein Motiv. Also die besten Momente der Serie ist, wo die Leute endlich mal über ihre Probleme sprechen. Und wo ja auch dann sich fundamental die Beziehung zwischen Pearl und Greg verändert nach dieser Folge. Also sie sind jetzt nicht die super dicken Freunde danach, aber es ist jetzt schon wesentlich, sag ich mal, gesünder, wie die wieder danach miteinander umgehen und wie auch sich Greg dann in dieses Familienkonstrukt danach einfügt. Ich würde gerne noch eine andere Entwicklung besprechen, nämlich was jetzt vielleicht ganz abseits ist von dieser großen Main-Storyline, nämlich The Barn. Also alles, was sich in der Scheune abspielt und die Figuren, die da drin wohnen. Also zum einen, Peridot ist einer meiner Lieblingscharaktere in der Serie und auch die Entwicklung, die sie durchmacht.
Ich war überrascht, dass niemand sie als Lieblingscharakter genannt hat.
Naja, es ging ja darum, mit wem man gerne befreundet wäre. Ja. Und ich finde sie einfach als Charakter in der Serie sehr cool. Und dann auch ihre Beziehung mit Lapis Lazuli und dann halt quasi auch Lapis als Charakter und wie die beiden sich entwickeln und dann daraus halt die New Crystal Gems entstehen, dann mit Bismuth. Und ich finde alle drei nochmal sehr spannend, weil sie sehr anders sind zu den, sag ich mal, Legacy Crystal Gems, die ja schon sehr gesettelt sind und im Grunde schon ihre große Entwicklung im Grunde vor der Serie fast schon durchgemacht haben. Also gerade Garnet, das sehen wir dann rückblenden, was die quasi durchgemacht hat. Das ist ja quasi nicht mehr Teil der Main Storyline. Und das haben wir bei Peridot, bei Lapis und bei Bismuth, ja, erleben wir das alles mit und ich finde, die sind auch nochmal charakterlich so ein bisschen, sag ich mal, rauer, würde ich das nennen. Also die sind halt nicht so, die haben halt sehr starke Issues und kämpfen damit sehr und fallen, also gerade Lapis finde ich in ihrer Darstellung quasi einer depressiven Person unheimlich stark, weil man bis zum Ende der Serie nie diesen Fall hat, wo man sagt, und jetzt ist sie geheilt und jetzt ist sie super glücklich, sondern Lapis ist immer so ein bisschen so ein melancholischer Charakter, die sehr depressive Phasen hat und dann sehr gute Phasen hat und Peridot ist ähnlich, aber halt charakterlich dann wesentlich explosiver. Und ich finde die beiden zusammen so spannend, weil die nochmal ganz andere Geschichten ermöglichen und ganz andere, auch ganz anders Steven irgendwie mit Steven interagieren und ihm ganz andere Sachen beibringen können. Also, dass man zum Beispiel ein Trauma nicht einfach so überwindet und dass es bedeutet, dass man halt es wahrscheinlich nie schaffen wird, so positiv durchs Leben zu gehen, wie Leute, die halt nicht so traumatisiert sind. Wobei Steven ja im Laufe der Serie dann auch stark traumatisiert wird, wie es dann später rauskommt. Aber ich finde, das ist bei Lapis und bei Peridot nochmal eine ganz andere Geschichte und welche Entwicklungen die einfach durchmachen, zum einen visuell und zum anderen auch charakterlich finde ich unheimlich stark und das ist ja auch nochmal komplett getrennt fast schon von dem, was in der Main-Storyline passiert und das finde ich auch die Stärke von Steven Universe, dass man quasi hier sehr viele Ebenen haben kann und ich sag mal kleine Ausflüge machen kann. Jetzt, wenn wir jetzt wieder vielleicht den Vergleich zu Shira machen, Shira erzählt ja sehr strikt eine Geschichte durch und ich finde Steven dadurch, dass es auch so ein bisschen zerstreut und zerfasert veröffentlicht wurde, da kann man sich auch mal erlauben, dass ein paar Folgen halt eine ganz andere Richtung geht und dass man halt mal auch ein paar Quatschfolgen machen kann und dass es auch Steven Tag geben kann und das finde ich einfach sehr schön, dass das so vielschichtig und verwoben ist und dieses horizontale Erzählen, was ja sehr en vogue ist, auch so ein bisschen aufgebrochen wird und gesagt wird, wir müssen nicht eine große Geschichte erzählen. Man kann in dieser großen Geschichte auch viele kleine Geschichten erzählen, die nicht unbedingt immer was zur Main Storyline beitragen müssen.
Ja, da kommt kurz der Kulturpessimist in mir durch. Ich denk gerade, wenn das irgendwie jemand gemacht hätte, der nur auf kapitalistisches Interesse irgendwie die Serie entwickelt hätte, hätte er an dem Zeitpunkt auch irgendwie in Steven Universe Serienmatic Universe aufgemacht und quasi so eine extra Serie Bourne Stories oder sowas gemacht, in der das dann nochmal extra vermarktet wird.
Ja, das stimmt. Bei Disney wäre das wahrscheinlich auch passiert. Ich nur ganz kurz, also auch der Moment, wo Lapis sich entscheidet zu gehen erstmal und wegzugehen von Peridot und von der Barn. Also es gibt viele Hit in the Heart Momente der Serie und das war auf jeden Fall auch einer davon, wo man halt gleichzeitig weiß, das ist jetzt erstmal für sie die richtige Entscheidung, aber es ist halt trotzdem,
Bei mir kam der etwas verzögert dann mit der Mondfolge und dem Lapis-Song.
Ja.
Heartbreak.
Ja.
Ja, was ich halt schön finde, was da auch gezeigt wird, ist aber einfach, dass alle drumherum sich so viel Mühe geben können, wie sie wollen. Manchmal ist die Gemeinschaft einfach nicht das Richtige für Leute, die gerade irgendwas heilen lassen müssen. Sondern im Zweifelsfall Abstand. Und das mag hart sein und das mag wehtun für die, die sich eigentlich so viel Mühe geben. Aber dann muss es halt trotzdem respektiert werden, dass die Person, die tatsächlich gerade was heilen lassen muss, eine Entscheidung trifft und die für sie richtig ist, auch wenn es für die anderen erstmal wie ein vor den Kopf stoßen aussieht.
Weiterer Story-Arc, über den ich noch sprechen will, auch wenn wir ihn schon zigmal jetzt angesprochen haben, ist Garnet. Also auch das war, ich glaube, neben dem Rose Quartz Reveal war der Garnet Reveal wahrscheinlich der, der mich am meisten gepackt hat, wo ich wieder mit offenem Mund vor dem Bildschirm saß und wo man eigentlich genauso wie beim Rose Quartz Reveal auch sich danach nochmal die erste Staffel angucken könnte und ganz viele Hinweise darauf finden kann. Also schon alleine, dass die drei Augen hat. Also ich meine, da hätte man ja auch mal irgendwie drüber nachdenken können, wie das
oder dass sie zwei leuchtende Punkte auf der Tür hat. Oder ja. Dass sie zwei Gems hat.
Ja. Und ich meine, das ist halt, also wir haben schon über ganz viel gesprochen, was ich daran großartig finde, was so im Zusammenhang steht mit, wie Beziehungen in der Serie gestaltet werden. Aber ich fand es halt auch einfach erzählerisch so gut gemacht, es wirklich als ein Reveal ans Ende von so einer Staffel zu setzen und quasi dann danach immer, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber bei mir ging es dann schon danach so, dass ich erstmal überlegt habe, wenn Garnet irgendwie agiert hat, aha, redet da jetzt eher Ruby oder Sapphire aus ihr, bis mir irgendwann aufgegangen ist, das ist totaler Quatsch, dass du dich das gerade selber fragst, Rebecca, so funktioniert das nicht. Also das hat halt auch dazu geführt, dass mein Nachdenken über die Serie und über die Konzepte der Serie nochmal irgendwie viel weitergeführt wurde. Und ich meine, eine der Hauptstorylines gegen Ende der Serie ist ja die, dass Ruby und Sapphire noch mal Zeit ohne einander brauchen, um darüber nachzudenken, wollen wir das unser Leben lang? Wollen wir immer gar nicht sein? Oder ist es uns nicht viel wichtiger, unsere Individualität leben zu können? Weil ich meine, es sind ja jetzt auch nicht so viele andere Charaktere in dieser Serie bekannt, die sich wirklich bis zum Ende dazu entscheiden, fast immer in der Fusion zu leben, sozusagen. Und ja, da würde mich auch noch mal interessieren, wie euch da so der Fortgang dieser Geschichte gepackt oder nicht gepackt hat.
Ich glaube, eins meiner liebsten Lieder ist Ruby Rider. Also die Garnet-Beziehung ist halt immer dann, oder diese Ruby und Sapphire-Beziehung ist halt immer dann am interessantesten gewesen, wenn sie neu verhandelt worden ist. Also wenn aus dieser sehr gesetzten, sehr abgeklärten Personen Garnet wieder die Einzelteile wurden, die sehr unterschiedlich sind. Also deswegen auch so dieses, dass sie eben mehr als die Summe ihrer Teile sind. Ruby ist mega impulsiv, sehr laut, manchmal auch sehr aggressiv und sehr, sehr vorpreschend. Sapphire ist vielleicht sagt man noch mal ein bisschen was zu der Funktion dieser Gems. Also die Rubies sind so ein bisschen so die Prügelleute, die jetzt ein bisschen vorgeschickt werden. Die können dann auch fusionieren. Ich glaube, in dieser Baseball-Spielfolge fusionieren die auch, glaube ich, auch einmal, diese fünf. Die sind also mehr oder weniger so ein bisschen die Infanterie, kann man das sagen? Ich weiß es nicht.
Die Bauern im Schach.
Ja.
Wie Blue sagte, Ruby can fight a war, Sapphire can tell you what it's for.
Genau, und die Sapphires haben die Fähigkeit, so ein bisschen in die Zukunft zu gucken und einen möglichen Ausgang einer Situation vorherzusehen oder verschiedene Ausgänge einer Situation vorherzusehen und sind so ein bisschen die Wahrsager und kommen eben aus einem oder Schamanen fast schon, kommen also aus verschiedenen Ständen und die beiden verlieben sich dann eben irgendwann und werden zu Garnet und sind eben sehr unterschiedlich und immer dann Und ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, dass Garnet dann mit sich selbst uneins ist, aber so wird es ein bisschen dargestellt. Aber die beiden haben dann einen Konflikt und sind eben nicht mehr in Sync und können dann eben nicht mehr zu Garnet werden. Und es wird halt ganz, ganz toll eben auch erklärt, warum Garnet die Art ist, wie die beiden leben könnten, leben wollen. Sie könnten halt eben auch als zwei einzelne Gems miteinander leben, aber dass sie die Möglichkeit haben, zu fusionieren, macht diese Beziehung dann eben für die beiden vollständiger. Und das wird auch nicht als die einzig wahre Art, eine Beziehung zu führen, dargestellt. Es ist halt nur eine mögliche und eben die, für die sich Garnet dann am Ende des Tages entschieden hat.
Ich finde das auch bei ihr interessant, dass man bei ihr nochmal einen extra Layer quasi an Charakterformungsmöglichkeit, sei es vom optischen auf dem plattesten Level her und auch vom wie man sich jetzt gibt her, da kann man ja verschiedene Seiten sehen. Also ich meine, dass bei normalen Gems ist es ja so, dass die, wenn die gepufft werden und dann reformen, dann ist es ja meistens so, dass die anders rauskommen, als bevor sie gepufft werden. Mindestens mal optisch irgendwie, dass es da hier und da kleine Veränderungen gibt, weil die Körper sind eben bloß Projektionen. Und wenn der Körper eben gerade mal nicht projiziert ist, ist eben für die Gems der einzige Zeitpunkt, so interpretiere ich das zumindest immer, ihr Aussehen zu ändern und oder quasi auch ihr Auftreten zu ändern. Und bei Garnet ist es ja irgendwie doppelt angelegt. Also zum einen, wenn die beiden auseinandergehen und wieder zusammengehen, kann da was optisch passieren, aber Ruby und Sapphire werden ja auch an der einen oder anderen Stelle auch mal gepufft und da passiert dann auch nochmal mit den beiden was wieder insgesamt einen Einfluss hat auf Garnet. Das finde ich auch mega spannend, dass da so eine große Dynamik drin ist.
Was ich spannend fand, also mein erster Impuls nach diesem Reveal überhaupt war, dass ich unfassbar gerne viel mehr von Ruby und Sapphire gesehen hätte in den darauffolgenden Episoden. Und ich die total vermisst habe und gedacht habe so, aber die waren so niedlich. Also gerade Ruby war so süß, wie sie sich so Sorgen gemacht hat und Steven sei durch dieses Raumschiff geführt hat, bis sie endlich Sapphire gefunden hatten und so. Und ich wollte so gerne mehr von den beiden sehen. Ich dachte, jetzt geht doch einfach mal auseinander und redet einzeln mit Steven. Das wäre doch total schön und so. Und dieses, dass das aber eben die bevorzugte Lebensweise von Ruby und Sapphire ist, gar nicht zu sein. Das hat so einen Moment gedauert, das auch für mich als Zuschauerin zu akzeptieren und zu sagen, naja, sie sind aber halt eher gar nicht, als dass sie Ruby und Sapphire sind in dem Moment. Das war so mein erster Impuls. Ich fand den Reveal mega toll. So. Also ich saß dann auch da, ich glaube, die haben auch, ja, wir haben die ja alle zusammen gesehen, die Folgen damals, Steffen und ich. Und ich dachte so, oh, neuer Gem, als Ruby auftauchte. Und dann noch ein neuer Gem. Ich dachte, oh, noch ein neuer Gem. Und freute mich ganz doll. Und dann, puff, war gar nicht da. Und ich dachte so, aha. Und dann kommt schon dieser unfassbar tolle Auftritt von Garnet gegen Jasper. Der hat auch einfach noch mal ganz deutlich gemacht, also du siehst halt, gerade an Ruby, die ist zwar haut draufmäßig vorne mit dabei, aber die fühlt sich total unsicher, wenn sie Sapphire nicht dabei hat, um ihr den Weg zu weisen. Egal, ob Sapphire einzeln oder eben fusioniert zu Garnet. Die war ja völlig aufgelöst. So, und erst als Sapphire wieder da war, konnte sie so halbwegs klar denken. Also Steven hat sie ja dann doch ein bisschen mehr geführt. Was Orientierung und Richtung anging. Also Ruby war diejenige, die die Energie reingebracht hat, die Dringlichkeit, aber so ein bisschen kopflos halt.
Ja, eine Szene, wo sie so total verzweifelt ist, I can see, weil sie halt so gewöhnt dran ist, dass sie eben Sapphires Fähigkeiten quasi teilen kann, zu gucken, wo muss ich jetzt hin, wo ist jetzt ja der richtige Weg und dann das eben nicht zu sehen.
Genau, und Sapphire auf der anderen Art, die dann weiß, wie sie auf sich aufmerksam machen kann, auf die richtige Art und Weise.
Ja. Ich muss ja kurz gestehen, obwohl ich nur 4 Tage gebraucht habe, wie gesagt, um die ersten 50 Folgen zu sehen, habe ich es trotzdem geschafft, mich zu spoilen, was Garnet angeht. Und zwar, da gab es so ein Video eben auf YouTube, einfach bloß mit der Überschrift Ruby and Sapphire meet again oder sowas. Und ich habe halt geguckt, okay, das ist auf dem Spaceship und so, und wer ist denn Ruby und Sapphire? Das klingt ja interessant, guckst du dir mal an. Das wird ja sicherlich nicht irgendwie was Wichtiges sein.
Upsi, nein.
Und fand die auch mega niedlich und wer ist denn das? Okay, das wird wahrscheinlich noch erzählt, wo die herkommen und wann man die das erste Mal kennenlernt und dann, ja, wups.
Upsi, Spoiler. Steffen, du hast vorhin angedeutet, dass du die Hochzeit, also dass du da auch Kritikpunkte hast.
Also ich bin halt froh, dass sie stattgefunden hat. Das möchte ich erstmal vorne weggeben. Und sie ist historisch auch bedeutsam. Es ist die erste queere Hochzeit in einem Cartoon für Kinder. Mhm. Sie hat einen wichtigen Platz in der Historie von Mainstream-Cartoons, so wie sie im amerikanischen Fernsehen, vor allem im amerikanischen Fernsehen stattfinden. Das erstmal vorneweg. Daran gibt es nichts zu rütteln. Ich kann mich daran erinnern, und die Serie ist heute auch schon mal angesprochen worden, dass es immer so Andeutungen gab in Adventure Time, so dieses Marceline Bubblegum Shipping. Ne, die beiden sind eigentlich zusammen und die lieben sich, und es wurde immer so angedeutet. Und die Machenden von Adventure Time haben gesagt, ja, wir wollten das eigentlich machen, aber wir hatten Angst, dass sie uns, wenn wir da mit anfangen, die Serie unterm Arsch wegcanceln, weil es irgendwie einen Aufschrei gibt und so weiter und so fort. Und deswegen haben die damit halt wirklich bis zum allerletzten Moment gewartet, nämlich bis zum Serienfinale, dass es da endlich mal sowas Ähnliches wie also auch ein deutliches Zeichen für dieses Shipping oder für diese Beziehung auch gab. Das ist eben dieser Kuss zwischen Marceline und Bubblegum. Und das war damals schon ein Moment zum Feiern, war aber zu wenig. Und Steven Universe hat natürlich mit dieser Hochzeit was gemacht, was groß war, was sich auch angedeutet hat. Ich fand es immer sehr unlogisch. Also, weil klar benutzen Ruby und Sapphire das auch als Symbol, um diese Beziehung nochmal neu zu starten. Aber eine Fusion war für mich eben immer mehr als ein bloßes Verschriftlichen oder ein offiziell Machen einer Beziehung. Ich würde fast sagen, die Fusion ist ich glaube, viel mehr als Menschen, die zusammenfinden und miteinander leben. Ich glaube nicht, dass man das als Mensch nachvollziehen kann, wie das ist, in so einer Fusion zu leben. Also, meine Vorstellungskraft übersteigt das. Also das ist, ich bin nicht in der Lage nachzuvollziehen, also mich selber so noch mehr aufzugeben, als man das in der Beziehung sowieso schon tut. Mhm. Und praktisch aufhöre ich selbst zu sein. Das passiert ja in so einer Fusion und man wird was komplett Neues. Also das übersteigt meine persönliche Vorstellungskraft. Und eine Hochzeit ist da zu wenig, hätte ich fast gesagt, ist aber das, was man als christlich geprägter Mensch am ehesten als Symbol versteht. Und deswegen habe ich das als faulen Kompromiss bezeichnet, weil man es anders vielleicht nicht hätte erklären können. Also ich habe mit der Hochzeit selber überhaupt kein Problem. Im Gegenteil, ich begrüße das und bejahe das und möchte sowas noch viel häufiger. Und das ist, also diese Hochzeit ist eine der schönsten Storylines in Steven Universe überhaupt. Eben auch wegen Ruby Rider. Ne, die beiden gehen auseinander. Ruby Rider. macht er ihren Cowboy.
Glaube ich auch nach hier der Folge mit Pearl und Greg erst das zweite Musical, oder? Mhm. In Steven Universe, die Hochzeit.
Ja.
Ja, ich glaube, ja.
Und es ist einfach so schön, dass man hat das gewählt, damit das Publikum versteht, was da passiert und was mit diesen Figuren auch passiert. Und natürlich ist das ein Wagnis. Und das hat auch nicht allen gefallen. Also ich glaube, die Leute, die es nicht gemacht haben, hatten da längst ausgeschaltet. Weil also da ganz andere Sachen schon vorher passiert waren, die ein queerfeindliches Publikum längst abgescheucht hätten. Oder abgescheut, wie sagt man? Abgestoßen.
Ich muss ganz kurz eingrätschen. Hochzeit ist natürlich nicht nur eine christliche Tradition. Nicht, dass man da dass da jetzt jemand verstimmt ist, gibt es natürlich in anderen Kulturen und anderen Religionen auch. Aber ich finde halt, Hochzeit, klar, das, also heiraten ist natürlich kann ein sehr konservatives Ding sein und natürlich muss man nicht heiraten, um irgendwie eine lebenslange Beziehung einzugehen. Aber ich finde quasi diese Kultur, ich nenne es mal Kulturtechnik der Hochzeit, sehr, sehr, sehr nett, wenn sie halt jetzt in einem progressiven Kontext auch eingesetzt wird, um halt zu verdeutlichen, dass man hier quasi ein Commitment eingeht und das Commitment einem selbst so wichtig ist, dass man daraus quasi eine Feier macht. Also man muss es ja nicht unbedingt Hochzeit nennen, aber es ist halt so, man müsste es dann wahrscheinlich sonst erstmal 3 Staffeln erklären, was sie da machen, wenn man es nicht Hochzeit nennt. Es ist halt jedem bekannt und jeder kann sich was darunter vorstellen. Und deswegen finde ich diese Hochzeit an sich schon sehr schön. Man hätte sich vielleicht überlegen können, ob es nicht vielleicht noch andere Formen, und da sind wir vielleicht wieder auch beim Thema Polykül, andere Formen von lebenslangem Commitment oder was es bei Gem das Äquivalent zu lebenslang dann wäre, gibt, die vielleicht auch das Konzept von so einer Hochzeit und den damit verbundenen konservativen Werte und Normen so ein bisschen aufbricht.
Ja, das würde jetzt hier definitiv und total den Rahmen sprengen. Ich möchte es trotzdem mal ganz kurz andeuten, dieses Thema, dass es eben dieses Thema Ehe ja an sich so quasi schon auch mal diskutiert werden könnte. Also so wie wir es jetzt haben mit Ehe für alle, ist zwar ein guter Kompromiss irgendwie, aber ich finde es halt trotzdem noch als Kompromiss. Also ich sehe da trotzdem noch so eine Überbevorzugung der Ehe vor anderen Lebensmodellen, was Steuer und alles Mögliche angeht. Und ist, glaube ich, auch so ein bisschen, würde ich mir wünschen, dass es da zeitgemäßere Sachen gäbe, und Hochzeit verknüpft sich da bei mir halt eben so mit diesem Eheding.
Also ich glaube, das Problem an der Sache ist halt hauptsächlich, dass die Ehe, wie sie über Jahrhunderte, Jahrtausende gegebenenfalls, je nach Kultur existiert, tatsächlich was Altbackenes ist, was eben aufgrund von Scheidungsrecht zum Beispiel auch nicht mehr das große Ding ist. Also Ehen sind halt nicht mehr für immer, auch wenn es immer noch am Anfang gesagt wird, aber wir wissen alle, dass es nicht mehr stimmt. Und auf der anderen Seite ist es aber eben gerade für queere Menschen eben noch nicht schon immer verfügbar und nicht schon immer da und deshalb was Großes, wenn es passieren darf. Und deswegen ist es toll, dass es in Steven Universe passiert, aber das Konzept Ehe an sich ist halt einfach veraltet, sage ich mal. Also, oder stammt aus einer Zeit, wo man sagen könnte, wir überlegen mal, ob wir das so noch behalten oder ob wir was anderes schaffen. Und da kommt, glaube ich, so diese Diskrepanz her, weil es wirkte unfassbar bieder, dass da eine Hochzeit stattfand für mich, weil das passte so wenig in diese gesamte Welt. Also ich hatte auch nie den Eindruck, dass Rose und Greg je verheiratet gewesen wären oder es gebraucht hätten, verheiratet zu sein oder in irgendeiner Form das nötig gewesen wäre für irgendwen, dass die beiden verheiratet sind. Und das ist so ein, also das war so diese Diskrepanz, die sich für mich aufgetan hat. Zum einen ist es super schön, das zu sehen, dass es diese queere Hochzeit gibt, dass es gezeigt wird, dass Hochzeit eben nicht automatisch binär Mann-Frau ist. Und auf der anderen Seite ist es aber halt immer noch so dieses, ja, aber es führt halt eigentlich zu diesem gleichen alten, biederen Konzept von Kleinstfamilie. Zwei Menschen geben einander das Ja-Wort, was ja auch bei diesem Ehe für alle Dingen immer noch das Problem ist, dass es halt nicht für alle ist. Also du darfst nach wie vor nur eine andere Person heiraten und nicht 2 oder 3, wenn du das möchtest, weil du polyamor lebst oder so.
Man muss auch dazu sagen, es ist natürlich hier auch, also es ist ja eine sehr klar lesbisch konnotierte Beziehung, und was ja auch etwas ist, was dann auch immer wieder bemängelt wird in anderen Darstellungen, dass in solchen Beziehungen dann gibt es halt eine Person, die dann etwas femininer ist, und eine Person, die dann etwas butcher ist, und dass es zum Beispiel ganz selten lesbische Beziehungen gibt, also eher noch, dass es 2 butche Lesben dann sind, oder was noch viel seltener ist, dass es halt wirklich 2 sehr feminine Frauen sind, die dann eine Beziehung ist, und das haben wir halt in der Darstellung einfach, ich rede einfach von quasi der Außenwirkung, und da haben wir halt das hier wieder bei Garnet, dass halt Ruby und Sapphire zwei quasi, die dann wieder in diese Binarität sich aufteilen. Wobei es natürlich hier ganz lustig ist, dass es hier so ein bisschen umgedreht haben, dass halt Ruby das Kleid anhat und Sapphire den Frack. Aber es ist halt wieder in so eine Binarität aufgeteilt und halt auch wieder in diese Dyade und das halt quasi zwei Personen und mehr geht auch nicht. Und da sind vielleicht auch so ein bisschen, vielleicht kommen wir später nochmal drauf, die Kritikpunkte, die man generell an Steven Universe haben könnte.
Andere Storylines, über die ihr noch.
Ja, ich habe noch. Also, das ist jetzt nicht Storyline, weil es eben das ist, was für mich Steven Universe auch stark macht, ist die Slice of Life. Und man könnte es als. Ich würde es vielleicht eher als Plot-Device oder so nennen, als Storyline. Mhm. Und das ist das, was es für mich so stark macht. Und was mich aber auch so ein bisschen metakritikmäßig an einigen Kritiken irgendwie so stört, dass Staffel 1 so, ich will nicht sagen gehatet wird, aber kritisiert wird dafür, dass die so viele Filler hätte. Und für mich ist das überhaupt nicht Filler. Für mich sind das eben Slice-of-Life-Stories, die da aus Beach City erzählt werden und die total wichtig sind, um erstmal ein Gefühl für diese Welt zu bekommen und für diese Stadt zu bekommen und wie die Figuren interagieren und wie die ticken und wie die miteinander wirken und wie diese Welt so funktioniert. Und ja, für mich ist das mit das Stärkste in der ersten Staffel. Und das ist auch das, was warum ich mich irgendwie in Steven Universe mit verliebt habe. Das ist nicht so dieser große, überarkende Plot. Der startet ja auch erst später wirklich. Und der nimmt ja wirklich erst später auch so Fahrt auf. In der ersten Staffel ist es ja auch ganz am Anfang, könnte man, mir fällt jetzt gerade kein besseres Wort ein als Monster oder Mission of the Week, aber das ist zu negativ konnotiert als zu dem, was ich eigentlich sagen will dazu. Es ist
Adventure of the Day.
Adventure of the Day, okay. Und für mich hat es das total, dieser Ansatz hat mich so total reingezogen in so eine mysteriöse Welt, wo immer wieder was passiert und im Hintergrund ist zwar eine größere Story. Und ja, Steffen, ich weiß, dass sowas ähnliches Adventure Time auch ist, aber das sind die Regler halt irgendwie anders gestellt. Deswegen hat es mir bei Steven Universe total zugesagt und bei Adventure Time eben nicht.
Adventure Time und Steven Universe kann man ab einem gewissen Punkt auch nicht mehr vergleichen. Die machen, also Adventure Time macht ganz andere Fässer auf als Steven Universe. Also ich will Adventure Time da auch nicht höher loben, als die Serie das verdient hat. Ne? Mhm. Also ist auch nicht der Adventure Time Podcast hier, deswegen reden wir da mal nicht drüber.
Ja, kommt dann nächste Woche.
Ja. Und nochmal alle Folgen gucken. Auch gerne. Nee. Aber Adventure Time ist halt eine komplett andere Serie als Steven Universe, wenn natürlich ähnliche Wurzeln bei beiden sind, beziehungsweise Adventure Time nochmal eine eigene Keimzelle gewesen ist für vieles andere. Es gibt Parallelen zwischen beiden Serien, aber Steven Universe überragt in vielen Dingen Adventure Time um ein Vielfaches. Also das ist definitiv der Fall.
Ja, und was diese Slice-of-Life-Folgen für mich halt machen, gerade in der ersten Staffel, und das finde ich sehr schön, ist so diese Vielschichtigkeit Stück für Stück näher bringen und du kannst dich so ein bisschen reingleiten lassen in dieses Setting. Also du kriegst erstmal so ein paar Menschen mit und du kriegst erstmal so ein relativ normales Kleinstadt-Setting mit in Beach City, wo eben diese Frittenbude ist und ein Pizza Hut und ein Donutshop und es ist so wirklich viel Essen da. Und irgendwie am Pier ist so ein Vergnügungspark und kriegst schon mit über die Gems, hier ist so ein bisschen was seltsam und dann kriegst du noch so ein paar Figuren mit, die irgendwie seltsam sind, die aber offenbar nicht zu den Gems gehören. Also wenn das erste Mal Onion auftaucht, dann denkst du so, was ist mit diesem Kind?
Ich weiß noch genau, wie du damals getwittert hast, Kathi, als du den das erste Mal gesehen hast.
Die ganze Zeit bei Onion.
Du warst so irritiert.
Ich bin es immer noch.
Onion ist Enigma wrapped in a riddle. Das ist wirklich die mysteriöseste Serienfigur der Geschichte.
Ja. Es ist unfassbar.
Onion is like an onion. He's got layers.
True. Ich meine, so ist es.
Ja. Und das macht diese erste Staffel ganz toll durch diese verschiedensten Sachen, die da stattfinden. Also, dass es ja manchmal so ein Gem-Monster ist, das dann auftaucht und besiegt werden muss in irgendeiner Form. Auf der anderen Seite Steven, der versucht, eine Beziehung in Schwung zu bringen zwischen Lars und Sadie, was vielleicht nicht seine Aufgabe wäre, aber er kann dabei gleichzeitig eine neue Fähigkeit, die er gelernt hat, nämlich das Warpen trainieren. Und dann ein Ronaldo, der irgendwie mit seinen Verschwörungstheorien um die Ecke kommt und wo man gucken muss, wie man mit dem jetzt umgeht. Und es ist einfach, es macht ganz vieles auf und deutet es an und man kann sich da aber so langsam drauf einlassen. Man kann Ronaldo verstehen, weil diese Stadt ist halt ungewöhnlich nach unseren Maßstäben. Und gleichzeitig denkt man sich, Alter, denk doch nur mal eine Sekunde nach.
Vor allen Dingen bei Ronaldo, wo wir da gerade dabei sind, ich finde den so mega hart geschrieben jetzt im Rewatch, weil der immer so Folgen davor schon Sachen andeutet. Also der hat ein ziemlich gute Hitrate eigentlich mit dem, was er so sagt. Nur, dass er es halt so viel davor sagt, dass der Zuschauer noch nicht dafür bereit ist und es deswegen als weird abtut. Also Ronaldo fängt dann auch irgendwann an, von der Gem Authority zu reden, die man zu dem Zeitpunkt vielleicht dann erstmal als blöde Spinnerei abtut und dann die Diamond Authority und dann taucht später wirklich die Diamond Authority auf.
Ich wollte noch sagen zum Thema Onion, ich finde fast gut, dass der nicht erklärt wird. Auf also es jeden gibt Fall. Gegen Ende nochmal so eine kleine Strolche-Folge mit ihm, wo er dann auch nochmal so Freunde bekommt, die auch ein bisschen seltsam und ein bisschen abwegig sind. Aber auch die werden nicht großartig erklärt und er ist einfach Teil dieser kleinen Gruppe und die machen dann da so ihr eigenes kleines Ding. Und Onion ist halt einfach Onion und es ist okay, dass er so ist, wie er ist und sein Vater ist relativ ähnlich. Also die unterhalten sich auch am Anfang der Serie mal kurz miteinander und haben auch eine komische Sprache. Also es wurde ja... genau. Es gab unfassbar viele Theorien und mein liebstes Ding wäre gewesen zu sagen, Onion gehört nochmal zu einer anderen Alien-Spezies oder irgendwas, was okay gewesen wäre für mich. Aber darauf gar nicht mehr einzugehen, war fast der bessere Move, irgendwie zu sagen, na, also der wird einfach so akzeptiert und ist Teil dieser Gemeinschaft, so wie er ist und so was er macht. Keiner weiß, was der Vater auf diesem Boot macht. Es ist vollkommen egal.
Er ist zur See. Ich finde diese kleine Sträuche-Folge von Onion bringt auch nochmal sehr schön den Punkt nach Hause, sehr schönes denglisches Wort, Grüße an Markus, dass Onion muss nicht gerettet werden, Onion muss nicht erklärt werden, Onion ist einfach da und Onion ist gut so, wie er ist und er wird ja auch von seiner Mutter zum Beispiel gar nicht so, dass Onion, jetzt spiel doch mal auch mit anderen Freunden oder Onion, mach mal dies, sondern Onion ist einfach ein Ehrenmann.
Ich mache jetzt nochmal quasi das Gegensatz-Ding auf. Also wir hatten jetzt diese ganzen Slice-of-Life-kleinen Episoden-Momente. Ich würde gerne nochmal über die Diamonds sprechen und das Finale, was damit ja auch einherging. Das Finale, ich sage jetzt mal erstmal das Finale der Serie nach 5 Staffeln und dann nochmal in Kombination mit dem Film.
Welches Finale? Das Hochzeitsfinale oder das Diamond Days Finale?
Das Diamond Days Finale. Ich rede ja über die Diamonds. Ja, aber wenn ich über die Diamonds reden will, ist vielleicht die Hochzeit nicht der wichtigste Punkt. Genau, also ich würde gerne nochmal darüber reden. Also wir haben jetzt gesagt, ne, es ist irgendwie so ein Slice of Life Ding ganz oft, aber es gibt halt trotzdem eine große Geschichte, die sich am Anfang noch sehr zart und am Ende sehr klar durchzieht. Und das ist die ganze Geschichte um die Diamonds in Homeworld und was die eigentlich, ja, also so für Schuld auf sich geladen haben im Laufe ihres Lebens. Und wie Steven und die Crystal Gems so damit umgehen. Also wie lange sie Feinde bleiben und wann das Ganze kippt und ja.
Oh boy.
Oh boy. Erik, ich weiß, dass dich das sehr umtreibt, dieses Thema. Möchtest du mal den ersten Aufschlag machen?
Ja, ich würde nicht direkt in die volle Kritik. Okay, ich slide da mal langsam rein, bevor ich dann mehr aufdrehe und hol euch dann erstmal wieder rein. Was ich direkt erstmal zum Anfang sagen will, ist, dass mir nach der Hochzeit ziemlich schnell irgendwie ein Bruch aufgefallen ist. Dass sich da Sachen in eine wahnsinnige Pace irgendwie beschleunigt haben und es hat mir nicht so wirklich geschmeckt. Da wurden dann mir Sachen insgesamt zu schnell abgehandelt, zu schnell abgefrühstückt und ja, zu schnell unter den Teppich gekehrt, wofür ich Steven Universe davor nicht gekannt habe, sondern eben für dieses langsam, peu à peu, jedes Ding wird irgendwie langsam aufgebaut und groß und also logisch und behutsam eingeführt und erklärt oder hingeführt, jede, zum Beispiel jede Fusion irgendwie. Und dann fangen sie eben an, in dem Finale da 3 Fusions auf einmal rauszuhauen, wo ich total gerne eine Hinführung zu Sunstone irgendwie gesehen hätte. Oder total gerne irgendwie gesehen hätte, wie sie sich Obsidian irgendwie verdient hätten. Obsidian hätte ich noch so gekauft, wenn es nur das gewesen wäre in dem Finale, zu sagen, okay, die Sticks sind jetzt wahnsinnig hoch, jetzt muss hier eine Lösung her, dass sie da, wenn sie da nur irgendwie Obsidian ausgepackt hätten, hätte ich noch gesagt, gut, aber es wurden halt 3 neue, also wenn man jetzt mal Rainbow Quartz als für Steven ja neue Fusion in ein Ding irgendwie zu packen, das ist dann das, da muss ich wirklich auch an die Kritik denken, die ihr beiden, Kati und Steffen, zu Kipo Staffel 1 gebracht hattet, von wegen, ja, das, die kann das irgendwie einfach dann alles. Die kann dann irgendwie einfach dies und das, wenn es gebraucht wird, wenn es plot convenient ist. Und an der Stelle ist es eben leider auch so. Auf einmal kann Steven sich eben mit Garnet und mit Pearl fusionieren, was eben gerade plot convenient ist. Und da, das sind so die ersten Dinge, die mich schon ein bisschen gestört haben. Und das, auf das Größere komme ich dann später nochmal. Ich hole euch jetzt erstmal wieder rein.
Das hat man aber vor allem auch deswegen gemacht, weil es noch offen war und weil die Serie eben auch zum Ende dann eben ging und zu Ende ging so rum und gesagt hat, okay, das haben wir noch nicht gemacht, das haben wir noch nicht gezeigt und deswegen sind die Fusionen auch so komplett cartoonig zum Teil. Also ich glaube vor allem die Fusion von Steven und Garnet, dieser rot-blaue Gem, die ist ja komplett überdreht und so. Also alles, was mit Steven zu tun hat, ist ja oft sehr überdreht in den Fusionen. Das war so ein Abhaken, das machen wir nochmal schnell. Und da war das für mich auch okay. Also klar, das ganze Finale, ich fand es auch überhetzt, auch so dieser Diamond Redemption Arc. Das war mir zu schnell, da gebe ich dir recht. Das passte für mich nicht und vor allem, weil White Diamond als diese mega Überherrscherin über alles dargestellt worden ist. Auf die wurde ja staffellang nur hingedeutet. Man hat sie ewig nicht gesehen. Vielleicht mal irgendwo an der Wand, an so einem Gemälde, an so einem, in so einer Darstellung. Also die ist ja auch fast religiös angebetet worden. Und dann wird sie eingeführt und 3 Folgen später ist sie schon bekehrt. Und das wirkt es wirklich sehr unverdient. Aber eben auch nur, weil Rebecca Sugar und ihre Leute wahrscheinlich nicht mehr so die Zeit gehabt haben, um diese Serie zu Ende zu führen. Und ja, also das Ganze auch noch in aller Länge, Ausführlichkeit erklären zu können. Und vielleicht war es auch nicht mehr wichtig, weil ja klar war, dass, also nach 6 Staffeln oder irgendwie sowas, war dann auch klar, dass Steven das schon schaffen würde. Also ich bin da jetzt nicht von ausgegangen, dass er die Serie oder dass die Serie zu Ende geht und die Diamonds übernimmt er dann doch noch, sondern das war schon klar, dass Steven das auch noch schafft. Also Steven und die Gems, also die Crystal Gems gemeinsam. Es war eigentlich eher die Frage, wie. Und deswegen war das dann verschmerzbar, glaube ich, dass irgendwie die Auflösung dann so plötzlich kam. Ansonsten würde ich definitiv recht, dir auf jeden Fall recht geben. Es wirkte sehr schnell und es wirkte sehr überhetzt. Aber jetzt hat man es halt, man hatte halt alles gesehen, man hat einen Haken dahinter gemacht und es nach 6 Jahren, beziehungsweise nach 6 Staffeln und den ganzen Jahren und nach dieser häppchenweise Veröffentlichung und nach all dem, wie Steven Universe sich dargestellt hat, war ich auch einfach froh, dass es vorbei war. Also so gut wie die Serie mir gefallen hat, ich habe da wirklich im wahrsten Sinne des Wortes drei Kreuzzeichen gemacht, als dann irgendwann die letzte Folge gelaufen war, der Film kam, die Hinführung zu Steven Universe Future ist ja auch sehr geordnet und ordentlich durchgesendet worden. Das war schon fast ungewöhnlich. Das war sehr ungewöhnlich für die Serie. Ich war froh, dass es vorbei war. Und ich war froh, dass es auch gut ausgegangen ist und so, wie es zum Ende gegangen ist. Es war rund. Es war zwar schnell und überhetzt, aber es hat funktioniert für mich.
Ich würde noch ergänzen wollen, also du, Stefan, hast jetzt gesagt, es war klar, dass die Diamonds nicht die Erde einnehmen. Ich finde, gleichzeitig war auch klar, dass es nicht damit enden wird, dass sie die Diamonds umbringen oder sowas. Also in die andere Richtung sozusagen, ins Extrem. Und von daher finde ich, also das Narrativ, was am Ende durchgesetzt wurde, dass Stevens Stärke mit Empathie zu verstehen, was Leute antreibt und darüber hinaus irgendwie Lösungen aufzeigen zu können, auch aus den größten Dilemmata heraus irgendwie, dass es mit sowas geendet ist und dass er quasi die Diamonds an ihren Emotionen gepackt hat am Ende und an ihrer Beziehung zu Pink Diamond / Rose Quartz und so, also das finde ich alles deshalb vom Narrativ her logisch und gut. Und bin trotzdem, also muss ich mich der Kritik auch anschließen. Aber ich habe, glaube ich, ein weniger großes Problem mit dem Ende als du, Erik, weil ich es trotz allem stimmig finde. Und wenn sie jetzt 4 Folgen mehr dafür gehabt hätten, dann wäre es vielleicht so geworden, wie ich es mir vorgestellt hätte.
Also ich habe halt vor allem das Gefühl, also ja, mir war es auch zu schnell. Und ich fand das Design spannend von den neuen Fusions und hätte da vielleicht gerne mehr von gesehen. Aber es wäre halt, wenn dann nur darauf hinausgelaufen, dass noch irgendeine größere Bedrohung besiegt werden muss. Und dann wären wir wieder bei den Shonen-Animes gewesen. Spannender war eher zu sehen, wie funktioniert diese Diamond-Welt, das Klassensystem, was ist mit den Fusions, die da leben im Untergrund. Was ist auch mit Lars, der dann irgendwie auch ähnlich wie Lion sehr pink ist. Und das alles, also das ist eigentlich ja die Stärke auch im Erzählerischen gewesen, immer von Steven Universe zu zeigen, was ist eigentlich im Alltag los und in den Beziehungen der Leute untereinander und nicht, wer kriegt wann wie groß aufs Maul. Das ist so ein, glaube ich, auch so ein Punkt gewesen. Dass ich das, also, wenn ich es mit Weihnachten vergleiche, dann waren die Fusions so das Geschenkpapier abreißen von den Geschenken. Und die Story ist aber halt eigentlich das Zusammenessen und Sitzen und Quatschen und vielleicht die Geschenke dann ausprobieren, die man bekommen hat zusammen oder ähnliches. Und das passt dann von der Gewichtung her wieder. Es wirkt gehetzt, das ist nicht die Frage. Aber es ist ja mit dem Geschenke-Auspacken auch immer so. Es gibt nur ganz wenige böse Menschen, die sehr langsam auspacken und wirklich die Knoten vom Geschenkband einzeln auffriemeln und für alle die Spannung in die Höhe treiben. Obwohl das keiner möchte, wenn man weiß, am Ende ist das Geschenk da. Und
ihr macht zu 99%
Freude. Ja, ich komme aus einer sadistischen Familie.
Es ist furchtbar.
Und ja, Steven Universe macht an der Stelle halt einfach den kurzen Prozess, reißt das Papier runter, zack, da ist die Fusion. Und jetzt können wir zum Essen gehen.
Also im Grunde bin ich auf der Seite, wo ich sagen würde, gerade am Schluss, das Konzept war klar und ich hätte es wahrscheinlich schlechter gefunden, wenn sie die Conversion von oder die auf die gute Seite der Machtbringung von White Diamond noch über mehrere Staffeln hinausgezögert hätten. Ich glaube, es war halt einfach so, klar, die Stakes sind higher, aber man muss das vielleicht auch nicht so lange rausziehen. Und ich finde es einfach mal schön zu sehen, dass man also quasi eine Serie, wo es keine wirklichen Antagonisten gibt, sondern so nach dem Motto, es sind einfach nur Freunde, die man noch nicht getroffen hat.
Die Steven noch nicht getroffen hat.
Und das, ich finde, das bringt auch nochmal den Punkt nach Hause, dass im Grunde jeder Charakter in dieser Serie gewertschätzt wird und jeder quasi wertvoll ist und dass selbst eine White Diamond nicht vernichtet werden muss und nicht bekämpft werden muss, sondern eigentlich nur überzeugt werden muss, dass sie vielleicht einen etwas missverstandenen Standpunkt eingenommen hat. Und ich finde, ja, das kann man kritisieren, dass es hier keine wirklichen Antagonisten gibt oder dass es hier keine wirklichen Sieg des Guten gibt. Aber ich finde, das ist einfach ein Konzept, wo sich vielleicht auch die Serie sich selber einfach treu geblieben ist und es nicht angefangen hat, am Schluss noch die große Endschlacht aufzumachen. Und ich finde auch gut, dass es so schnell gelaufen ist. Also mir lief es teilweise davor ein bisschen zu langsam. Ich hab gerne ein bisschen Zug in dieser Serie gesehen. Und wie auch Steffen gesagt hat, es war dann auch schön, wenn es vorbei war. Und ich finde, es ist immer schwierig, eine so lange Serie zu beenden. Und wir kennen ja bestimmt alle drei Beispiele von Serien, die ganz fantastisch in ihrem Ende gescheitert sind. Und da finde ich es einfach gut, dass wir jetzt das quasi so im Kasten haben. So, es ist, das kann man, das können sie uns nicht mehr wegnehmen. Mhm. Das gute Serienende von Steven Universe. Wobei ich mir immer noch so eine Art Reunion-Special gerne hätte, wo Steven und Connie wirklich heiraten. Weil im Herzen wünsche ich mir das dann doch. Auch wenn sie in Future sehr gut erklärt haben, warum es jetzt nicht ist, ich würde es trotzdem gerne sehen. Also das ist für mich so, da wird mein Herz nochmal einen kleinen Hüpfer machen. So als Reunion-Special-Idea.
Ich habe ja bisher vor allen Dingen strukturell erklärt, also warum mir das von der Story her, also wie sie die Story aufgebaut haben, nicht so sehr gefallen hat. Also ich würde es wirklich mit dem Kontrast festmachen zu dem, wie sie es davor erzählt haben und wie es danach eben gegangen ist. Und für mich hat das aber eben noch eine andere Ebene und das ist das Inhaltliche und die Redemption an sich. Und da störe ich mich wirklich sehr dran in dem Sinne von, ich habe im Rewatch natürlich nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht, auch wenn ich nicht bis ganz dahin gekommen bin, aber ich habe fast das Gefühl, dass da so eine Umkehr stattfindet. Also dass das Finale so aufgebaut ist, dass nicht die Gems quasi redempted werden, sondern quasi die Diamonds redempted werden, sondern quasi die Crystal Gems sich bei den Diamonds redempten dadurch, dass rauskommt, oh ja, Rose Quartz hat ja gar nicht Pink Diamond umgebracht und deswegen ist ja jetzt alles tutti und friedlich von der Seite her und dass sie dann aber quasi irgendwie, ich habe das Gefühl, sie droppen, dass sie den Ball fallen lassen in der Hinsicht von wegen, was die Diamonds alles gemacht haben. An schlimmen Sachen, an schrecklichen Sachen, wie viele Gems die geschattert haben, wie viele Existenzen die vernichtet haben in diesem Krieg, man sieht ja zum Beispiel an Lapis Lazuli, was da für Traumata entstanden sind und die kommen mir dafür zu unbestraft weg. Ich will gar keinen irgendwie großen Endkampf oder sowas, aber mir kommen die zu gut weg. Ich will mal ein Zitat bringen, dass das jetzt öfter in Nauticast auftaucht. Das ist, da sagen die immer aktuell, a good deed does not wash out the bad, wenn es um Stannis Baratheon geht. Und ich finde, das hätten sie hier auch irgendwie einbringen sollen. Gut, dass ihr jetzt eingesehen habt, was falsch war, aber irgendwie hätte man noch damit umgehen müssen, bin ich der Meinung, was die für ein Scheiße halt trotzdem einfach noch am Schuh haben.
Welche Möglichkeit wäre denn da gewesen? Also bestrafen ist nicht Stevens Art. Ja, genau. Töten ist nicht seine Art. Also es ist seine Art, Leute zu bekehren, in Anführungszeichen, ist die Arme zu öffnen und sie eben dann aufzunehmen und in die Gruppe aufzunehmen. Also selbst eine Bismuth, über die haben wir jetzt gar nicht gesprochen, die ja eine sehr zentrale Figur im späteren Teil wird, die ja die Kriegsmaschinerie für die Crystal Gems gemacht hat, selbst die wird Teil dieser Gruppe mit all ihren Vergehen und auch mit all dem, finde ich das Wort wieder nicht, mit ihren Regrets, mit ihrem Bedauern über die Situation. Und das, also ich glaube nicht, dass sie die Situation anders hätten lösen können, als die Diamonds mehr oder weniger in die Crystal Gems zu integrieren.
Und es ist ja nicht so, als würde Steven auch keine Wiedergutmachung leisten. Er sieht sich ja dann am Schluss selbst Teil quasi des Systems, insofern, dass er sozusagen die Rechtsnachfolge von Pink Diamond angetreten hat. Und er, im Film erfahren wir, er hat ja das komplette Imperium der Diamonds komplett dismantled oder ist im Prozess darin. Alle Kolonien wurden aufgelöst. Das, selbst auf Homeworld wurden quasi die Diamonds entthront und es gibt jetzt eine Demokratie. Auch sehr, sehr schön, dass die Circans da nochmal ein bisschen auftauchen dürfen. Und ich finde, komplett Steven Universe Future geht ja darum, wie quasi aus diesem imperialistischen System der Diamonds jetzt etwas Gutes entstehen kann. Und etwas anderes hätten die wahrscheinlich gar nicht machen können. Also dieses, das ist jetzt vielleicht so diesen großen, so der, dass der Prozess der Diamonds, so eine Art Gerichtsverfahren, wo die dann für ihre Taten gerade stehen müssen, das ist erstens nicht Steven Universe Art und ich glaube auch nicht, dass das so sinnvoll gewesen wäre, sondern was sie jetzt machen, sie lösen das Imperium auf. Homeworld wird von der Macht der Diamonds befreit und die Diamonds gehen ja auch damit um, dass sie jetzt nicht mehr die absolutistischen Herrscherinnen sind. Und Steven macht seinen Teil dafür und ich glaube, das ist auch einfach ein Prozess, der über Steven Universe Future hinausgehen wird, quasi diese Aufarbeitung der Diamond-Herrschaft und was vielleicht auch offscreen passieren wird, aber was ja ganz klar in der Serie angelegt wird, dass es hier einen Prozess gibt, wo auch die Diamonds quasi ihre Missetaten umkehren, aber dass man das nicht einfach in einer Folge oder selbst in einer Staffel abhandeln kann, sondern dass es ein Prozess ist, der wahrscheinlich sehr, sehr viele Jahre dauern wird.
Ja, ich muss da eben auch immer an die, ich versetze mich da halt auch in die Lage dieser Gems rein, die da drunter gelitten haben. Und wenn ich mir überlege, dass halt dann, wie das für so einen Gem ist, der dann quasi zum Beispiel so traumatisiert wie Lapis ist und dann mit dem Status quo auf einmal konfrontiert ist, okay, jetzt muss ich mich auf einmal mit meinen Oppressoren an einem Tisch sitzen.
Ja, aber erstens muss sie das nicht und zweitens hätte es ja wahrscheinlich auch Lapis nicht viel gebracht, wenn jetzt die Diamonds irgendwie bestraft wird. Also davon kann sie sich von ihrem Trauma auch nicht befreien. Und es ist ja jetzt auch nicht so, als würde Lapis irgendwie mit den Diamonds am Schluss abhängen, sondern die ist halt in Little Homeworld mit ihren Freunden sehr weit weg von den Diamonds und muss sich und ist komplett von ihnen entkoppelt. Und das ist ja das, was für sie wahrscheinlich am besten ist.
Um da vielleicht nochmal, also ich meine, im Prinzip befinden wir uns völkerrechtlich oder weltgeschichtlich hier im großen Feld der Transitional Justice. Also was einfach heutzutage auch in unserer Welt das große Thema ist, wenn irgendwelche großen Konflikte zu Ende gegangen sind, ja, sei es, keine Ahnung, Bürgerkrieg in Ruanda, so. Und was machst du, wenn der Krieg zu Ende ist? Wie kriegst du es hin, dass die Menschen in diesem Staat trotzdem wieder als eine Gesellschaft zusammenleben können? Und da gibt es halt heutzutage hunderte Ansätze davon, was man da machen kann. Und bestrafende Transitional Justice ist immer nur ein Ansatz. Und es gibt halt da ganz viele andere Ansätze auch. Und ich finde halt, dass Steven Universe hier eben andere Ansätze wählt, also sowohl der Charakter als auch die Serie einfach andere Ansätze wählt, nämlich den in die Zukunft gerichteten Ansatz, den Ansatz, der sich immer die Frage stellt, wie kriegen wir es hin, als Gesellschaft in Zukunft zusammenzuleben? Was muss passieren, damit das möglich ist? Und keine Ahnung, also vielleicht interpretiere ich zu viel rein, wir haben jetzt nicht die explizite Folge, in der das passiert oder so, aber also wir kennen doch alle Steven. Steven wird nicht die Diamonds komplett aus ihrer Verantwortung entlassen haben. Der wird die beteiligt haben an den Aufgaben der Wiederherstellung des Gleichgewichts in dem Universum und so weiter. Also natürlich, vielleicht hätte ich das gerne gesehen, gebe ich dir den Punkt, aber gleichzeitig bin ich trotzdem ziemlich überzeugt davon, wie er es handelt oder wie die Crystal Gems es handeln am Ende.
Ich finde halt vor allem auch in Sachen wie alle vier Diamonds zusammen, wenn man Steven mit reinrechnet, fangen dann eben an, diese Corrupted Gems zu heilen. Wohin das Ganze geht, also dieser positive Take, wie du schon gesagt hast, in eine positive Zukunft zu gucken, zu sagen, so können wir nicht weitermachen, wie ihr bisher gemacht habt. Es gibt Möglichkeiten, wie ihr eure Fähigkeiten zum Positiven einsetzen könnt. Wir sehen später auch bei White Diamond, in welcher Art sie das tut, in so einer Figurenaufstellungstherapie mehr oder weniger. Dieses Aufzeigen von, ich nehme euch jetzt nicht einfach euren Status weg, bestrafe euch und lasse euch dann alleine auf der Suche nach einer Form weiterzuleben, weil ich bringe euch ja auch nicht um, sondern ihr müsst ja irgendwie weiterleben, sondern ich zeige euch einen Weg, wie ihr gegebenenfalls euch vielleicht nützlich machen könnt oder zumindest nicht wieder in diese Verhaltensmuster reinfallt, die dazu geführt haben, dass ihr diese Homeworld terrorisiert habt, mehr oder weniger. Und es ist halt wirklich, also im Kontext der Serie ist das das Einzige, was du machen kannst. Also gerade in Hinsicht darauf, dass wir ja schon sehr zeitig lernen, dass die Gems, solange die Edelsteine selber erhalten bleiben, auch eigentlich nicht sterben können, sondern immer wieder regenerieren, haben die ja eine sehr lange Existenz vor sich. Mhm. Und zwar alle. Und die muss in irgendeiner Form funktionieren, ohne dass du irgendwann das Problem hast, dass das System wieder in alte Strukturen verfällt, nur mit vertauschten Rollen im Zweifelsfall. Also ich sag mal, Revolutionäre, die sich hinterher selber als Diktatoren herausgestellt haben, haben wir auch schon gesehen in der Geschichte. Und sowas willst du halt auch wieder nicht, wenn du eine Steven Universe-Geschichte erzählst. Das passt dann nicht zusammen. Und da musst du gucken, welchen Weg beschreitest du in der Auflösung der bisherigen Machtstrukturen und welche Wege öffnest du, um das zu verhindern?
Ja, das ist, also ich muss jetzt mal hier Danke sagen, weil ich finde, das ist jetzt gerade so ein Meta-Steven-Universe-Moment, was wir ja gemacht haben. Ich habe nämlich lange mich mit eben diesen Gedanken rumgetragen und bin da auch mit mir selber nicht weitergekommen. Und jetzt haben wir eben anhand von Steven Universe Kommunikationsmaxime haben wir jetzt uns lange Zeit genommen, drüber zu reden, und ihr habt mir jetzt auch nochmal andere Blickwinkel gegeben und nochmal andere Sachen, wie ich nochmal anders auf das Ding gucken kann, und wahrscheinlich komme ich dann nochmal zu einem anderen Schluss. Mhm. Irgendwie.
Also was ich vielleicht noch anbringen kann, ein Podcast, den ich sehr gerne höre, auch wenn er noch recht jung ist, ist der Jugendrecht-Podcast Scheiße gebaut. Und da ist halt auch die Frage, was bringt Strafe im Rechtssystem oder wozu soll sie dienen und wozu führt sie aber oft eben? Und da ist eben die eine Aktion auch klar, Strafe ist im ersten Moment befriedigend für die Geschädigten, wenn die TäterInnen bestraft werden. Das hat so eine momentäre Befriedigung. Jetzt hat die Person da ihr Fett weggekriegt für das, was sie Schlimmes getan hat. Es führt aber auch in der Regel zu einer Verhärtung der Fronten, wenn Strafe mit einer reinen Gewaltausübung über die TäterInnen einhergeht und nicht mit einer Öffnung und Sozialisierung und Integrierung in die Gesellschaft, der geschadet wurde. So, dann hast du nämlich wieder zwei Fronten. Das fand ich einen sehr spannenden Gedanken, der da aufgemacht wurde und der eben auch, glaube ich, tatsächlich meine Sicht auf dieses, wie ist mit den Diamonds umgegangen worden in den Diamond Days am Ende, auch noch mal so ein bisschen erweitert hat und so ein bisschen mehr Verständnis geführt hat.
Ich kann mir auch total gut, um da vielleicht mal so ein bisschen weiterzuleiten, vorstellen, warum das gemacht wurde. Das hat, darüber habe ich ja schon mit Christopher diskutiert, bevor der Film kam, dass mir jetzt alles zu schnell wird, wo Christopher dann gesagt hat, ja, die müssen das ja jetzt so schnell machen, weil irgendwie muss man ja auf so einen Filmpace kommen. Und das ist halt jetzt eben die Vorbereitung dafür. So habe ich es zumindest noch in Erinnerung. Und dann kam eben der Film und dann kam, ja, was danach kam. Und wie ich zumindest aus Steven Universe, aus dem Podcast mich erinnere, kam dazwischen, also in Folgen, die dann so gegen das Staffelfinale quasi kamen, die so näher zur Hochzeit rausgekommen sind, auch thematisch, erinnere ich mich zumindest, dass da auch so öfter mal der Zungenschlag fiel von, ja, die erste Phase von Steven Universe und die erste Phase ist jetzt vorbei, und da hatte ich schon so ganz leicht so Bauchschmerzen, so von wegen, wollt ihr jetzt das irgendwie, Azul, das geht jetzt dann gar nicht vorbei, sondern da wird jetzt noch eine zweite Phase folgen, die dann noch ewig lange geht oder irgendwie und so. Und ich hatte da schon total mixed feelings und ich glaube auch bis heute, dass das eigentlich ein anderer Plan war, als es letztendlich passiert ist, nämlich dass Steven Universe eigentlich noch größer geplant war, habe ich die Theorie. Und dass es dann aber irgendwann eingesehen haben, okay, eigentlich sind wir durch mit der Story, eigentlich gibt es hier nichts mehr irgendwie zu erzählen, dann beenden wir es doch lieber vielleicht. Ist es vielleicht irgendwie doch besser als, klar, es ist schade, auch für die Leute, die da dran mitgearbeitet haben. Das habe ich halt auch in dem Podcast immer mit rausgehört, dass Rebecca Sugar auch total quasi Interesse dran interessiert war oder total caring war für die Leute, die für sie gearbeitet haben und da ein gutes Work-Environment zu bieten und ja quasi die Leute sich ausdrücken zu lassen. Aber und da vielleicht auch in der sich für sie vielleicht auch, interpretiere ich jetzt, schwer war, loszulassen quasi und zu sagen, okay, ihr müsst euch jetzt ab da und da was Neues suchen, weil Steven Universe ist jetzt vorbei. Ich muss euch jetzt wieder ins kalte Wasser werfen quasi, so ich nach dem Motto.
Also ich würde mal was Kontroverses hier sagen. Wir sind hier uns ziemlich sicher, dass das Steven Universe, also wisst, was ich meine, jetzt abgeschlossen ist. Was ich persönlich, also ich habe da so vielleicht so 10% Hoffnung noch, dass, also ich glaube, dass die Geschichte der, sag ich mal, Main Crystal Gems auserzählt ist. Und ich glaube auch der Figuren, das ist jetzt im Grunde durcherzählt. Und alles, was jetzt noch kommen kann, wäre für mich jetzt so eine Iteration von schon was Gesagten. Aber das muss ja nicht bedeuten, dass das Universum, in dem das alles spielt, geschlossen sein muss. Und wir haben es ja jetzt auch mit Adventure Time erlebt, dass jetzt anscheinend ja eine Sequel-Spin-Off-Serie von Adventure Time noch kommt, wo ich der Meinung bin, vielleicht kann ja Steven Universe Phase 2 auch bedeuten, dass wir eine komplett andere Geschichte erzählt bekommen, wo Steven nicht der Hauptcharakter ist und auch wo die Crystal Gems nicht die Hauptcharaktere sind oder vielleicht überhaupt nicht auftauchen, aber trotzdem noch in dieser Welt spielen, vielleicht eine andere Gruppe von Gems, also vielleicht, und das habe ich vielleicht 1% Hoffnung, bekommen wir eine Last Space Pirate Serie. Und ich vermute mal ganz stark, Rebecca Sugar wird sich jetzt nicht zur Ruhe setzen und auf ihrem alten Teil sich ausruhen und in einem Schaukelstuhl nur noch Ukulele spielen, obwohl ich das auch jetzt, wo ich drüber nachdenke, ein sehr schönes Bild finde.
Das habe ich auch gerade gedacht.
Und ich glaube, vielleicht ist es auch so ein bisschen für Rebecca Sugar ganz wichtig, dass es sich auch weiterentwickelt. Also sie war ja dann sehr lange bei Adventure Time und dann war sie ja so die Adventure Time Person und dann hat sie sich ja davon weiterentwickelt und was komplett Eigenes mit Steven Universe geschaffen und vielleicht hat sie sich auch selber gedacht oder vielleicht die Leute generell, die daran beteiligt sind, sind ja auch dann viele schon früher ausgestiegen, also Ian Jones Quarterly hat ja dann auch was komplett Eigenes aufgebaut und vielleicht hat sie sich gedacht, okay.
Ist das okay, K.O.?
Genau, das ist seine komplett eigene Serie. Vielleicht hat sie sich gedacht, okay, das hat sich jetzt durcherzählt und ich würde jetzt gerne auch mal was anderes machen und nicht auf alle Ewigkeiten nur Steven Universe machen müssen, weil ja im Grunde auch die Sprecher, man muss ja auch drüber nachdenken, Zach Callison hatte ja schon Probleme, Steven dann zeitweise zu spielen und sie mussten ja den Time Jump auch einführen, damit er noch glaubhaft diese Person sprechen kann. Man muss sich halt auch überlegen, dass einfach alle Beteiligten sich wahrscheinlich weiterentwickelt haben, viel dadurch gelernt haben, gewachsen teilweise auch geworden sind und es vielleicht einfach an der Zeit war, jetzt einfach mal was komplett Neues zu machen. Und nur weil eine Serie gut ist und weil es eine große Fanbase hat, muss man sie ja nicht auf alle Ewigkeiten machen. Looking at you, Supernatural.
Ich bin auch wirklich froh, dass, also da stimme ich euch voll zu. Ich bin froh, dass es zu Ende gegangen ist und deswegen waren ja auch meine Bauchschmerzen irgendwie, als dann Steven Universe Future angefangen hat und mit den Gedanken noch im Hinterkopf, die ich aus dem Podcast halt wusste, von wegen, wo es halt drum ging, ja, erste Phase abgeschlossen, da hatte ich halt eher so die Bedenken, okay, findet das Ganze vielleicht kein gutes Ende oder überhaupt kein Ende, weil sie jetzt ewig die Geschichte noch nach dem Time Jump weitererzählen. Und das hat sich dann aber ja zum Glück finde ich, zum Glück rausgestellt, dass das nicht so ist, sondern dass Steven Universe Future eher nur so ein Nachgedanke ist. Und deswegen kann ich mit der Serie auch, wenn ich damit wiederum ein paar Probleme habe, gut umgehen. In dem Sinne, dass ich sie halt einfach als Epilog begreife und ja, für mich das Wichtigste an Steven Universe und was halt ja auch prozentual von den Minuten einfach das Grohe ausmacht, alles, was davor passiert, ist an Steven Universe. Und Future gibt es zwar auch und ist jetzt da und man kann es sich angucken, aber ist für mich eher bloß so ein kleiner Nachgedanke noch.
Für mich ist es, glaube ich, sogar ein bisschen mehr als ein kleiner Nachgedanke. Also für mich füllt es noch die Lücken, von denen ich nicht wusste, dass ich sie habe, so am Ende von Steven Universe. Also ich finde, es hat wirklich nochmal Gedanken in mir angeregt, gerade den großen Gedanken von der Future-Staffel, der ja so ein bisschen, also dieses Self-Care, aber unabhängig von irgendwelchen kapitalistischen Mechanismen, wie das sonst halt heutzutage in Medien oft ausgeschlachtet wird, dieses Thema. Aber dieses sich tatsächlich mal wirklich um Steven Universe, die Figur, kümmern und zu gucken, was für Traumatisierungen diese 5 Staffeln auch bei ihm hinterlassen haben einfach. Ich finde, das war wirklich noch mal ein Puzzlestück für das Loch, von dem ich nicht wusste, dass es da ist.
Was ich halt auch wichtig finde an Future ist dieser Gedanke, der da mitschwingt, na, jetzt habe ich ja eigentlich alle Probleme gelöst, was mache ich denn jetzt? Ich kann doch nur das eine. Das bleibt ja in vielen HeldInnen-Serien aus. Da wird am Ende der große Gegner besiegt oder das große Ziel erreicht, auf das man hingearbeitet hat. Und dann ist glücklich bis an ihr Lebensende oder irgendwas. Und der Gedanke ist aber oft, gerade bei Kindern und Jugendserien sind das ja jugendliche Figuren auch oft oder Kinderfiguren. Was machen die danach? Wie geht's denen später mal? Also wie werden die erwachsen? Wie finden die etwas, das ihnen ein Ziel gibt? Es gibt bei Doctor Who die eine Companion, die dann später mit K9 unterwegs ist. Ich habe ihren Namen gerade nicht vergessen. Sarah Jane? Die Sarah Jane Adventures, war sie das? Mhm. Ich glaube. Und da gibt es ja so eine Folge mit dem David Tennant als Doktor, wo die wieder aufeinandertreffen zum ersten Mal. Und sie das auch thematisiert. Ich war im Weltraum, was sollte ich denn jetzt auf der Erde, nachdem du weg warst? So, wie klein plötzlich dieses Leben geworden ist, nachdem ich diese riesigen Abenteuer erlebt habe mit dir. Und das Ganze passiert ja eben auch mit Steven. Der hat jetzt irgendwie die Probleme gelöst. Es gibt noch so ein paar kleine, wo man vielleicht nacharbeiten kann, wo er aber feststellen muss, auch da wird er eigentlich nicht gebraucht. Das kriegen die anderen gut ohne ihn hin. Und er muss sich jetzt damit auseinandersetzen, wer er eigentlich ist, wenn er nicht der Problemlöser für alle ist.
Und ich finde, für mich persönlich das große Motiv der Future-Staffel war, klar, ist offensichtlich Mental Health, aber auch so ein bisschen die Grenzen der Empathie, dass Steven bisher alles damit lösen konnte und vielleicht kritisiert die Serie das sich auch ein bisschen selbst oder greift vielleicht Eriks Kritikpunkt vom Anfang aus, dass alle so konvertiert werden konnten zu Freunden und dass Steven bislang alles noch mit Liebe lösen konnte. Und jetzt geht es einfach darum, dass für den nächste logische Schritt ist, ja, er und Conny, die verstehen sich so gut, dann heiraten wir jetzt und das hat ja auch bei Garnet schon so gut funktioniert und dann und wenn wir uns alle ganz doll lieb haben, dann wird das alles super. Und wo dann Conny ihn quasi erstmal zurückweist und sagt, naja, aber wir wissen das noch gar nicht und ich meine gar nicht, Sapphire und Ruby, die waren jetzt ein paar tausend Jahre zusammen und haben dann erst geheiratet, wir sind vielleicht noch gar nicht an deren Punkt und es muss nicht immer alles quasi noch intensiver und glücklicher werden und das quasi, dass Steven das verstehen muss, dass nicht alles dadurch gelöst wird, dass man sich alle ganz doll lieb hat und dass man vielleicht auch Abstand voneinander braucht und dass er auch vielleicht lernen muss, mit Zurückweisung umzugehen. Also es war ja auch für Steven eine vollkommen neue Erfahrung, dass er quasi abgewiesen wurde und auch keinen Ausweg sah, das irgendwie zu umgehen, sondern einfach damit umgehen musste, dass ihn jemand jetzt erstmal zurückweist. Und ich finde, das war so ein starkes Motiv, wo auch, ich glaube, der Einfluss von Conny für ihn ganz, ganz wichtig war, dass Steven hat so viele, ich sage mal in Anführungsstrichen, erwachsene Sachen gemacht. Er hat im Grunde ein ganzes Imperium zerschlagen und ist aber in seiner persönlichen Entwicklung halt immer noch der, wie ist er am Schluss, 16-, 17-jährige Junge. Und da ist halt quasi dieser Einfluss von Connie, die sagt, pass mal auf, wir sind hier immer noch Teenager und ich gehe jetzt erstmal zum College und will da auch erstmal meine Experience haben und du kannst ja gerne mitkommen, aber wir sind jetzt, bild dir mal nicht ein, dass wir hier einen auf Stevonny bis in alle Tage machen. Und ich finde, das war so wichtig. Für mich hatte das die Steven Universe-Staffel auch so eine Art von so einem Exit-Interview, dass Rebecca Sugar sich mit den Fans auch mal hinsetzt und passt mal auf, liebe Leute. Und stellt euch mal nicht vor, dass es hier jetzt ein Happy End gibt und das sind auch immer noch authentische Figuren. Und es endet nicht immer alles in Friede, Freude, Eierkuchen und einer großen Hochzeit, auch wenn das bei Garnet jetzt so gewesen ist. Und auch hier wieder quasi dieser pädagogische Effekt, wenn man das Kindern zeigt, dass nur weil zwei Personen sich lieben, dass sie jetzt nicht gleich sofort heiraten müssen und dass man auch noch Abstand voneinander braucht, was ich zum Beispiel auch sehr schön fand, dass wir in Future gesehen haben, dass Ruby und Sapphire jetzt auch anfangen, quasi alleine Sachen zu machen, dass sie nicht wie in der 5 Staffeln davor immer quasi darauf hinarbeiten, dass sie immer Garnet sind, sondern auch hier jetzt gelernt haben in den letzten 5 Staffeln, dass sie auch mal Hobbys alleine brauchen und dass es auch wichtig ist für eine gesunde Beziehung, dass man auch mal Sachen getrennt voneinander macht. Also ich finde, das ist so das große Kernmotiv, wo, ich glaube, Rebecca Sugar nochmal alles reinsteckt, was sie über Beziehung sagen wollte und über Mental Health sagen wollte und quasi so sagt, okay, pass mal auf, ich verlasse euch jetzt erstmal, Steven Universe ist vorbei, das ist jetzt quasi kein Safe Haven mehr für euch und was ich euch noch so auf den Weg geben wollte, ist übrigens das und das und jetzt habe ich so das Gefühl, dass ich euch alles gesagt habe und jetzt könnt ihr euch mal selber damit beschäftigen und ich mache jetzt erstmal was anderes oder ziehe mich jetzt erstmal für ein paar Jahre zurück aus der Öffentlichkeit. Und ich finde, das hatte sowas von sowas Pflegendes. Es ist so quasi, also mache ich eine Hamilton-Referenz, teach them how to say goodbye und dass man quasi one last time nochmal alles in eine Staffel packt und quasi auf einer sehr hohen qualitativen Note endet, aber dann auch wirklich endet und dass die Sache erstmal ruhen lässt.
Du hast mir auch gerade ein sehr lustiges Bild in den Kopf gesetzt, wie Rebecca Sugar da vor einem vor so einem Con-Publikum sitzt und da melden sich dann so verschiedene Leute, wie die dann in meinem Kopf eher so Ronaldo-Typen sind und der eine fragt eben, and what about Lars and Sadie? Und der andere fragt, in this episode, in this minute, this, and what?
Es gibt auch so eine Simpsons-Folge.
Diese totale Genörde, genau.
Steffen, noch was zu Future?
Ja, ich habe jetzt hier gerade Breaking News, weil ich jetzt gerade mein Twitter mal ein bisschen nachgeguckt habe. Und momentan ist ja auch New York Comic Con und Rebecca Sugar hat sich zu ihrem demnächst rauskommenden Artbook geäußert. Es ist hier wirklich heiße News, brandneu, gerade erst raus.
Brechende Nachricht.
Eil.
Es geht in Steven Universe Future diesen Perfect Steven, also da, wo er ja auch am Ende so pink wird und dieser Himbo praktisch ist. Und der ist tatsächlich mehr oder weniger als letzte Entwicklungsstufe für Steven geplant gewesen ursprünglich. Und sie sagte, er hat dann aber während der Produktion festgestellt, dass das eben nicht das Ziel dieser Serie wäre, Steven Universe als diesen kompetenten Löser eben darzustellen. Mhm. Und so ist ja dieser Perfect Steven in der Serie ja auch so ein bisschen eher so als Symbol geworden für seine toxische Art, Dinge zu lösen, was ihr gerade schon angesprochen habt. Und das hat Rebecca Sugar offensichtlich selber auch entdeckt, also dass das eben nicht die Art ist, wie sie diese Serie oder dieses Universum enden lassen wollte. Finde ich spannend, dass das, was ihr jetzt hier spekulativ oder interpretationsmäßig jetzt so angedeutet habt oder eben auch herausgearbeitet habt, besser gesagt, dass das tatsächlich ihre Intention gewesen ist. Also es gab diesen Entwurf wohl seit Anfang der Serie, dass er, also dass praktisch sein Super Saiyan ist, sein erwachsenes Ich, also dass er tatsächlich eben auch zu einem Gem wird, und das aber eben nicht, sie selber auch, also Rebecca Sugar eben selber auch gemerkt hat, dass das nicht die Art ist, wie sie Steven angelegt hat und wie er sich über die Zeit auch entwickelt hat. Und das ist, glaube ich, so stellt sich für mich Steven Universe Future eben auch dar. Also er wirkt halt wie so ein Bürgermeister für diese neue Gem Society und führt die Leute, die halt neu dazukommen, so rum, und manche wollen das halt auch überhaupt. Also Jasper windet sich und wehrt sich ja auch gegen alles und muss auch erstmal mit Gewalt oder mit, es ist nicht wirklich Gewalt, aber so, also ihr muss eine Herausforderung geboten werden, damit sie überhaupt Steven als jemanden anerkennt, der ihr noch was beibringen kann. Und das schafft er ja auch erst durch diese Verwandlung zu diesem toxischen Steven, sie nieder zu strecken. Ja. Ne? Oh, und dadurch, Steven. Genau, und dadurch lernt er ja überhaupt auch erst, dass er nicht für alle die perfekte Blaupause, die Lösung hat, für alle die Schablone hat, nicht jeder passt da drauf. Was witzigerweise auch eine ganz frühe Folge auch schon ist, wo er versucht, den Gems Rollen zuzuteilen und die eben nicht nach ihren Talenten einsetzt, sondern mach doch mal was anderes, mach doch mal dies, mach doch mal das, und dann eskaliert das halt auch. Ne?
Darf ich da kurz rein?
Bitte?
Weil, also, was ich muss es wirklich irgendwie so sagen, mein größtes Problem, was ich mit Steven Universe Future habe, ist leider Steven, wie er sich da oftmals verhält und eben seine toxische Seite. Und das fängt für mich auch eben schon in der Folge ganz massiv an. Ich habe ja auch zu Steven Universe Future, als ich es geguckt habe, getwittert. Und da habe ich ja dann auch immer auch so getwittert, zum Beispiel, ist Steven jetzt ein Mansplainer oder was? Was soll das? Warum fängt er jetzt hier an, Amethyst zu erklären, wie sie ihren Job zu machen hat und sowas? Und das steigert sich ja immer weiter rein. Also es gibt so einen YouTube-Kanal, der heißt Food of a Ferret. Der hat nochmal eine Zusammenfassung, zuerst eine Zusammenfassung von Steven Universe bis zur Hochzeit gemacht. Dann dieses A Brief History of, was der halt immer macht. Das ist so halt in 5 Minuten oder so erklärt, wie so eine Serie entstanden ist. Hat er zu Steven Universe gemacht, zu Adventure Time, zu allem Möglichen. Und er hat am Ende halt auch nochmal ein Recap gemacht zu Steven Universe Future. Und ich finde, der sagt da einige Sachen, die so zutreffen. Also der macht zum Beispiel diesen Vergleich auf mit, wie zum Beispiel Pufen, das ist so, wie wenn du jemanden ohnmächtig schlägst. Aber shattern, jemanden zu shattern, das ist einfach halt Mord. Und wenn man es halt durch diese Brille betrachtet, und er sagt es halt auch am Ende, Buff Murder Steven. Wir haben am Ende Buff Murder Steven. Der hat einfach mal Jasper umgebracht. Und irgendwie, ich habe das Gefühl, da redet kaum jemand drüber, was da jetzt eigentlich die Folgen draus sind.
Ja, aber es wird ja schon drüber geredet. Also es ist ja auch für Steven ein sehr traumatisches Erlebnis, dass er Jasper geschattert hat. Und das führt ja auch...
Ich meine jetzt nicht in Universe, ich meine in der Kritikerszene quasi.
Ja, aber wir reden ja gerade drüber und wir sind ja auch Kritiker. Also
Kritikerinnen, bitte. Kritikerin,
wir sind ja auch kritisierend.
High Five Cut.
Und ich finde schon, dass das, ich finde das gut, dass Steven auch mal quasi Probleme hat und dass es auch mal darum geht, wo Steven einfach noch massive Fehler hat und man könnte ja vielleicht das Gefühl haben, am Ende des Films, Steven ist so the perfect being und Steven löst alle Probleme und Steven kann alles, und ich finde das gut, dass die Serie quasi damit endet, aufzuzeigen, dass Steven noch eine lange Entwicklung vor sich hat, weil er eben halt wirklich nur noch ein Teenager ist und dass er selbst Greg noch Erfahrung macht, also dass man halt nie auslernt, und ich finde es gut, dass die Serie halt auf dieser Note ändert, okay, Steven zieht jetzt weiter, es beginnt eine neue Phase für Stevens Leben, und nehmt quasi aus dieser Serie mit, dass auch eure Entwicklung als Zuschauer, als quasi als Menschen nie abgeschlossen sein wird, und versucht nicht quasi euch jetzt an Steven nach dem Film zu orientieren, dass ihr irgendwann perfekt seid und alle Probleme immer lösen könnt, sondern denkt immer daran, dass selbst jemand wie Steven immer noch sich weiterentwickeln kann und das auch nie aufhören wird zu tun.
Ich glaube, Vielleicht machen wir damit den Sack zu, weil über Steven Universe Future ließe sich auch sicher noch mal ausgiebiger ähnlich lang sprechen, wie wir es jetzt schon insgesamt gemacht haben. Und da konnten wir jetzt, glaube ich, nur so ein bisschen die Fragezeichen anreißen, die da im Raum stehen. Aber bevor wir das Ganze beenden, wir haben tatsächlich eine Sache noch nicht gemacht in diesem Podcast, nämlich den Soundtrack Praise.
Soundtrack!
Und wirklich, also ich höre nicht so viel Musik. Und wenn, dann ist es aktuell entweder der Soundtrack von diesem Musical, was da auf Disney gerade läuft, oder der von Steven Universe. Also es gibt ja mittlerweile 3 Alben, liege ich da richtig? Oder ist mittlerweile sogar noch für Steven Universe Future
heute,
auch eins rausgekommen?
Ich glaube,
5. Ah, seht ihr, ich bin voll veraltet. 5 Alben, auch auf den gängigen Streaming-Diensten. Und also ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen, das ab und zu mal zu hören, weil es ist, also neben der Tatsache, dass es einfach die Ohrwurm mixte Musik ist, die ich irgendwie kenne, macht es mir auch häufig so gute Laune und keine Ahnung, also ich glaube, wir sind uns alle ziemlich einig, dass es ein geiler Soundtrack ist und ich würde gerne nochmal so eine Abschlussrunde machen, wo jeder vielleicht nochmal 1 oder 2 Lieder, die ihm oder ihr besonders wichtig sind, einmal nennen darf und ja, damit wir vielleicht eine kleine Hörliste haben für die Hörenden, mit der sie starten können in den Soundtrack. Kathi, möchte anfangen? Musik ist doch genau dein Ding, oder nicht?
Ja. Das ist Musik in meinen Ohren, um Christopher zu zitieren an dieser Stelle. Genau, Musik ist eigentlich gar nicht mein Ding. Ich glaube, Steffen ist immer ein bisschen traurig, wenn wir Steven Universe Sachen gucken, weil ich immer mitsingen will, weil ich die Musik so schön finde. Und ich kann halt gar nicht singen. Und das ist immer ganz schlimm. Du musst einfach den Fernseher lauter drehen, bis du mich nicht mehr hörst, Schatz.
Grüße an die Nachbarn.
Genau, die können den Soundtrack auch hören, der ist nämlich schön. So. Mhm. Ich finde es total schwierig, einen Lieblingssong zu nennen. Ich glaube, am prägendsten ganz am Anfang war für mich natürlich Stronger Than You, weil das einfach so, also ohnehin die ganze Episode so reingehauen hat und der ist einfach toll. Der ist einfach einmal so cool sein wie gar nicht, während sie diesen Song singt. Ah, Life Goals. Und ich habe einfach, also der Titelsong, der wirklich das Intro darstellt, habe ich einfach dieses schöne Erlebnis. Christopher und ich haben uns mit noch ein paar anderen FreundInnen getroffen in Stuttgart. Damals, als ich noch dort gelebt habe und Christopher noch in Tübingen war, und haben einen Tag in Stuttgart verbracht und sind auch ins Planetarium. Und irgendwann saßen wir dann im Planetarium und Christopher und ich sangen zusammen dieses Titellied. Das war so schön, während so über uns der Sternenhimmel so aufging. Es war schön. Wir können, glaube ich, beide nicht besonders gut singen.
Also es war für uns ein schönes Ereignis, für unsere Leute drumherum nicht so sehr.
Das ist mir egal, aber für uns war es schön.
Sehr schön. Steffen, Soundtrack?
Soundtrack. Ich hab einen relativ, was heißt persönlichen, aber schon eine etwas andere Beziehung zu dem Soundtrack, weil die Gruppe, die Musik macht, die fand ich schon cool, als sie noch in kleinen norwegischen Clubs gespielt haben.
Also Ivy und aufgetreten sind.
Sozusagen. Ivy und Surashu, wenn ich mich nicht komplett täusche. Ich habe es mir extra nochmal ins Workflow hier reingeschrieben, damit ich es auch ja nicht falsch sage. Mhm. Die kannte ich vorher schon. Die waren mir ein Begriff. Ich habe, lass das auch schon 15 Jahre her sein, irgendwann mal auch mal aktiv selber Musik gemacht. Und die schwebten in der gleichen Bubble mit rum wie ich. Und das war total witzig. Die hatten natürlich, also die sind 30.000 Mal bessere MusikerInnen, als ich das bin. Ich würde mich mit denen auch nicht auf eine gleiche Stufe stellen. Aber da wir halt irgendwie so aus dieser Chip-Music-Bubble eben rauskamen, hatte ich dann plötzlich eine ganz andere Bindung zu der Musik in dieser Serie, als ich rausgekriegt habe, dass die halt für den Soundtrack verantwortlich sind. Und zusammen mit Rebecca Sugar eben den Löwenanteil an dieser Serie dann eben auch komponiert haben an der Musik. Und das war schon verdammt cool zu hören, also so wie dieser Mix aus Chiptunes, aus klassischer Klaviermusik und sowas dann eben auch im Hintergrund dann vor sich hinschwebte und so. Also diese leichten elektronischen pluckernden Beats, die da einfach drin sind. Also wenn es einfach nur in die Untermalung geht. Wir haben jetzt eine ältere Folge gehört, gesehen, wo ich glaube, Steven im so einem Detektivdress oder sowas an diese Pommesbude geht und diese Bits bestellt. Und man hört da wirklich so diese Gameboy-Klänge in so einem Detektivstil und sowas. Und das ist ein ziemlicher Stilmix und auch ein Stilbruch, der da passiert. Wenn dann so Geigenklänge mit Chiptunes gemischt werden und all das. Und das ist extrem cool. Das auf der einen Seite, also einmal die ganz normale musikalische, also das, was man so diesen Soundtrack eigentlich nennt. Und dann diese riesig geilen Genre-Mix-Nummern, also dieses Stronger Than You, was ja eine Mischung ist aus Hip-Hop, R&B, Elektro, Dingen, die Rebecca Sugar auf dem bereits schon angesprochenen Banjo eben auch komponiert hat oder auf der Ukulele. Aber eben auch auf so ganz kruden Vintage-Synthesizer-Dingern, mit denen man sie auch schon gesehen hat online, wenn sie dann so Sachen performt und so. Das ist ganz, ganz wunderbar. Also der Soundtrack war für mich dann nochmal eine zweite Ebene, die ich, die mich an die Serie noch stärker gebunden hat. Also abgesehen vom coolen Artwork, vom ganzen Design, wie die Serie auch gestaltet ist. Wir haben jetzt, weil auch die Zeit nicht mehr dazu war, gar nicht über die Anime-Einflüsse gesprochen, die die Serie eben auch noch mit sich bringt. Also nicht nur Anime zu dekonstruieren und nicht nur Dragon Ball zu dekonstruieren, sondern Dragon Ball auch an ganz, ganz vielen Stellen total offensichtlich zu zitieren und zu referenzieren und auch viele andere Serien, sowas wie Revolutionary Girl Utena. Also ich glaube, eine Fusion von Pearl sieht später aus wie eine von den Utena-Charakteren und so. Ich glaube, diese Fusion aus den beiden Pearls sieht, glaube ich, später so aus. Also da ist so viel drin, also ganze Dragon Ball-Memes, die dann einfach zitiert werden. Also wie oft Amethyst aus dem Boden stürzt und dieser Kuhle landet und dann so liegt wie Yamshu in Dragon Ball Z. Also genau in dieser gleichen Position, in diesem Krater dann auch liegt. Der erste Auftritt von Peridot und Jasper, der an den ersten Auftritt der Saiyajins erinnert und so weiter und so fort. Aber wir wollten ja über den Soundtrack reden.
Ich wollte ganz kurz, weil ich keine Chance wahrscheinlich habe, nochmal drauf zu kommen, This Is My Hole, diese Referenzierung ja, auf ja. diesen sehr kindergerechten Comic.
Nein. Junji Ito.
Ja, ja, den ich auch mal danach wirklich gelesen habe und das ist wirklich nicht so schwache Nerven. Also das gesamte Werk von Junji Ito ist ja wirklich sehr hart.
Also vieles haben wir auch gar nicht drüber gesprochen. Also den Body Horror in Steven Universe, der sich auch nicht zu knapp bei Junji Ito bedient. Also das darf man nicht vergessen. Also der ist ja definitiv.
Und ich finde, das ist ganz kurz, das ist wirklich. Dass sie nicht einfach quasi sagt, das haben die ganzen Animes schlecht gemacht und ich mache das jetzt mal besser, sondern dass sie einfach auch eine eine Wertschätzung für einfach die Kultur hat, auf der sie aufbaut.
Ja, Ghibli-Filme sind da auch noch in Löcher drin.
Ja. Sei mir dieser kurze Satz noch. Also das ist mir beim Rewatch eben auch aufgefallen, wie viele verschiedene Genres da einfach in verschiedenen Episoden oder verschiedene ja mediale Machwerke da einfach angespielt, homagiert, irgendwie abgewandelt, eingebaut werden. Also zum Beispiel Lords of the Stars ist ja quasi eine Star Trek-Episode zum Beispiel.
Nein.
Ruby Rider ist eine Western-Episode.
Oh Gott, Lars from the Stars ist Captain Harlock, das ist eine andere Anime-Serie. Also das ist ich hätte das neulich rausgefunden, selbst Lapis Lazuli ist eine Anspielung auf eine Figur aus den 70ern, Anime-Figur aus den 70ern.
Ich halte fest, Intertextualität ist ein großes Thema bei Rebecca Sugar.
Ja. Da kann man noch mal eine eigene Folge machen.
Ja, mehrere. Ja. Meine Lieblingssongs, Stronger Than You schon angesprochen und ich habe mir neulich auf der Heimfahrt nach Hause von der Arbeit den Soundtrack auch nochmal gegeben und ich heule jedes Mal an zwei Stellen. Und zwar I Won't Let You Hurt My Planet and I Won't Let You Hurt My Friends und dann später nochmal bei I'm a Conversation. Mhm. Ich heule gleich, ich heule jetzt. Es tut mir leid, ich bin zu weit. Es ist so ein starker Moment. Also A, weil sie sich für ihre Freunde und für ihre neue Heimat ausspricht und B, weil sie sagt und auch nochmal ihre eigene Beziehung, also die Beziehung aus Ruby und Sapphire nochmal anspricht, die ja gerade erst erklärt worden ist und eine Beziehung als eine Konversation, als eine Unterhaltung zu beschreiben ist. Oh mein Gott, ich bin gerade emotional.
Das ist in Ordnung. Das darf man auch sein bei dieser Serie.
Weil und vielleicht kann Kathi mir dabei pflichten, eine Konversation das ist, was in einer Beziehung am häufigsten schief geht und dass sie das so klar sagen kann. Dass sie das so klar sagen kann, das überwältigt mich, weil ich weiß, dass ich da echt Nachholbedarf und Lehrbedarf habe. Und deswegen überwältigt mich dieser Moment. Und ich brauche mal 5 Minuten.
Ja, das ist in Ordnung. Wir übergeben einfach an Christopher. Mhm. Musik.
Ja.
Ist doch dein Schwerpunkt.
Ist doch Musik in deinen Ohren.
Was sind denn so deine 2 Lieblingslieder neben den schon genannten?
Ich bin natürlich ganz großer Fan von Mr. Universe. Und deswegen auch großer Fan von Let Me Drive My Van Into Your Heart und hier, was war's, Comet? Ach, ist auch egal.
Just a Comet.
Just a Comet, genau. Aber ich habe auch gerade aus dem ersten Album ist auch ein Lied dabei, was ich sehr mag, von Pearl.
Oh nein, das wollte ich sagen.
Okay, dann.
Nein, sag's.
Strong in the Real Way.
Ja.
Aus der großartigen Coach Steven Folge, wo er sagt, I don't wanna see your guts, I want to see your gut. Also die Folge generell sehr schön. Und größtes Ohrwurmpotenzial hat bei mir Steven and the Stevens, because there are so many Stevens.
Ja, Erik.
Ja, also mir gefallen am meisten die langsamen, leisen Lieder irgendwie beeindrucken mich am meisten. Also zum einen Lapis, also der Distant Shore. Da fange ich dann eher an zu heulen mit dem, was das halt auch in der Story bedeutet und wo sie da auf dem Mond ist und was sie gerne würde und was sie aber nicht machen kann. Und das andere ist Here Comes the Sword, was mich mega beeindruckt hat. Also das ist quasi nochmal, vielleicht könnte man auch sagen, dass das nochmal eine intimere Art und Weise ist, das zu sagen, was schon in wir hatten es doch gerade. In Stronger Than You gesagt wird, aber halt nochmal aus einem intimeren und persönlicheren Fokus heraus. Und das hat mich halt angesprochen. Und mir spricht irgendwie der Stil von Sadie Killer in the Suspects irgendwie total an. Mhm. Also von We Are the Walking Dead über eben Sadie Killer in the Suspects und was dann noch für andere kleine Songs kommen. Also es werden ja tatsächlich mehrere Songs gesungen. Ja, Ghost, genau. Mag ich sehr.
Ja.
Dass eben auch mal ein bisschen weg ist von dieser, von der anderen Musik irgendwie, die bei Steven Universe ist. Also die ist, ich würde sie generell als eher leicht herzig und federnd bezeichnen und das ist dann halt mal eher dark und depressive und
nee, ich glaube nicht, dass ich finde es nicht depressiv, sondern es ist einfach so ein bisschen gothic und so ein bisschen melancholisch, aber nicht depressiv, würde ich sagen. Aber ich habe ja auch ein sehr großes Musikverständnis, deswegen liege ich wahrscheinlich
ja. Ja, meine Lieblingslieder wurden im Prinzip jetzt schon genannt, aber ich nehme mir raus, auch noch 2 trotzdem zu erwähnen. Das eine wäre Here We Are in the Future, beziehungsweise Who We Are heißt das Lied, glaube ich, aber in meinem Kopf heißt es irgendwie immer Here We Are in the Future, was dann quasi aus, taucht es im Film schon auf? Ja, es taucht im Film schon auf, oder? Ja,
das ist die Opening-Nummer
genau.
Im Film.
Weil das nochmal wie so eine Aktualisierung von We Are the Crystal Gems wirkt, auch auf mich mit diesem We never give up on our friends, as long as one of us is standing to brandish the star, we'll find a way. Also es ist quasi nochmal eine andere Formulierung von dem, was in We Are the Crystal Gems irgendwie erwähnt wurde. Und also zeigt mal wieder, wie gut Soundtrack und Serie/Film da auch harmonieren.
Gänsehaut. Wenn ich an habe ich schon fast vergessen, Bismuth Song, wirklich Gänsehaut. Ja. Auch Uzo Aduba, wie die singen kann, das ist einfach krass. Das ist einfach Porno.
Richtig, richtig gut auf jeden Fall. Und dann würde ich vielleicht noch, eigentlich sind meine anderen Lieblingslieder alle gesagt. Das ist doch Quatsch, jetzt noch ein anderes rauszusuchen.
Ja. Oh, ich habe noch die Lustigen vergessen, die hier gut abgekreuzt stehen. Nämlich Cookie Cat zum Beispiel. Also
super duper yummy.
Natürlich beste Version, wenn Pearl
Swift. Die left his family ja. behind.
Scrumptious.
Und System Boot from the movie, aus dem Film, finde ich auch total lustig. Also
geil.
Da finde ich, da haben sie auch, was Comedy-Timing angeht, so total bei mir ins Mark getroffen. Also mein Lachmuskel sehr strapaziert, wo dann Pearl irgendwie so shrugged und so, something is clearly wrong und sowas. Also.
Ja, Leute, 3 Stunden irgendwas sitzen wir jetzt hier und haben über Steven Universe The Movie und Steven Universe Future geredet. Und da ja die Serie nun zu Ende ist, wollen wir zumindest nochmal erwähnen, also wenn ihr auch fertig seid mit der Serie, wie wir, im Sinne von mindestens einmal durch, natürlich kann man sie immer rewatchen, aber es gibt noch ein paar Begleitmaterialien, mit denen man sich auch noch weiter ganz gut beschäftigen kann. Ich würde einmal den Steven Universe Podcast da vorstellen, weil ich den auch immer sehr gerne gehört habe. Ein Podcast von Cartoon Network selber, moderiert von Mackenzie Edwards, die ganz viele aus dem Cast und der Crew dort immer zu Gast hat, teilweise thematisch sortiert zu irgendwelchen Storylines der Serie, teilweise chronologisch sortiert, weil es eine neue Staffel losgeht und es darum geht, was kann in der neuen Staffel passieren und so. Und ich finde, dass da nochmal ganz viel Herzerwärmendes auch über die Mitarbeit des ganzen Casts und der Crew an der ganzen Serie rauskommt. Möchte jemand von euch was zu den Spielen sagen?
Ich kann auch nur sagen, dass es die gibt. Also ich habe da jetzt auch noch nicht reingeguckt. Mhm. Also für Switch gibt es ja Save the Light und davor für iOS gibt es Attack the Light. Das hatte ich kurz mal reingespielt. Aber ja, ich habe es mehr für die Vollständigkeit halt hingetragen. Okay. Aber zu den Comics kannst du ja, glaube ich, noch was sagen. Du hast ja eins von den Comics auch bei dir.
Genau, ich habe auf jeden Fall das Comic von, was die Garnet-Geschichte erzählt sozusagen, The Answer, nee, The Question, nee, wie heißt das denn jetzt? The Answer, The Question ist ja
die Hochzeit.
Die Hochzeit, genau, The Answer. Und es gibt neben den ganzen Comics, die es so gibt, auch ein wunderschönes Art-Style-Book, was hier auch bei uns im Regal steht, wo man nochmal auf sehr vielen Seiten sehen kann, wie Rebecca Sugar und ihre Crew die Figuren so entwickelt haben, was früher Entwürfe der Figuren waren, warum sie sich so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben und auch noch so ein paar Cutscenes sozusagen. Also das kann ich auch noch sehr, sehr empfehlen. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Schluss unserer Besprechung von Steven Universe und gucken vielleicht noch mal zum Abschluss mit so einer kleinen Abschlussfrage darauf, was hat denn Steven Universe jetzt eigentlich mit uns gemacht? Was hat es in uns bewegt? Was nehmen wir davon mit? Gibt es etwas, was wir in Anführungsstrichen daraus gelernt haben? Ja, ich weiß, wir haben schon ganz, ganz viel davon wahrscheinlich angesprochen, aber vielleicht mag jeder zum Abschluss noch mal eine Sache dazu sagen. Erik, du hast dir die Frage ausgedacht, deshalb darfst du anfangen.
Also für mich, ich nehme daraus sehr viel mit, was, also ich habe mit Steven Universe viel gelernt, was eine Serie machen kann und was eine Serie oder eine Zeichentrickserie auch erzählen kann und worauf ich jetzt nach Steven Universe auch mehr bei anderen Serien achte, ob gewisse Punkte eben da sind oder nicht da sind. Das hat es bei mir total irgendwie ausgelöst. Und generell, ich finde halt, ja, da ich nehme hier deine sehr wholesome Erfahrungen mit. Mhm. So, es war eine sehr schöne Zeit mit Steven, tatsächlich. Hm.
Christopher.
Ja, also ich glaube, ich habe durch Steven Universe sehr viel darüber gelernt, was emotionale Arbeit ausmacht und einfach was die Bandbreite von gesunder Beziehung ausmacht. Ich glaube, das hatte ich davor nicht so verinnerlicht und ich nehme auch aus Steven Universe mit, wie gut einfach so eine Zeichentrickserie sein kann. Ganz unabhängig von den Themen, glaube ich, ist auch Steven Universe dafür verantwortlich, dass ich mich als, sag ich mal, in Anführungsstrichen erwachsener Mensch noch so sehr für Zeichentrickserien über Steven Universe hinaus interessiere. Und ich glaube auch, Steven Universe ist mit dafür verantwortlich, dass es so viele guten Zeichentrickserien aktuell gibt. Und das ist quasi so diese zwei Seiten des Themas, die ich daraus mitnehme.
Steffen?
Ja, wir haben das Thema schon mal angeschnitten und ich glaube, das ist so meine Bottomline aus der Serie. Ich finde jetzt beim Rewatch gerade die Beziehung zwischen Steven und seinem Vater besonders schön. Und ich hatte nie eine gute Beziehung zu meinem Vater und habe die bis heute nicht. Ich habe den seit 5 Jahren nicht mehr gesehen. Keine Ahnung, was der heute so macht. Und ich glaube, das ist so eine Sache, wahrscheinlich ist mir das deswegen in der Serie auch so aufgefallen und auch so positiv aufgefallen, obwohl vielleicht andere Themen in der Serie größer sind. Es ist halt eine andere Art von Beziehung, die er zu seinem Vater hat. Und es ist auch eine andere Art von Vater und auch eine andere Art von Sohn. Also das sind keine Beispielbilder für mich und meinen Vater, aber es ist halt so dieses, es geht auch anders. Mhm. Und man kann auch einen anderen Bezug zu seinen Eltern haben, als wie ich ihn habe persönlich. Und das eben auch zu sehen und auch zu zeigen, dass ein Vater, der vielleicht nicht direkt an der Erziehung beteiligt ist, weil er halt die ganze Zeit woanders ist, und vielleicht ist es auch gut, dass Greg Universe nicht der Erziehungsberechtigte seines Sohnes ist. Wir haben jetzt ja nicht so besonders viel über Steven Universe Future gesprochen, aber meine least favorite Episode von Steven Universe Future ist ja die, wo Greg mit Steven zu seinen Eltern fährt. Und man hat über die vorher noch nie irgendwas gesehen. Und die Folge gefällt mir deswegen nicht, weil er Steven nicht die Möglichkeit lässt, seine Großeltern kennenzulernen. Und in dem Moment habe ich Greg Universe gehasst. Also ehrlich, das ist mein absoluter Hassmoment mit dieser Figur. Ja, das ist mein absoluter, vielleicht sogar least favorite Moment der ganzen Serie, des ganzen Universums, des ganzen Franchises, weil Steven nicht die Möglichkeit bekommt und auch vorher nicht die Möglichkeit bekommen hat, offensichtlich. Er wusste nicht mehr, dass es diese Menschen gibt. Er hatte gar keinen Bezug zu denen. So, und das hat mich wirklich ein bisschen erschüttert, aber ein Stück weit auch nochmal bestätigt, warum ich diese Figuren alle so mag, weil die halt alle ihre Fehler haben und dass es auch okay ist, Fehler zu haben. Und dass die Fehler der Figuren untereinander oder von den Figuren untereinander auch anerkannt werden. Und das ist, glaube ich, so eine zweite Bottomline für mich. Genau dieses Motto mit den Porkshops und den Hotdogs. Und dass es halt okay ist, Macken zu haben. Dass es okay ist, nicht immer geheilt werden zu wollen, sondern mit dem, in Anführungszeichen, Schaden, den man hat, auch noch ein bisschen leben zu wollen. Also Lapis Lazuli, die ja auch lange nicht Teil der Gruppe werden möchte und sich da auch so ein bisschen verweigert und auch vielleicht auch bis zum Schluss nicht so richtig Teil der Gruppe ist. Das war, glaube ich, so die Sache. Also jeder darf machen, womit man glücklich ist, ein Stück weit, und Selbstentfaltung und sowas. Und das sind, glaube ich, so die Dinge, die ich sehr, sehr schön fand. Und ja, ich, also ähnlich wie Christopher, Cartoons für Kinder können auch gut sein, können wholesome sein, können Dinge machen, die andere Cartoons nicht machen. Und wenn's, weiß ich nicht, für jedes Adventure Time ein Steven Universe gibt, bin ich vollkommen zufrieden. Mhm.
Sehr schön. Kati?
Ich glaube, ich nehme für mich am meisten mit in der Beobachtung von mir selbst, während ich die Serie gucke, wie einflussreich so Repräsentation sein kann. Also wie viel mehr ich drauf achte, wie ich kommuniziere und ähnliches. Und dass ich kommuniziere, dass ich viel mehr versuche zu sehen, was anderen gerade fehlt und wichtig ist, und umgekehrt auch viel besser in der Lage bin, das selber einzufordern. Einfach weil die Serie mir das zeigt, dass das richtig und gut und wichtig ist und möglich ist überhaupt und Beispiele dafür gibt, wie man das machen kann. Und wie schnell das aber verfliegt, wenn man diese eine Serie dann mal nicht mehr guckt, sondern irgendwie 2 Jahre was anderes schaut und andere Serien solche Dinge eben nicht mit transportieren. Also dass dieses, das ist nach einmal gucken und auch nach zweimal gucken oder nach nur eine Serie, die es macht oder vielleicht 5% der Serien, die es gibt, es machen, dass das nicht ausreicht, um das so eine tiefgreifende Veränderung auszulösen, aber dass das ein guter erster Schritt ist und dass es total schön wäre, wenn mehr Serien sowas aufgreifen würden, einfach als Konzept, damit es präsenter ist und damit die Medien eben auch die Möglichkeit bieten, die man, also die Medien, die man konsumiert, die Möglichkeit bieten, diese Dinge in den eigenen Alltag zu integrieren, weil sie einfach mit der richtigen Häufigkeit vorkommen.
Ich glaube, ich wiederhole Sachen, die ihr gesagt habt, aber also für mich ist also so der eine, das eine Ding, was in meinem Kopf immer klingelt über Steven Universe, wird immer sein, es geht. Diese Serie hat bei so vielen bewiesen, dass es geht, wo so viele Leute heute noch behaupten, es ginge nicht. Und deshalb wird Steven Universe noch viele Jahre, das bin ich überzeugt von, in meinem Kopf ein Maßstab sein, an dem sich andere Serien in ganz vielen Punkten messen müssen. Und wenn ich da einen herausgreifen müsste, dann wäre es wahrscheinlich der, Repräsentation und Identifikation zu ermöglichen. Und da, also ich bin überzeugt davon, dass fast jedem und jeder, die diese Serie gucken, gelingen wird, mindestens eine Identifikationsfigur zu finden. Und das schaffen so wenige Serien. Es schaffen so fucking verdammt wenige Serien. Und es macht mich so glücklich, dass es dieses Beispiel jetzt gibt. Nicht, um es quasi technisch, also nicht aus technischen Gründen, nur um jetzt immer eine Argumentationsgrundlage zu haben, sondern einfach auch, weil es mich einfach wirklich glücklich macht. Es macht mich glücklich, diese Serie zu gucken. Ich weiß, ich werde es für immer haben, für schlechte Zeiten. Dann schaue ich mir halt wieder ein paar Folgen Steven Universe an und dann weiß ich, dass es mir wieder besser gehen wird danach. So. Und sowas entdeckt zu haben in Popkultur, ich glaube, das ist so viel wert. Das wünsche ich jedem, dass er oder sie sowas findet für sich. Und ich glaube, Steven Universe kann das noch für mehr Leute sein als nur für mich. Und nach dieser sehr emotionalen Abschlussrunde haben wir uns gedacht, wir machen noch eine allerletzte Runde, in der wir euch andere Zeichentrickserien empfehlen, die vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun haben, dass es Steven Universe gibt, vielleicht auch nicht, wir werden es nie zu 100% wissen, aber mindestens manche der Serienschaffenden haben sich da auch auf Rebecca Sugar bezogen und einfach jeder nochmal eine Serie in den Raum werfen, die uns jetzt so im dem Leben nach Steven Universe ja, begeistert oder die zumindest eine Idee ist, sich weiter zu gucken, lohnt. Und ich fange jetzt mal an, damit ich nicht immer die mit dem letzten Wort bin. Das ist ja auch irgendwie unfreundlich den Gästen gegenüber. Ich würde da einfach She-Ra wählen, die wir ja heute auch schon mehrfach erwähnt haben, die sicher nicht flawless ist, aber wer oder was ist es schon? Und die mich einfach wirklich sehr ähnlich glücklich gemacht hat wie Steven Universe, leider mittlerweile auch vorbei ist, aber eine Serie ist, in der es auch ganz viele verschiedene Charaktere gibt, bei denen man sich sehr gut wiederfinden konnte und die ganz viel richtig gemacht hat, auch in dem Wiederauflegen eines Topos, den es schon mal ein bisschen anders gab. Genau, deshalb wäre mein Tipp She-Ra. Christopher.
Ja, mein Tipp wäre eine Serie, die so ein bisschen unterm Radar lief, aber und auch nur eine Staffel hat, nämlich Over the Garden Wall. Und das ist vom Ton und von quasi von der Farbgebung her im Grunde das komplette Gegenteil von Steven Universe, weil sie ist sehr düster, sie ist sehr gedeckt gehalten, es gibt keine knalligen Farben, es gibt keine lustigen Folgen. Es geht darum, dass zwei Brüder sich in einem dunklen Wald verlaufen und vor einer bösartigen Kreatur, die so ein bisschen dem Tod ähnlich sieht, davonlaufen müssen. Und sie erleben sehr verwunschene Abenteuer und der kleine Junge hat eine Kröte dabei und einen Teepot auf dem Kopf und es hat so ein bisschen was von so einem Grimms Märchen, aber in halt Animation, Kindergestalt und es ist wirklich wunderbar, diese eine Staffel ist perfekt durchinszeniert, es ist im Grunde eine Geschichte, die erzählt wird, aber in so verschiedenen Abschnitten Und das ist einfach was, was man sehr gut mitnehmen kann, was sich jetzt vielleicht auch im Hinblick, dass es ja jetzt auch Richtung Halloween hingeht, eine Serie ist, die da sehr gut reinpasst, wenn man quasi Steven Universe mit Halloween-Optik haben möchte, dann empfehle ich Over the Garden Wall.
Es hat außerdem einen wunderschönen Ohrwurm namens Sweet Potatoes and Molasses.
Mhm. So ist es.
Potatoes
and Molasses.
And Molasses. Erik, magst du weitermachen?
Ja, ich nehme eine aktuelle Serie, die, also in dem Sinne aktuell, dass wir nehmen jetzt am 10. Oktober auf und am 12. Oktober startet da die dritte und letzte Staffel, nämlich Kipo and the Age of the Wonder Beasts, die ja so ein bisschen dieses, ich würde es schon fast Formel bezeichnen, diese, DreamWorks-Formel hat, dass die erste Staffel eher noch so ein Slowburner ist und eher noch so die Welt erstmal etabliert und danach in der zweiten Staffel fängt es aber schon an anzuziehen. Das habe ich schon bei vielen DreamWorks-Serien jetzt beobachtet, eben zum Beispiel bei der schon erwähnten She-Ra. Und ja, ich bin jetzt mega gespannt, worauf die Story jetzt hinsteuert und was sie sich für die dritte Staffel noch ausgedacht haben. Das ist definitiv mega bunt, hat einen super Soundtrack, auch wenn er in eine andere Richtung geht als der von Steven Universe vielleicht, aber ist trotzdem super irgendwie. Ja, ich bin begeistert von der Serie bisher.
Kadi.
Ich habe Hilda im Gepäck als Empfehlung. Ist eine Serie, die auf Comics basiert. Da kann Steffen besser sagen, von wem die sind. Ich kann mir sowas nicht merken.
Luke Pearson, glaube ich.
Das klingt vertraut. Ja, das könnte sein. Vielen Dank. Ist eine sehr schöne Serie mit einem relativ schlichten, plakativen Stil, hätte ich gesagt, von der Optik her. Auch eher gedeckte Farben. Skandinavisch angehaucht, könnte man sagen. Und was es für mich zu einer wunderschönen ergänzenden Serie zu Steven Universe macht, ist, dass auch hier anstelle der Space Creatures eher mythologische Kreaturen auftauchen. Und auch da nicht immer die Frage ist, wie mache ich es kaputt, sondern was ist es, was hat es damit auf sich und wie kann man damit umgehen? Und das finde ich sehr schön. Und es hat eine weibliche Hauptfigur, was ich auch total schön finde, die sehr süß ist.
Und Steffen, du machst die Runde jetzt voll.
Ja, ich habe ein bisschen geschwankt. Vielleicht darf ich zwei empfehlen?
Natürlich, oder dann haben wir die Runde. Auf jeden Fall.
mein erster Pick ist eine Serie, die habe ich heute schon angesprochen. Das ist Lauren Forsts Superhero Girls, DC Superhero Girls. Der Reboot, der stößt bei ein paar der Altfans ein bisschen auf. Fällt gerade das Wort dazu wieder nicht ein. Ist auch gut gewesen mit Reden heute. Weil die vorherige Serie wohl wegen ihrer sozialen Probleme ein bisschen besser gelobt wird. Die ist aber auch sehr püppchenhaft und man wollte damit wohl offensichtlich auch ein paar Püppchen mehr verkaufen. Die neue Superhero Girls Serie ist eher eine Action-Serie. Und genau die Serie, die ich am Anfang schon angesprochen hatte, die Lauren Forst eigentlich installieren wollte, als sie zu Cartoon Network gegangen ist und man ihr gesagt hat, wir haben aber schon Steven Universe. Und das ist eben jetzt genau diese Serie. Hat also Figuren wie Wonder Woman, Supergirl, Batgirl, Bumblebee, Satana und Green Lantern, in dem Fall Jessica Cruz Green Lantern, also die eine menschliche, weibliche Green Lantern, die es gibt. Inzwischen, Gott sei Dank, gar nicht, weil es gibt inzwischen eine zweite, aber die ist nachgeschoben worden. Und die erleben halt so ein bisschen im Ton der damaligen Powerpuff Girls, wem das noch was sagt, Abenteuer. Ist halt insofern interessant, weil dort eben auch nicht immer alle Probleme mit Kämpfen und Gewalt gelöst werden. Das ist ganz, ganz toll. Und mein zweiter Tipp, da ist jetzt gerade auch die nächste Staffel gestartet und die neue kommt demnächst. Es kam San Diego, basiert auf einem alten Computerspiel aus den 80er, 90er Jahren und es gab schon mal früher einen Cartoon und eine Spielshow für Kinder und ist doch ein relativ großes Franchise inzwischen wieder geworden. Aber auch da gibt es eine relativ coole weibliche Heldin, die zumindest, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, queer angelegt ist und Es ist sehr modern, geheimagentig, aber hat eben auch Facetten, die man in Steven Universe wiederfindet. Also junge Helden, die gegen eine etwas größer angelegte Schurkenbedrohung kämpfen. Und die passt halt für mich auch sehr gut so in diesen Kanon rein. Ist nicht so ganz episch angelegt, sind eher so wie der Fall der Woche. Aber man wird diese ganzen Figuren irgendwann auch extrem lieb gewinnen und der Cast ist sehr schön und hat sich also auch bei mir relativ schnell zu einer Lieblingsserie entwickelt.
Ah, La Femme Rouge.
Genau.
Sehr schön. Leute, ich danke euch, dass wir so lange uns dieser tollen Serie gemeinsam jetzt gewidmet haben. Ich werde jetzt zum Abschluss nicht nochmal Kathi und Steffen alle ihre Podcasts aufzählen lassen, sondern Nein. Das findet ihr Hörenden dann am Ende bei uns in den Shownotes und auch, wo ihr die beiden sonst so in diesem Internet finden könnt. Ich bin einfach gerade ziemlich beseelt mit unserem Nachmittag, muss ich sagen. Es ist eine Podcastaufnahme, auf die ich schon lange hingefiebert habe und ich hoffe, dass sie bei den Hörenden, bei euch Hörenden da draußen auch was im Herzen bewegt hat, wie es, glaube ich, das hat man gemerkt, dass sich auch in unseren Herzen nochmal was bewegt hat, während wir über diese tolle Serie sprechen konnten. Und ja, ich glaube, mein nächster Rewatch ist nicht so weit entfernt. Und ja, vielleicht konnten wir das bei einigen da draußen auch nochmal in Gang setzen. Was bleibt mir zu sagen als schön, dass ihr alle dabei wart und auf bald mal wieder in anderen Konstellationen. Ich weiß, dass zumindest eine Konstellation bei den Klassikern der Filmgeschichte demnächst auf uns warten könnte. Also dann, tschüss.
Tschüss.
Wiederhören.
Tschüss.
Das war die neue Folge vom Podcast Die KulturpessimistInnen. Unter kultpess.de findet ihr alle Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme und zur Unterstützung von Becky, Christopher und Erik. Ihr erreicht sie bei Twitter, Facebook oder per Mail. Der Podcast steht unter einer Creative Commons Share Alike Lizenz. Wir hoffen, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei.